Max, wir müssen reden.
Toll, das schöne Besteck.
Ja.
Das gute Silberbesteck.
Ich nehme halt was halt. Das ist kein Silber. Das ist doch kein Silber.
Das ist nicht. Nee, also,
das ist mal Fiona.
Oh, Ikea ist es garantiert nicht.
Willst du eins im Austausch?
Genau, gib doch einfach mal her.
Na gut.
So. Auch hier wieder. Das ist ja Platin, ist das ja hier.
So, ich habe mir sagen lassen, der Sommer ist schon wieder vorbei. Warum durfte ich nicht draußen aufbauen?
Ja, wir hatten eine kleine Differenz, schon die erste Differenz. Man kennt das ja bei WMR. Also Prost erstmal.
Prost, Kinder.
Prost.
Prost, Fiona.
Schön.
Prost, Max. Also das Wetter ist halt irgendwie, ich finde, es regnet heute noch. Also da bin ich mir ganz sicher.
Keine Ahnung, ist alles verhangen mit Baustelle.
Genau. Und das habe ich dann Max überzeugt, dass wir dann doch wieder reingehen, damit wir nicht sowas wie mit Fräulein Tessa erleben, dass wir dann erst anfangen draußen und dann müssen wir in größter Not, wenn das dann anfängt zu plattern, alles schnell irgendwie reinmachen und alles neu aufbauen und dann ist die Stimmung im Arsch. Und deswegen dachte ich mir,
machen wir die Stimmung von vornherein im Arsch.
Genau, machen wir die Stimmung von vornherein im Arsch und machen einen Prä-WMR-Streit. Nein, wir haben das nicht wirklich gestritten. Nein. Aber ich wollte noch mal ganz
auch
kurz...
Auch wir wären älter.
Genau, wir haben wieder einen Gast.
Ja.
Ja, wir haben einen Gast. Und diesmal ist das Fotograf Fiona.
Genau, hallo.
Hallo.
Guten Abend.
Guten Abend, genau. Und das ist ein...
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Danke, ein großes Anliegen von uns. Sie stand schon länger auf unserer Liste. Sie wurde uns auch von vielen, vielen Ecken heraus empfohlen, also mir jedenfalls, dass wir sie unbedingt mal einladen müssen. Und da habe ich mir gedacht...
Du hast noch erwähnt, dass ich am Anfang keinen Bock hatte.
Wie, du hattest keinen Bock?
Ja, stimmt, genau. Ich hatte dich, glaube ich, sogar mal gefragt und dann meintest du so, ach nö, ist nicht so meins, Podcast genau. Will ich nicht.
Und dann meintest du, na gut, dann schreiben wir dich wieder hinten auf die Liste.
Genau, dann kommst du halt wieder hinten hin.
So, genau, ne? Und die Liste ist jetzt durch.
Wir sind schon einmal durch mit der Liste? Nein.
Nein, Quatsch, nein. Nö, das war jetzt einfach so ein spontanes Ding irgendwie. Ja, ich hätte Fiona auch getroffen irgendwie auf so einer Geheimveranstaltung an einem geheimen Ort mit geheimen Leuten. Mhm. Und ich darf gar nicht sagen, wer da war und dass Fiona war, ist eigentlich auch geheim. Aber da habe ich sie getroffen, nichtsdestotrotz. Und dann
ich weiß, ich habe noch weniger Ahnung als die Hörer.
Dachte ich mir, da lief sie so rum und da dachte ich mir, die könntest du auch mal wieder einladen.
Ja.
Ja.
Naja, ich hatte
und vielleicht kommt sie ja diesmal sogar.
Genau.
Ja, vielleicht.
Hattest du irgendwelche Drogen genommen oder warst du betrunken, als du zugesagt hast?
Ja, also ich hatte Folgendes genommen. Ich habe das sehr
gut. Das ist eine geheime Geheimkonferenz gewesen.
Ich habe das hier mal dokumentiert,
ja.
Was ich alles genommen hatte. Und zwar in folgender Reihenfolge.
Oh, wir haben noch echt viele Themen auf der Liste. Wir müssen jetzt echt weitermachen. Nee, ich hatte am Anfang einfach zu viel Angst davor tatsächlich. Ich hatte Angst davor, in einem Podcast mitzumachen, weil ich das total einschüchternd fand, die Vorstellung, dass da so viele Leute zuhören, das ist auch noch live und dann sagst du irgendeinen Scheiß oder irgendwas falsch oder sagst hier lieber Emacs oder Vim und dann ist es, ja,
dann kriegst du dann sofort. Hast dich die Hälfte, die eine Hälfte des Nerd-Universums.
Ja, genau.
Offensichtlich bist du der einzige Podcast-Hörer, den du kennst, R. Lehmann.
Genau.
Aber dann hat ja auf jeden Fall Michi erzählt.
Ich würde vielleicht in diesem Podcast nicht mit ihm in Verbindung.
Also viele unserer Hörer sind tatsächlich Editor-Agnostiker. Und
die schreiben in Ruhe.
Die haben das überwunden.
Und ganz ja. Ich persönlich nutze ja Sublime.
Was? Alter. Spinnst du?
Ach, das ist mich erzählt.
Das ist so einer, wo man auch mit der Maus drin rumklicken kann.
Okay, das wird noch peinlicher. Peinlich. Ich benutze Nano.
Nano ist doch okay. Nano nutze ich auch immer so für einen.
Ja? Ach so.
Ich benutze das nie.
Ich bin zu doof für Vim und für Emacs.
Ich benutze tatsächlich Textmate.
Textmate.
Ja.
Menschenskinder.
Ich mag halt Mate.
Ja. Oder noch eine andere Katze.
Das ist Luna. Mhm.
Ich habe mir jedenfalls irgendwann dann gedacht, ich muss ja mal langsam anfangen mit diesem Podcast. Und ich hatte dann auch schon bei ein oder zwei Podcasts mitgemacht, die aber nicht von so vielen Leuten gehört werden.
Also von dem Warum nicht? Punkt so. Wir haben darüber gesprochen. Letzte Folge hatte Plom, das ist das der von Plom und Erlehmann.
Ja,
genau.
Ehemals Joel und.
Dann war irgendwann ich da statt Joel.
Genau.
Aber auch nur in einer Folge auf der Rückfahrt von der Siegend im Auto. Also ist eigentlich nicht so zu empfehlen von der Qualität her.
Von einem ziemlich genauen Jahr warst du dann.
Genau. Aber ich habe mir irgendwann gedacht, so ich muss ja mal langsam anfangen mit Podcasts. Und bei euch würde ich noch am ehesten mitmachen, bei euch habe ich am wenigsten Angst.
Nö. Du, da weißt du, dass keiner zuhört.
Genau.
Erstens das und zweitens, im Gegensatz zu anderen Podcasts fühlt sie sich da auch nicht so, ist das halt so auch keine intellektuelle Hürde. So. Das ist nehmbar.
Das ist echt schön gesagt. Genau.
diese Hürde ist nehmbar.
Abgesehen davon gehen wir nie mit unseren Gästen böse um, sondern nur mit untereinander. Das ist
genau.
Ihr lasst eure Gäste das Essen bezahlen, aber das ist ja, naja, da nicht
ja,
für.
Musst du halt, also ich meine.
Ja, ich muss ja euch auch was bieten.
Du hattest noch ein günstiges Essen, normalerweise.
Ja, was meinst du, wieso?
Aber wollen wir ganz kurz mal umreißen, woher man vielleicht Fiona kennt. Fiona macht zum Beispiel dieses wundervolle, charmante Projekt. Fiona lernt programmieren.
Genau.
Und das ist ein WordPress, also Fiona lernt programmieren von
.wordpress.com. Ja,
ne?
Ich habe es immer noch nicht, umgezogen.
Es ist ziemlich lange URL, aber es ist eine lohnende
ja,
URL.
Ja, aber man muss mittlerweile nur noch programmieren googeln tatsächlich, dann kommt schon mein Blog auf der ersten Seite.
Echt?
Ja, sogar
für alle Leute oder ist das?
Ja, bei google.com, ja für alle.
Okay.
Ja, gutes, wie nennt man das, SEO?
Ja.
Gutes SEO hast du gemacht, auf jeden Fall. Also Fiona ist jetzt die Programmierreferenz und zwar für einfach alles. Also von Assembler über
C bis Python, Alter.
Über Python hat sie alles einmal durchgespielt und in ihrem Blog kann man sozusagen von A bis Z wirklich von der Pike auf das, die Kunst des Programmierens erlernen.
Na, ich würde
nicht ganz so. Also
sagen, man kann A von A bis Z angucken. In allen, auf allen drei Ebenen.
Also was hattest du damit auf sich mit diesem Projekt? Also was ist, du wolltest programmieren lernen?
Genau, das hat im Januar 2012 angefangen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Aktion von der Code Academy. Mhm. Das war ja ein Projekt, oder die Code Academy hatte 2012 zum Code Year erkoren und hat eine Art Programm rausgegeben oder eine Website, wo es mehrere Online-Kurse gab. Und da hatten viele Leute mitgemacht und haben auf Twitter getwittert, hier Hashtag Code hier 2012, ich mach mit. Und dann drei Monate später hat das keiner mehr getwittert.
Ja, ich wollte gerade sagen, hat man später nicht mehr so wahnsinnig viel von.
Also immer, wenn ich Vorträge halte oder so, frage ich immer so, na hier, wer kennt Code Academy? Und alle melden sich. Na, wer hat's durchgehalten? Keiner meldet sich. Weil das hat so ein paar spezifische Gründe, darüber können wir vielleicht später sprechen. Aber das war einer der Motivations- oder der Gründe, warum ich angefangen hatte. Aber ich glaube, im Endeffekt hängt das wirklich damit zusammen, dass ich viel mit Leuten zu tun hatte, über ein, zwei Jahre, die Programmierer waren, Programmiererinnen und immer irgendwie dieses Ding da auf ihrem Computer, dieses krasse mit schwarzen und grüne Zeilen und immer gemerkt, das ist etwas, was ich nicht verstehe und ich würde es aber ganz gerne verstehen, was das ist, weil es umgibt mich anscheinend. Ich habe immer mehr gemerkt, wie wenig ich eigentlich weiß. Und dann haben wir irgendwann, habe ich mit zwei Freunden, mit Lehmann und Plomlompom beschlossen, dass wir programmieren lernen zusammen. Wir hatten verschiedene Expertisenlevel und ich konnte am wenigsten, Plom kann zum Mittel viel und Lehmann kann durchaus mehr. Und dann hatten wir mit Fiona lernen programmieren angefangen und dann habe ich gedacht, naja, if you do something, brag about it, ist so ein Zitat von jemandem. Und dann habe ich das Blog angefangen und
auch
angefangen darüber zu schreiben und ich glaube, das, wofür ich am meisten Hass und Lob geerntet habe, ist wahrscheinlich, dass ich mit Assembler angefangen habe. Mit x86 Assembler.
Das ist, also Hass und Lob würde ich da jetzt, ich würde sagen, naja, ist nicht gerade die schlauste Entscheidung, aber okay.
Hass also.
Nee, das ist wirklich so.
Nee, also das hatte tatsächlich seine Gründe. Also eigentlich, ich glaube, das war auch im Endeffekt eigentlich meine Entscheidung. Das war jetzt gar nicht so von den anderen irgendwie. Wir hatten halt drüber gesprochen, wir haben ja erklärt, es gibt verschiedene Abstraktionslevels und meine Motivation, ich sage es einmal hier, programmieren lernen, aber für mich ist es weniger ein Ziel, am Ende vor einer Menge von Programmen zu stehen oder mich durch den Alltag zu programmieren, sondern eher Code zu verstehen.
Okay.
Und insofern, ich glaube, es ist egal, mit was für einer Sprache du anfängst, es ist immer scheiße schwer, es ist immer frustrierend anzufangen mit Programmieren am Anfang. Natürlich hast du bei Python schneller wahrscheinlich Erfolgserlebnisse und kannst deine Ideen unmittelbar umsetzen. Aber wenn es darum geht, zu lernen und zu verstehen, ist Assembler eigentlich eine gute Wahl, würde ich sagen. Je nachdem, wer es dir beibringt natürlich und wie du da vorgehst. Und es war auch eine Menge harte Arbeit am Anfang. Da sind wörtlich Tränen geflossen bei FLP, bei manchen Sitzungen. Aber du lernst halt solche Dinge wie, also du musst ja erstmal verstehen, wie dein Computer aufgebaut ist, wie der funktioniert, wie der Prozessor, was es mit der Prozessorarchitektur auf sich hat und dann schiebst du Bits und Bytes hin und her.
Also wenn man jetzt, ich habe das ja von Anfang an verfolgt, das Projekt was ich natürlich jetzt eben ein bisschen satirisch falsch dargestellt habe, natürlich ist das keine Programmierlernressource, Fiona lernt programmieren, sondern es ist mehr ein Bericht darüber, über das Programmieren lernen. Und das hat definitiv also einen sehr schönen Charme, weil du dich halt sozusagen aus relativ ehrlich und relativ offen eben damit umgehst, wie du halt auch Schwierigkeiten hast und wo für den Anfänger sozusagen die Probleme liegen im Verständnis und dann aber auch irgendwo dann auch zeigen kannst, wo deine Lernfortschritte sind und das aber auch sehr, sehr charmant halt eben umschreibst. Und deswegen ist das echt eine Ressource, vor allem für Leute, die selber in dieser Situation sind, glaube ich, die jetzt anfangen zu programmieren und dann sozusagen so mit auf diesen Weg gehen wollen, ja, oder mit auf diesem Weg sind und sich dort dann sozusagen auch so ein bisschen moralische Unterstützung finden und so ein bisschen, ja, verstanden werden. Mhm. Und also für mich war es so, dass ich halt, als ich das gelesen habe, auch dann immer wieder sozusagen zurückerinnert wurde, wo ich dann halt angefangen habe zu programmieren, weil das dann doch irgendwie immer auch die gleichen Sachen sind, über die man stolpert oder die gleichen Probleme, die man dann irgendwie hat. Obwohl du natürlich auf einer mit was ganz anderem angefangen hast, so, also Assembler habe ich zum Beispiel noch nie gemacht irgendwie, aber trotzdem kommt man sozusagen an die gleichen Probleme irgendwie. Mhm. Und das fand ich auch einfach irgendwie schön. Als jemand, der schon programmieren kann, kann man das auch irgendwie lesen, weil man einfach so ein bisschen, ja, zurückerinnert wird, wie das halt früher war, als man selber damit angefangen hat.
Wie ist das denn? Machst du es noch?
Ja, ich mach das noch. Ich habe eigentlich erst heute total gestresst. Ich wollte unbedingt vor dem Podcast heute noch irgendwas programmieren. Ich habe ja noch nicht mal so wahnsinnig viele Programme geschrieben bisher. Und wenn, dann war das immer totaler Quatsch.
Was machst du denn da so? Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Was ich heute programmiert habe zum Beispiel?
Ja.
Das letzte, glaube ich, was ein bisschen größer war, waren die Sexwürfel in Python, also ein Programm, ihr erinnert euch vielleicht an diese im Dunkel leuchtenden Sexwürfel aus den 90ern, Nullerjahre? Nee,
ich weiß nicht mehr.
Kick an.
Ich muss das jetzt erklären. Idee.
Ja. Erzähl, genau. Fang doch mal an mit den 90ern. Wie war das damals auf den Partys, als du acht Jahre alt warst und das erste Mal mit den Sexwürfeln?
Das war echt krass. Naja, aber in den Nullerjahren dann.
Meinst du Sexwürfel, also mit sechs Zahlen drauf oder nein?
Nein, leider nicht.
Okay.
Nein, leider nicht. Die Sexwürfel sind halt, du hast dann zwei Würfel, die leuchten dunkel, konntest du früher in irgendwelchen kleinen Shops bekommen und in spezifischen Shops, und auf dem einen steht dann zum Beispiel Brust, Oberschenkel und so weiter, was man im öffentlichen Rundfunk jetzt nicht sagen darf, und auf dem anderen stand...
Wir sind hier nicht im öffentlichen Rundfunk.
Achso, na dann stand da Penis und Oberschenkel. Auf dem anderen steht dann halt Lecken, Küssen, Streicheln. Und das ist glaube ich noch gar nicht so alt, und das habe ich halt nachprogrammiert in Python nachts, während Lehmann und ich auf eine Pizza warteten. Das ist, glaube ich, das Letzte, was ich programmiert hatte. Also der Anwendungsfall ist dann halt, dass du dich mit deinem...
Also du startest dieses Programm dann jedes Mal, oder?
Genau, der Use Case ist, dass du mit deinem Partner, deiner Partnerin vor dem Computer sitzt.
Okay.
Und dann kannst du das Programm ausführen in deinem Terminal, und dann gibt es dir aus den zwei Listen halt zwei zufällige Elemente aus. Kannst natürlich auch noch beliebig viel hinzufügen an Parametern oder an Listen, wen, und dann kannst du halt noch, also kannst du das natürlich auch umschreiben, das Programm. Ja.
Genau, also wenn du auf einer Party bist, dann willst du ja vielleicht auch noch die Leute randomisen.
Genau.
Ach so.
Und dann setzt du dich irgendwo hin und sagst, guck mal, ich habe hier mein...
Max, du bist einfach auf den falschen Partys,
finde ich. Ja. Hast einfach nicht oft genug deinen Computer dabei. Also.
Sollte man vielleicht mal eine iPhone-App draus machen?
Also ich habe
Und auch noch so einen spritzfest sauberen Überzieher fürs iPhone dazu verkaufen.
Ja. Das ist sowieso. Aber das Krasse ist, ich habe ja dann inspiriert von Zufallsshirt von Katrin Passig, habe ich dann zufallssex.de registriert. Es ist 2013 und es gab noch zufallssex.de.
Alter.
Ja, und da kommt das dann rauf. Also kann man bestimmt noch
lustig. So eine deutsche Grindr-Variante nehme ich an.
Ja, also so das kann man natürlich auch machen, ja. Also du speist halt irgendwie.
Meine Freundin heißt auf Twitter Zufall.
Ja.
Oh, das ist Moment natürlich mal. Schlecht. Das ist jetzt zu spät.
Tja, da musst du jetzt wohl mit leben.
Naja, man kann natürlich jede Menge Twitter-URLs da reinspeisen, dann klickst du auf den Button, kriegst dann irgendeinen Twitter-Account, dann vielleicht noch die Telefonnummer dazu, das Bild. Oder klickst drauf, kriegst dann Zufallsporno oder so. Das wäre natürlich auch
lustig. Also hier mit der Telefonnummer und so, das machen wir dann alles hier so über Prism. Also Prism API auch mit dran irgendwie.
Ja, das wird auch alles ganz gut.
Ja.
Und gut, also das klingt jetzt aber eher nach so einem kleinen harmlosen Programm. Also
ja,
ist jetzt nicht,
genau. Also Ich glaube, ich habe jetzt auch keinen wirklich, also eine Sammler haben wir dann zu dritt dann schon ein paar ordentliche Programme geschrieben, wo beispielsweise irgendwie Bytes in eine Programm schreibst und die ergeben zusammen Sinuskurven, die du an deine Soundkarte schickst und so. Das war schon echt Leiden auf hohem Niveau in Assembler. Jetzt in Python heute habe ich schnell, es gibt ja diesen Account @RatschlagFiona, den jemand mal angelegt hat.
Es ist nicht nur Fotograf-Fiona, sondern auch Ratschlag-Fiona.
Genau.
Da stehen so dämliche Ratschläge von dir drin.
Genau.
Nee, eigentlich sind das ganz gute Ratschläge. Also es ist nicht mein Account, aber ich finde die eigentlich ganz gut, die Ratschläge.
Genau, die heißt nur zufällig auch Fiona.
Aber es ist aber ein super Account.
Es ist auch nur ihr Gesicht drauf. Aber es ist praktisch
aber von irgendjemandem. Ja, und ich dachte, es gibt ja dieses Tool Fortune, das kennst du bestimmt.
Dieses Tool, ich kenne Fortune, ja, aber ich wusste als Tool, also
Programm, die Website.
Nicht 4chan, sondern Fortune.
Ach so ein Glückskeks.
Genau, das ist ein Glückskeksprogramm eigentlich, das, glaube ich, so unter Unix und Linux eigentlich meistens dann schon installiert ist. Und dann, das ist ein Befehl, tippst ein, deine Kommandozeile und dann kriegst du einen Glückskeksspruch ausgeliefert. Und da dachte ich mir...
Und zwar praktischerweise ohne einen dämlichen Keks essen zu müssen.
Eigentlich schade, aber... Also da kannst du natürlich sehr viele... ich kann ja mal live hier... ich weiß gar nicht, ob ich fortune. Ah ja. But for my own part, it was Greek to me. William Shakespeare.
Gibt es das bei OS X? Ich weiß es gar
nicht. Muss mal gucken.
Ich schick das mal.
Kannst du aber auch runterladen. Also dann teilweise auch Zitate, viel Anlehnung an Nerdkultur. Und dann dachte ich mir, es gibt auch ein Fortune mit Fefe-Sprüchen, was ich heute gesehen habe. Hat jemand einen Mod gebaut und das kann man sich runterladen als Ergänzung. Und dann habe ich dann wollte ich gerne Ratschlag-Fiona-Tweets als Fortune-Datei bauen. Da wurde ich mit diversen Problemen konfrontiert. Zum Beispiel, dass ich keine Ahnung hatte, wie man das macht. Aber du hast halt in deinem Twitter-Archiv. Habt ihr euer Twitter-Archiv runtergeladen bestimmt, ne?
Ja.
Und damit schon irgendwas gemacht?
Mal so drüber geguckt.
Ich habe es importiert in mein Tweetnest. Das ist so ein eigen gehostetes, auf PHP und MySQL basierendes Tweet-Archiv.
Okay. Na, du hast ja dann so eine CSV-Datei.
Genau.
Und
Du hast unterschiedliche Formate. Also du kriegst so eine ZIP und da hast du unterschiedliche Formate.
Genau, HTML hat bei mir nicht funktioniert. Dann habe ich halt nur dieses CSV gesehen und wollte halt ganz gerne du hast ja dann noch jede Menge Metadaten drin und wollte ganz gerne die Tweets da irgendwie rausholen und ich musste in eine Datei packen, wo die Tweets durch Prozentzeichen voneinander getrennt sind. Und das muss ich halt irgendwie machen und dann habe ich mich da ein bisschen rangewagt, bin weit gekommen, aber nicht weit genug und dann hat mir ein Kumpel auch Hilfe angeboten. Dann haben wir uns gestern um 8 Uhr morgens getroffen zum Programmieren und haben dann dieses Programm gebaut, das aus dieser CSV-Datei die Tweets rausholt. Also es ist ein Python-Programm und dann die Tweets, also nur die Tweets dann auch, zum Beispiel Replies aussondert und so.
Okay.
Und das in eine neue Datei schreibt und die packst du dann in deinen Fortune-Ordner. Und dann kannst du Fortune Ratschlag Fiona und dann kriegst du einen Ratschlag von Ratschlag Fiona.
Also wenn ihr Fortune nutzt, dann könnt ihr euch das bestimmt irgendwo runterladen. Das musst du dann irgendwo dann deine Ratschlag Fiona Fortune Datei musst du dann irgendwo mal online stellen.
Ja, ich habe
die. Gibt's ja bei GitHub oder so?
Nee, noch nicht, muss ich noch machen. Also das.
Aber das machst du dann auch immer alles so das ganze Zeug dann auf GitHub stellen und so.
Das ganze Zeug, ja. Das wäre jetzt das Zweite, was ich dann raus habe.
Das ist zwei. Naja.
Genau.
Wie ist dein GitHub-Name?
Fotograf Fiona.
Achso.
Ja.
Das ist naheliegend.
Fiona gibt es wahrscheinlich mal nicht mehr, ne?
So. Das ist eine gute Frage, habe ich gar nicht geguckt.
Echt?
Vielleicht gibt es das noch, ja.
Naja, gut. Das war jetzt, also das ist auf jeden Fall ein schönes Blog, das man sehr empfehlen kann. Also mir macht das immer Spaß, das zu lesen.
Was du auch meintest, wollte ich noch zu sagen, dass das stimmt tatsächlich, dass ich habe das Gefühl, dass das Klientel, das so oder die Leute, die überhaupt FLP lesen, sind echt so 50% Leute, die sich dafür interessieren, vielleicht selber programmieren lernen wollen und 50% Leute, die das aus Nostalgie machen. Also vor allem wegen Assembler war das am Anfang ganz stark so. Und es ist wirklich so, dass die Motivation am Anfang war ja für mich irgendwie programmieren lernen. Und das hat sich sehr, sehr stark verschoben entlang des Blogs. Also auch anhand der Reaktionen, weil auf mich kommen tatsächlich Leute zu und sagen, ey, cool, ich habe wegen dir angefangen mit dem Programmieren lernen. Und ich freue mich wie ein junges Reh, wenn ich das höre, egal von wem. Und das ist echt ein Traum, dass das Leute jetzt bewegt. Und das liegt, also so, was ich verstanden habe bisher, so von den Reaktionen her, liegt das echt daran, dass das irgendwie nett geschrieben ist und verständlich. Und genau. Ich versuche ja auch immer jedes Programm echt idiotensicher zu erklären, immer wieder. Und ja, und ich glaube auch, es ist ja schon irgendwie so eine Debatte, dieses Programmierlernen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, das krankt auch ein bisschen daran, dass unter Programmierlernen verstanden wird, werde ein krasser Expertenprogrammierer oder Programmiererin. Aber darum geht's halt nicht. Sondern es geht darum, dass du dich insgesamt einfach damit auseinandersetzt und halt das lernst, was du schaffst. Und meinetwegen auch alle möglichen Kurse bei Code Academy durchprobierst, aber nicht bis zum Ende. Aber Hauptsache, du hast einfach mal ein bisschen verstanden, was Code ist. Und für mich war ja auch, hat das ja auch durchaus eine politische, emanzipatorische Komponente. Das führt vielleicht ein bisschen zu weit, aber ich denke, wir leben mittlerweile in einer Welt, wo Mündigkeit auch etwas damit zu tun hat, ob du technisch versiert bist oder nicht. Gerade wenn man sich vorstellt, okay, Code ist ein Werkzeug und das ist irgendwie mit Macht aufgeladen und das klingt jetzt alles pathetisch, aber das kommt halt immer mehr. So. Und ich denke, es ist gut, wenn viele Leute nicht unbedingt programmieren können, aber zumindest Code verstehen.
Mhm. Ja, du hast ja auch auf diesem geheimen Geheimkongress, an dem geheimen Ort,
einen geheimen Vortrag
gehalten, bei dem man jetzt aber nicht sagen kann, ob du jetzt wirklich da warst, weil das ist ja geheim. Mhm. Aber du hast diesen Vortrag gehalten und der war ja, den fand ich auch irgendwie, der hat mich irgendwie auch berührt. Also du hast ja genau diese.
Worum ging dieser Vortrag?
Also Fiona lernt programmieren.
Der hieß Learning to Program, okay, but how? Also ja, programmieren lernen, jetzt okay. Schon wie. Also so ein bisschen schon, warum man programmieren lernen sollte, was die Motivation sein könnte, aber dann auch echt so konkret, was sind die ersten Schritte, welche Fragen musst du dir stellen? Also zum Beispiel den Leuten, also wirklich beim Urschleim anfangen, halt den Leuten erklären, es gibt übrigens verschiedene Abstraktionslevels und das müsst ihr dann euch irgendwie, müsst ihr in Betracht ziehen und dann müsst ihr gucken, welches Format wählt ihr, wollt ihr in einer Gruppe programmieren lernen, wollt ihr im Netz oder mit einem Buch programmieren lernen und was ich persönlich finde, warum sich das lohnt. Genau, darüber habe ich gesprochen.
Aber
genau.
Und dann vor allem hast du auch diese politische Komponente, weil der geheime Geheimkongress hatte ja auch etwas mit Politik zu tun und da waren auch so politische Aktivisten und das war natürlich dann auch ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr dankbare Schnittmenge, die noch lange nicht weit genug ausgefüllt ist. Das heißt also sozusagen linker Aktivismus auf der einen Seite und ja, halt Coding-Skills oder Technik-Skills im Allgemeinen. Diese Schnittmenge ist sehr gering. Ne? Also wenn du jemanden hast, beispielsweise wie jetzt, den wir übrigens auch mal ganz dringend einladen müssen, der halt gerade für so linke Projekte ganz, ganz viel Infrastruktur schafft, indem er beispielsweise den Castor-Ticker baut oder dass er irgendwie halt irgendwie sowas wie Gutenplug hinstellt oder dass er irgendwie, er macht ja ganz, ganz viel so in solchen, so dieser Schnittstelle, so ja, irgendwie zwischen Aktivismus und Technik. Und da merkt man auch, wie unglaublich dankbar dann auch diese Produkte dann die Endprodukte dafür aufgenommen werden und wie effektiv die dann auch sind, ne? Und wie sie die Arbeit von Aktivisten bereichern können. Und deswegen ist das, glaube ich, auch sehr dankbar aufgenommen worden auf dem Kongress.
Auf jeden Fall, ich glaube auch zwischen einer Aktion oder einer Idee, die man tut und der Wirkung, die es am Ende hat, steht da ganz oft etwas Technisches dazwischen. Also wie du etwas umsetzt, wie du es visualisierst, wie du kommunizierst und da ist halt eine technische Versiertheit unheimlich wichtig geworden. Allein schon so ein Ding wie Verschlüsselung oder meinetwegen, du kannst ja total toll Dinge irgendwie vermitteln, wenn du sie visualisierst und auf jeden Fall. Und das stimmt, ich hatte den Vortrag auch so ein bisschen auf Aktivismus gemünzt und halt auch gesagt, dass wie viele Punkte es gibt, wo das greifen kann, wenn du dich ein bisschen damit auskennst natürlich. Also den Aspekt hat das auch noch, was so ein bisschen mit Macht zu tun hat.
Genau.
Aber ist das denn wirklich, also das klingt ja nun so ein bisschen so, als ob du sagen würdest sozusagen programmieren, also der Gedanke liegt natürlich nahe, so wir leben in einer Welt, in der wir immer mehr von Programmen jeden Tag umgeben sind und die auch unsere Kommunikation insbesondere massiv beeinflussen. Und der Gedanke, dass man dann sagt, okay, das zu können, ist sozusagen die Zaubersprache, die diesem 21. Jahrhundert einfach die wichtige ist.
Das Latein,
vielleicht sogar das Latein. Aber wie hast du denn jetzt das Gefühl, dass du jetzt sozusagen mehr Macht dadurch hast, dass du programmieren kannst?
Ich glaube, das Gefühl, ich habe jetzt mehr Macht, stellt sich nicht, also stellt es vielleicht auf eine andere Art und Weise ein, als man jetzt wie denken würde, wenn man sagt, ich habe jetzt Macht. Das hat immer dann auch mit Stärke und irgendwie eine, also ich glaube, das äußert sich ein bisschen subversiver, als man jetzt vielleicht denken würde. Aber ich denke, gerade solche Dinge wie, ich glaube, das fängt da an, wo du anfängst, wo du beginnst, dir Fragen zu stellen. Also zum Beispiel, warum musst du dich sehr viel stärker nach den Präkonfigurationen deines Computers richten als ich? Warum kann ich den kaputt machen und du nicht? Oder warum ist etwas so designt oder so programmiert? Was bedeutet das? Was macht das mit mir? Welchen Grund hat das vielleicht? Ja, und zum anderen, ich denke, gerade wenn ich beschäftige mich jetzt auch vielleicht.
Das wäre gut, dass das nicht ins Mikrofon gegangen ist.
Also ich beschäftige mich jetzt auch schon seit längerem mit, also beschäftige mich schon seit langem mit Netzpolitik, aber jetzt seit kurzem natürlich auch verstärkt. Und ich denke, ich hätte viele dieser Diskurse wahrscheinlich 90% einfach nicht verstehen können, wenn ich nicht auch angefangen hätte, mich mit Technik auseinanderzusetzen und mit Computern und der Technik des Internets beispielsweise. Mhm. Und du erfährst einfach oder kannst dir sehr viel besser Möglichkeitsrahmen auch vorstellen, in denen Macht ausgeübt wird oder ja.
Also weil ich habe immer so das Gefühl für mich, also ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit, dass ich den ganzen Tag über programmiere, dass ich da jetzt aber sonderlich viel irgendwo, also ich, das macht mir Spaß und alles toll und dufte, aber dass ich jetzt irgendwie deswegen das Gefühl habe, ich bin emanzipierter oder sowas. Vielleicht täuscht da auch der Eindruck, das kann natürlich sein, dass das, ich das gar nicht mitkriege. Aber dieses Gefühl habe ich eigentlich gar nicht. Also ich habe eher das Gefühl, dass so dass doch gerade für politische Kommunikation und sowas und Aktivismus und was gerade du sagst, dass es eher darum geht, nicht programmieren zu können, sondern die Werkzeuge, die bereits da sind, einfach bedienen und zu nutzen. Und ich meine, sei es mit so Banalitäten wie Social Media angefangen oder eben dass es da ein paar Leute gibt, die sicherlich auch noch, wo es toll ist, wenn die einem helfen können, indem sie programmieren oder das Ganze visualisieren. Das ist ja immer noch eine ganz andere Ebene. Das ist ja.
Aber ich würde dann wirklich auch darauf schließen, dass bei dir und bei mir auch diese nicht vorhandene Wahrnehmung dafür ist halt mehr so auch diese Privilegienblindheit. Ja? Also weil wir sozusagen das für selbstverständlich nehmen, dass wir wissen ungefähr, wie Computer funktionieren, wie Programme funktionieren und so etwa. Und das in unserer Denkweise schon längst integriert ist, fällt es uns nicht auf, dass andere Leute das vielleicht nicht so haben. Und ich glaube, dass uns da die Perspektive fehlt. Also ich meine, da geht es gar nicht darum, dass wir jetzt wirklich, wenn wir ein Programm sehen, sofort deassemblieren können, indem wir es angucken oder so, ja, durch unsere reine
Ich deassembliere gut, indem ich mir auf die
genau, also darum geht es jetzt nicht, ja. Dass du, aber so grundlegende Funktionsweisen, wie Programme funktionieren, wenn man die einmal verstanden hat, dann geht man anders an diese Programme ran, glaube ich. Und ich glaube, dass wir uns gar nicht mehr so eine richtige Vorstellung davon machen, wie Leute an diese Programme rangehen, die halt gar keinen Plan haben. Die sitzen dann teilweise, und ich sehe das zum Beispiel bei meinen Eltern oder bei anderen Leuten, die sitzen dann auch sehr viel ehrfürchtiger vor diesen Programmen. Die sitzen dann auch sehr viel Angststarrer. Die haben Angst, dass sie was falsch machen und dann geht der Computer kaputt oder so. Die wissen ja noch nicht mal, dass es halt nur Software ist und dass halt, also sie haben wirklich Angst, dass dann irgendwie, keine Ahnung, eine Leitung durchbrennt, wenn sie irgendwo falsch klicken. So, ja. Ja? Oder also solche Ängste gibt es da, ja. Und wenn du halt einmal irgendwie verstanden hast, was ist Software, wie funktionieren irgendwie, keine Ahnung, Datenbanken, wie funktioniert irgendwie Speicherung, Auslesen, Kopieren und so weiter und so fort. Wenn du das einmal halt mit deinen eigenen Händen gemacht hast, glaube ich, dann hast du schon ein anderes Verständnis davon. Und ich glaube, das ist für uns jetzt nicht mehr so richtig nachvollziehbar.
Ja, klar, ist da meine Perspektive vielleicht auch eine besondere oder spezifische, weil ich halt innerhalb von kurzer Zeit, also ich habe ja echt erst vor jetzt anderthalb Jahren angefangen mit dem Programmieren und hatte vorher, war auch eher so eine, keine besonders vernördete Person, also hatte echt wenig Ahnung, saß dann vor meinem Windows-Rechner und war auch froh, wenn er funktioniert. Und das ist halt alles sehr, sehr schnell passiert und es ist schon, natürlich habe ich dann auch Linux installiert und dann merke ich,
Immerhin.
Ja, auf jeden Fall. Also. Linux Debian und dann halt auch dann halt verstehen, okay, es gibt hier tausende von Config-Files, ist ja krass, da kann ich reinschreiben, das ist alles anders und dann ist es kaputt. Mhm. Oder auch besser oder eher an meine Bedürfnisse angepasst. Und ich glaube, das passiert halt auf vielen Ebenen und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man in einem Job ist, wo das eher so innerhalb eines kleinen Systems eher passiert, programmierst da, ich weiß nicht genau, wo du arbeitest, aber dass das irgendwie davon entfernt ist, was ich jetzt mir so erdenke, was mit Code alles möglich ist oder mit Programmieren. Aber ich glaube, ich will auch nochmal darauf hinweisen, dass für mich das nicht bedeutet, irgendwie jetzt Code zu produzieren in dem Maße, wie du es tust, mhm. sondern wirklich sich mit Technik auseinandersetzen. Und ich denke, das ist halt etwas, was sehr, sehr schnell mit Programmieren lernen auch einhergeht. Eben, dass es nicht nur um den Code geht, sondern es geht halt auch darum, je nachdem, was für eine Vorgehensweise du natürlich wählst. Aber irgendwie verstehen, so welche Möglichkeitsrahmen haben eigentlich Programme, was können Programme nicht, oder ich erzähle das immer wieder, aber ich finde eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist, als 2011, glaube ich, Frank Rieger in der FAZ den Code vom Bundestrojaner abgedruckt hatte. Mhm. Ich finde, das war ein super tolles Beispiel dafür, dass der Code 99% der Leute sagt, ey, ich beschneide deine Grundrechte, aber du verstehst mich nicht. Und du hast keine Ahnung, was ich bin oder wo diese Grundrechtsbeschneidung stattfindet. Ich meine, es war Assembler-Code, weil ich verstehe das die meisten Leute wirklich nicht. Aber
der war doch so ein bisschen kommentiert und sowas. Die haben sich da schon doch relativ viel Mühe gegeben, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Ich habe das leider live nie in die Hände bekommen. Ich hatte immer nur Ausschnitte gesehen, aber ja. Hatte halt davon gehört und noch die Berichterstattung und den Artikel auch gelesen. Aber ich meine, halt genau sowas verstehen eben oder zumindest eine Vorstellung davon haben, was kann Code, aber was kann Code auch nicht vielleicht.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist schon eine wichtige Sache auch. Also es gibt dieses Buch von Douglas Rushkoff, dieses Programmer Be Programmed.
Ja. Yeah.
Das ist ja so ein bisschen, das ist so ein bisschen, glaube ich, die Idee, finde ich, die dahinter steht, also hinter diesem emanzipatorischen Gedanken. Wenn die Welt halt immer mehr sozusagen durch die Algorithmen der Programmierer bestimmt wird, dann teilt sich die Welt auf in die Leute, die programmieren und die Leute, die sozusagen von diesen Programmen, auf diese Programme angewiesen sind, ja. Und diese Zweiteilung ist natürlich ein Machtgefälle, definitiv. Und und ich glaube, das ist auch etwas, was wir durchaus beobachten können heutzutage.
Ich denke, ich auch nochmal kurz, um das nur zu erwähnen, ich glaube, dieser Diskurs, den ich schon erwähnt hatte, der nervt auch total viele Leute total. Also dieses, dass sie immer umgeben sind von diesem, ja, du musst echt programmieren lernen, sonst bist du ein unmündiger, unemanzipierter Bürger oder Bürgerin. Natürlich ist es völlig in Ordnung, wenn Leute nicht programmieren lernen wollen. Und wir haben uns auch schon mal drüber unterhalten, über dieses Argument, dass eigentlich das cooler ist, dass es jetzt diese Clicky-Bunti-Welt gibt, weil dann haben die Leute mehr Rechenpower und die haben weniger Angst vor ihren Computern. Auch ein wichtiges Argument. Aber ich glaube, was nicht passieren soll, ist, dass Leute, die programmieren lernen möchten oder gerne können würden, dass sie Angst davor haben. So, und ich glaube, das ist eigentlich genau so diese kleine Nische, wo FLP halt greift, dass es eben den Leuten Mut macht.
Also FLP heißt für
Fiona lernen programmieren, ja.
Genau, das ist, braucht einen Moment, um das zu kapieren beim ersten Mal und so. Ja, genau. Ja. Also ich finde das ja immer eine spannende Sache. Ich kennt ja Hacker News, diese Webseite. Ja. Ich habe da nicht mal einen Account. Ich lese da nur hin und wieder mal so die Links durch und so alle paar Tage mal bis mehrfach am Tag, je nachdem, wie viel ich zu tun habe. Und ich habe auch so das Gefühl, dass so dieses Bild, was von Programmierern existiert, so dieses, das sind die Leute, so ich sag jetzt mal so wie in Die Hard 4, die sich in jeden Satelliten reinhacken können und die Welt und weiß der Teufel was, und wenn sie nur alle schlau genug sind und in Wirklichkeit und dann eben auch diese Selbstwahrnehmung, so dieses, wir sind hier was ganz Besonderes und wir machen alles, machen die Welt anders. Und im Endeffekt habe ich immer so das Gefühl, naja, so weit her ist es damit ehrlich gesagt nicht. Also klar, das ist ganz, macht Spaß zu programmieren, aber der Typ da, der das Radio, was da auf dem Schrank steht, was auch ein sehr wichtiges Kommunikationsmittel ist, der war ein Ingenieur und das ist was ich nicht könnte, da so die entsprechenden Platinen zusammenlöten, und das ist auch ein Wissen, was genauso wichtig ist. Und wieso gerade auf Software, wieso ist das so das Ding, auf das gerade so, was da so heraussticht?
Ich glaube schon, dass es da einen Unterschied in dem daran gibt. also zumindest der Wahrnehmung, wie sehr das mit Macht aufgeladen ist. Ich glaube, auf mich kommen halt auch oft Leute zu und sagen, ja, wenn ich meinen Klo nicht reparieren kann, ist doch auch nicht schlimm. Klar ist das nicht schlimm, aber also inwiefern ein Klo mit Macht aufgeladen ist, ist halt, das unterscheidet sich sehr stark davon, wie sehr
Code... Sieh mal zu, wenn du nicht kacken kannst.
Oh, das müssen wir mal drüber nachdenken, hast du recht. Mist. Ich muss echt was Neues lernen. Ich meine, Code ist eher doch ein Machtwerkzeug als ein Klo, würde ich jetzt, so steile These, ich weiß, aber würde ich jetzt schon so sagen.
Ja, okay, ja, können wir. Mhm.
Ja, okay, danke. Nur jetzt für die Unterhaltung hier.
Ja.
Und ich meine, es ist halt ein Werkzeug, mit dem Macht ausgeübt wird. So, und das ist, glaube ich, ein Fakt. Und ich glaube, das ist halt, vielleicht hängt das auch damit zusammen, ich will jetzt gar nicht groß rumspekulieren, aber ich glaube gerade dieses... Ich denke, das ist sehr offensichtlich, aber es ist halt auch so eine schwammige Geschichte, dass vielleicht auch damit so eine Angst verbunden ist, die das vielleicht auch wieder verstärkt, dass Leute da so viel Macht auch hineininterpretieren. Aber wenn ich mir anschaue, wie die Entwicklung so ist und gerade wenn sowas passiert wie mit den NSA-Geschichten mit Prism, was dann irgendwie groß in den Medien ist, aber es ist auch irgendwie nicht so wirklich klar, was sind das jetzt eigentlich? Okay, die haben da irgendwas programmiert, das ist ja ein Spionageprogramm eigentlich, ne? Oder Überwachungsprogramm.
Richtig wissen wir das auch nicht. Ah, ja. Aber ich wollte mal ganz kurz zu der Analogie mit dem Radio. Also ich meine, das Internet oder beziehungsweise der Computer ist nun angetreten als das Medium der Medien. Was ich damit meine ist, der Computer und das Internet haben sich angeschickt, tatsächlich alle Medien in sich aufzusaugen, zu substituieren.
Mhm.
Und dann noch darüber hinaus zu gehen. So, ja? Also das Erste, was alle Computer, das ist ganz lustig, das, also, was eigentlich hinter diesem The Medium is the Message von Marshall McLuhan steckt, ist ja tatsächlich, dass Medien in ihrer Anfangszeit immer erst andere Medien nachbilden.
Mhm.
Ne? Weil tatsächlich, wenn es ein neues Medium gibt, dann hat man erst einmal gar keine Idee, was man damit machen kann. Also nimmt man Dinge, die man aus anderen Medien kennt und emuliert sie sozusagen in diesem neuen Medium. Deswegen waren die ersten Fernsehprogramme waren Theaterstücke. Ja? Also da haben dann eben Theater, haben dann Theater gespielt. Mhm. So, bevor dann wirklich der Spielfilm sozusagen, also als die Kamera sozusagen.
Mhm.
Ähnliche Sachen. Also als das Medium im Radio kam, dann hat man dort erstmal Literatur vorgelesen, ja, und so weiter und so fort. Also bis halt so ein Medium zu sich selbst gefunden hat, zu seinen eigenen Möglichkeiten, zu seinen eigenen Formaten gefunden hat, bildet jedes Medium immer erst ein anderes Medium ab. Und das meinte übrigens, das war so der Ursprung dieses The Medium with the Message übrigens. Auf jeden Fall, das Internet oder der Computer hat tatsächlich das mit allen Medien gemacht. Also das heißt, der Computer hat wirklich alle Medien in sich abgebildet.
Kino noch nicht.
Kino ist halt Bewegtbild, also ja klar.
Ah, okay.
Kino ist eher ein Ort als ein Medium. Ne? Also,
aber kann auch damit auch ein Medium sein.
Mhm.
Kann auch damit auch ein Medium
sein. Ja, manche Medientheoretiker sagen, alles ist ein Medium.
Genau, der Medienbegriff ist natürlich auch ein extrem weit dehnbarer. Insofern kann man sich natürlich darüber streiten. Aber davon mal abgesehen.
Mach sofort die Facebook-Page zu.
Genau.
Ich bin da ganz bei Kitter.
Aber das ist halt und deswegen ist eigentlich das Radio, ist immer noch nett rauszufinden, wie ein Radio funktioniert. Aber ich glaube, in Zukunft ist es wichtiger, Code zu verstehen, weil Code ist die universelle Sprache aller Medien, die jetzt kommt.
Klar, aber die Hardware gehört auch dazu, zum Beispiel. Und mit der beschäftigen sich nicht ganz so viele Leute. Und
das stimmt.
Wenn das Stromnetz abgestellt wird, dann sind diese ganzen Medien auch komplett im Arsch. Und dann ist und trotzdem ist man nicht gekraftet.
Ich hatte gar nicht verstanden, dass du echt so ein dass du wirklich auch Software, also dass du so einen Fokus drauf gelegt hattest. Also ich finde dass es auch wichtig ist mit der Hardware. Deswegen hier ist Sam da und so. Also
was hardware-nah ist.
Ja. Also nicht nur deswegen, aber na klar, ich habe ja letztens meinen Computer auseinanderbauen müssen, weil ich da irgendwie Wasser reinlaufen
habe. Dieses ThinkPad da? Oder?
Richtig, nein. Ein Edge, ein 135, da lief Wasser rein, das musste ich halt auseinanderbauen. So. Und dann baue ich es halt auseinander, brauche mehrere Stunden, baue es wieder zusammen und es funktioniert.
Also den auseinanderbauen Teil habe ich auch schon diverse Male bei diversen Laptops hinbekommen.
Und jetzt hast du lauter offene Laptops hier.
Den zusammenbauen Teil, an dem hat es gescheitert.
Es gibt da ein echt, also für jedes Lenovo-Device gibt es echt coole Manuals. So, also wie du sie auseinanderbaust, in welcher Reihenfolge. Und dann machst du halt das alles reverse. Also dann baust du es halt in einer anderen Reihenfolge wieder zusammen. Dann ist alles in Ordnung.
Genau.
Aber dann muss ich auch hinsetzen und jede einzelne Scheißschraube aufkleben und wissen, wohin die gehört.
Mhm, das stimmt. Das einmal gemacht, da habe ich bei meinem MacBook das CD-Laufwerk ausgebaut, also das SuperDrive. MacBooks
kann man auch, also vor allem nicht wieder zusammenbauen.
Und dann das SuperDrive ersetzt durch eine SSD, durch eine Festplatte und dann eine SSD eingebaut und so weiter und so fort.
Also diese Modellreihe konnte man das noch.
Okay. Und ich weiß noch, wie ich aufpassen musste, dass mir der Angstschweiß, der mir auf der Stirn sich perlte, nicht in das MacBook, in das offene reintropfte die ganze Zeit. Das war das einzige Mal, dass ich einen Laptop aufgemacht habe und wieder zusammengekriegt habe. Ansonsten ist das immer schief gegangen. Aber so dank iFixit geht das tatsächlich ein bisschen besser. Aber man braucht trotzdem noch ein sehr ruhiges Händchen dafür. Ja. Und,
das ist doch einfach alles unheimlich dicht gebaut, oder? Das ist das Problem.
Ja. Also so ein PC, das ist alles gar kein Problem. Da ist alles noch relativ groß. Aber so je kleiner das wird und so ein iPhone, ich glaube, da wird es wirklich spätestens aufhören. Also
nee, dafür gibt es ja dann Apple Care und so. Und dann zahlst du halt Euro.
Genau, Apple Care ist mein Hardware-Skill.
Glückwunsch.
Ja,
wobei so Hardware bauen finde ich ja eigentlich ganz lustig, weil also wir hatten ja bei Nerds FM hatten wir die Mai auf jeden Fall, die hat zum Beispiel Klackerlaken gebaut.
Oh ja, toll.
Und,
ja.
Und so eine Sache.
Die war bei Nerds jetzt?
Ja, das war super. Kann man sich auf jeden Fall.
Ja, Lumibots ist der Hammer.
Lumibots auf Twitter heißt sie. Ja. Und also die ist auch wirklich Wahnsinn, was die so mit, so, ja, dann habe ich das und das und auch so Improvisationstalent und so. Also das ist unglaublich. Also die hat da Dinge beschrieben. Warum, außer dass ich jetzt hier rumschwärme, bin ich jetzt auf sie gekommen?
Können auch über Lumibots schwärmen, das ist völlig in Ordnung. Die hat auf der Republika auch einen Workshop gegeben, da haben Leute kleine Klackerlacken gebaut.
Sie war auch auf dieser Geheimkonferenz.
Das stimmt, ja.
Ach so, war sie auch da. Okay. Und auf jeden Fall so dieses Hardware-Basteln, also gibt es ja so auch so kleinere Projekte, die man machen kann. Ich habe ja überlegt, mal so ein Klingelprojekt auch zu machen, dass man hier die Klingel, dass die nicht so laut klingt. Mich stört das immer so bei irgendwelchen Leuten, die Kinder haben, wo man dann so, ja, aber abends bitte anrufen und nicht mehr klingeln, weil dann machen die Kinder auf. Das ist ja auch absolut berechtigt, aber warum haben wir nicht Klingeln, die dann einfach abends nicht mehr klingeln, sondern dann.
Die Lautstärke mal regeln kannst. Wir können bei allem die Lautstärke regeln, aber bei Klingeln nicht.
Oder das Telefon kommt eine Push-Notification. Ich meine, das ist ja, und das kann ja auch nicht so schwer sein, sowas zu bauen mit ein bisschen Hardware.
Wolltest du nicht sowieso mal irgendwie so als Großprojekt deine Wohnung elektrifizieren?
Ich will ja die
hatte doch letztens bei Mobile Max, der. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Der jetzt
Clemens war.
Clemens über die Automatisierung seines Hauses gesprochen.
Habe ich nicht gesehen. Eine Stunde lang.
Das ist echt der Hammer. Ja, und was machst du? Hat er echt ewig erzählt, ja, und dann habe ich das und das gebaut. Mit dem musst du dich mal hinsetzen und ihn mal fragen, weil der hat echt alles komplett automatisiert. Hat er erzählt, ja, dann habe ich das automatisiert und dann Müll, ja, habe ich auch eine Lösung für. Da habe ich dann irgendwas programmiert, gebaut, dass dann das halt misst und dann gibt es eine Mechanik, die dann guckt, wann war die Müllabfuhr das letzte Mal da und hier bei Klo, ja, habe ich auch eine Lösung für, na, er ratet das und echt krass, so, der nerdet sich da einen ab, eine Stunde, wie er sein Heim und ja, wenn dann Leute vor der Tür steht, dann habe ich eine App und dann mache ich da durch auf den Knopf, dann geht die Tür bei denen auf, wenn ich mal im Ausland bin. So. Okay. Also ich glaube so, das wäre so, der hat das quasi definiert.
Ich wollte immer Lampen bauen, also will ich immer noch irgendwann mal.
Ich will noch ein Rücklicht programmieren mit den kleinen Digi-Sparks, das sind so ein Square-Inch große Mini-Arduinos quasi.
Okay.
Gab es mal über ein Kickstarter-Projekt, hätte ich geschenkt bekommen. Das ist eigentlich auch, ja, ich meine Arduino sowieso, ne? Also müsste man mal mehr mitmachen.
Arduino ist, wie also ich habe so ein bisschen Lampen gebaut.
Du heißt ja auf app.net hast du Arduino.
Arduino, genau.
Arduino.
Ist echt ein cooler Name, oder?
Aber eigentlich schon, ja.
Leider oft heißt wohl auch irgendwas mit stark oder irgendwie sehr widerstandsfähig und ist wohl auch eine Galaxie irgendwo, Arduino.
Okay.
Ja.
Also dann mit so einem Arduino habe ich das gebaut, diese Lampen, die ich gebaut habe. Also
was für Lampen?
Da gibt es so bei IKEA gibt's so LED-Lampen, so bunte, die man über so ein Drehrädchen ansteuern kann. Und die habe ich an einen Arduino angeschlossen und kann dann quasi über den Arduino die Farben einstellen, die ich gerne haben möchte. Cool. Und wollte das dann irgendwann mal so umbauen, dass ich hier, dass das Licht in der Wohnung irgendwie sich automatisch immer an irgendwelche externen Gegebenheiten anpasst. Also dass das so irgendwie sich der Tageszeit anpasst oder dem Wetter oder wie auch immer, welchen Signalen man auch immer da hat. Und ich habe ja so diesen Traum, ich weiß nicht, ob ich den hier schon mal erzählt habe, von mein Erzfeind ist ja der Lichtschalter und habe ich beschlossen in meinem Leben, ich finde Lichtschalter eine Katastrophe. Also nicht nur.
Aber die funktionieren auch ganz gut eigentlich.
Was?
Nee, die funktionieren wie ein Computer. Müsst ihr euch mal 101 an aus.
Nein, genau das ist das Problem. Das ist Licht ist nicht ein und aus. Das ist die Sonne. Die Sonne ist nicht, die ist nicht dunkel und plötzlich ist Licht an und alles ist hell.
Aber
mit Lichtschalter ist das schon der Fall. Ja, ja. Genau das ist das Problem. Also ich fände ja so, dass man bräuchte eigentlich so viel mehr Licht, was nicht so binär ist. So, ich meine, wenn ich nachts aufwache und auf Klo muss, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich laufe im Dunkeln oder ich mache das Licht an und meine Freundin ist wach und ich zwinkere erstmal stundenlang und kriege überhaupt nicht. Und wenn ich dann wieder weg bin, dann schlafe ich sofort. Eigentlich, wenn ich nachts auf Klo will, dann bräuchte ich so Licht, das mir so ein bisschen den Fußboden ausleuchtet, damit ich nicht irgendwie die ganze Zeit gegen den Türrahmen renne und sowas.
Habt ihr auch gerade so ein First-World-Problems-Gefühl?
Nein, Licht.
Es geht hier um Politik, um Weltveränderung und Emanzipation. Du kommst hier mit, nachts aufs Klo gehen.
Manchmal muss man auch einfach reale Probleme lösen. Und ich meine, das.
Und, ja, jeder nach seinem Ermessen.
Und siehst du, das ist so, woran ich als Programmierer so die ganze Zeit denke. Das ist meine.
Ich meine, Fiona kann vielleicht nicht so gut programmieren wie du, aber sie macht sich Gedanken, wie sie mit Ratschlag, Fiona und Fortune und Fortune halt irgendwie die Welt durch ihre Ratschläge verbessert. So. Und du denkst immer nur an dich und deinen nächtlichen Klogang. Sorry.
Naja, aber es gehen sehr viele andere Leute auch noch nachts auf Klo.
Das weißt du doch nicht.
Ich vermute es einfach.
Also wenn dein Klolicht irgendwann auch Sex würfeln kann, dann können wir uns darüber unterhalten.
Ich habe das gerade übrigens mal ausgecheckt, die App hier. Also
die Sexwürfel-App?
Ja, die ist in deinem GitHub-Account. Alle 14 Zeilen.
Dann jetzt App, wie, es gibt eine Zufallssex-App für iPhone oder was?
Nein, ich glaube, in App Store würde es nicht reinkommen.
Max
hat, ich klaue dir deine Geschäftsidee.
Genau, Max hat schon eine iPhone-App dafür.
Das müsste man mit Shake machen, dass man dann das Telefon schütteln muss und dann...
Ja, genau.
Ah ja, stimmt.
Und dann steht der Nächste da.
Ja, Max, ne, Shake und so.
Ja. Machen wir.
Ja.
Kriegen wir hin. Das
jetzt
wird alles.
Erstes.
Nein, das ist jetzt macht ihr euch wieder über meine Lichtidee lustig. Aber ich finde das gar nicht.
Nee, es ist super.
Und dann halt so abends Licht, bevor man ins Bett geht, dass das Licht so langsam runterfadet und so. Und das finde ich alles so, das könnte das Leben so viel angenehmer machen.
Das ist das Wichtigste. Ja, das stimmt. Aber es ist ja auch wirklich, also ich meine, es gibt ja diese von Philips, meine Schwester hat so eine Lampe und die ist hellauf begeistert von diesen Morgenlampen, die dich mit Vögeln zwitschern und langsam, also sie meint, egal wie sie geschlafen hat, sie fühlt sich immer ausgeschlafen, wenn sie mit dem Licht aufwacht.
Okay.
Also es macht schon eine Menge aus und tatsächlich, mag vielleicht ein erste Weltproblem sein, aber es ist eigentlich ein ziemlich enormes Problem oder eigentlich schon von einer ziemlich großen Dimension. Ich war bei einem Vortrag von einem Arzt und der hat erzählt, wie schlimm eigentlich dieses Licht, unsere Lichtverhältnisse sind. Vor allem, dass sie beispielsweise abends eigentlich das hellste Licht haben unter Umständen. Also bei dir jetzt vielleicht nicht, ist schon ein bisschen gedimmt, aber wir haben ja völlig bescheuerte Lichtrhythmen.
Siehste?
Und die Leute, die beispielsweise Schichtarbeit machen oder so, die sterben ja auch alle, die kratzen ja alle so 20, 30 Jahre früher ab. Irgendwie so in den Dreh. Und auch das, was wir mit dem Licht haben, er prognostizierte, dass wir in 5 Jahren da eine ziemlich große Debatte drüber haben werden, wie wir mit Licht umgehen.
Ich finde das auch so, Licht wird immer so, die Leute geben viel Geld aus, um ihre Wohnung schön einzurichten und dann knallen sie irgendwie geben sich schon Mühe, dass die Lampen schön sind oder sowas, aber so, dass die Lampe auch der Laune ja doch eine Menge beizumessen hat und da auch einen großen Einfluss drauf hat, das wird gerne ignoriert. Außerdem, das ist ein First World Problem, was dann auch irgendwann mal in die dritte Welt abwandert, weil LEDs sind billig.
Stimmt, so weit muss man natürlich.
Und Arduinos sind billig und dann wird dann haben die genau das gleiche Licht wie sie. Also das gab ja auch mal so ein schönes Projekt, wo war das? Ich weiß nicht mehr. Da ist irgendjemand auf die Idee gekommen, in diese Blechdächer
mit diesen Flaschen.
So Flaschen mit irgendeinem Bleichmittel durchzustecken. Ich weiß nicht, kennst du die Story? Das war einfach. Es gibt da genug Licht in diesen Ländern. Also es war irgendwie in Asien und ich glaube in Afrika, wo das, also in
Afrika und ein Land. bin mir auch nicht sicher.
Genau, wurde es als erstes eingesetzt, also da, wo das der erfunden hat. Und da hat man eigentlich genug Licht, außer halt in diesen dämlichen, dunklen, also die haben halt diese Hütten und die haben irgendwelche Blechdächer oben drauf und keine Fenster. Und darin ist es dann doch wieder furchtbar dunkel. Und der hat das total billig gebaut, also so aus alten, gebrauchten Plastikflaschen hat er dann oben irgendwie so ein Bleichmittel reingehängt, sodass das Bleichmittel hat dafür gesorgt, dass das Licht dann gleichmäßig verteilt wird. Und dann hast du also eine quasi Glühlampe drinne hängen, die nur bei Tageslicht draußen funktioniert und die das Licht erhellen kann. Und dieses Konzept ist kopiert worden in alle möglichen Ecken der Welt und wird da jetzt auch eingesetzt.
Ja, manchmal sind die Lösungen ganz leicht.
Ja, musst du mal auch gucken, ob die hier nicht...
Da können wir uns eigentlich gleich mal irgendwie von Hipsterflat erzählen, oder?
Ja, genau. Ich glaube, danach wurde schon gefragt.
Echt?
Okay. Im Chat, ja.
Ja, also...
ihr wart ja auch im Katastrophengebiet.
Wir waren im Katastrophengebiet.
Also vor allem haben wir dort irgendwie...
Katastrophenverhinderungstourismus.
Vor allem gab es dort, was wir dort gelernt haben, ist, dass es dort eine geile Technik gibt, wie man dort Sandsäcke befüllt.
Ich bin froh, dass ihr was gelernt habt.
Ja.
Oh Gott.
Nee, aber das ist auch wieder so eine einfache, geniale Idee. Ist eine einfache, geniale Idee. Die haben dort so Rohre. Also so
PVC-Rohre,
ganz normale Standardrohre, irgendwie mit einem Durchmesser von, weiß nicht, irgendwie 20 Zentimeter oder sowas. Und die sind dann vorne so schräg abgesägt, so ein bisschen mit einem Schwung, sodass sozusagen vorne so eine Art Schaufel so herausragt.
Ah.
Ja. Und mit diesen Dingern kann man dann schaufeln.
Also das Ganze funktioniert so, man stülpt von hinten, man muss den Sand, genau. Also das war unsere sollten wir vielleicht mal vorne anfangen, oder?
Was ist denn überhaupt passiert?
Erzählen wir ganz kurz nochmal, wie das funktioniert, weil wir gerade dabei sind.
Gut, man muss die Erde, den Sand in Säcke bekommen.
Genau.
Und dazu stülpt man von hinten über dieses Rohr drüber.
Genau.
Und dann nimmt man den Sack und das Rohr und füllt da so und geht so einmal in den Sand rein und kippt dann das Rohr nach hinten, sodass der ganze Sand, der da drin ist,
passiert praktisch automatisch
in den Sack reinfällt.
Dann sozusagen der Sack gefüllt.
Und dann macht man das noch ein zweites Mal. Also
ihr werdet von dem Sack und dem Ding benutzt, quasi.
Sozusagen, wir sind die Würztiere des Rohres. Und nein, also jedenfalls.
Ich hätte auch jederzeit aufhören
sehr, sehr
können. Geil. Nur Michi konnte irgendwann nicht mehr aufhören.
Das war alles so geil,
ja. Ja, es war eine Erfüllung. Also nee, ich fand das eine sehr geniale Idee. Mhm. Vor allem musste man nicht irgendwie tausende von Spaten kaufen, plötzlich für alle Leute und Schaufeln und so weiter und so fort. Sondern mit dieser Methode hat man extrem schnell und effektiv Sandsäcke gefüllt. Und zwar ohne sich groß anstrengen zu müssen.
Die ist noch relativ neu.
Und die ist relativ neu, genau.
Ich habe davon irgendwann gehört, dass da irgendjemand so Jugendforscht mitgewonnen hat oder sowas vor ein paar Jahren. Oder irgend so ein Innovationspreis oder irgendwie sowas, weil das war auch dann so ein junger Mensch, der da die Idee hatte, Mensch, wenn Flut ist, dann kann man das doch einfach so machen und anstatt da mit der Schaufel und so und von denen nicht
genügend da sind. Ist wahrscheinlich super billig, super einfach und ist super effektiv.
Also wenn man es richtig macht.
Ja, genau.
Wir haben echt da was, so richtig Akkordarbeit.
Wie kommt es denn, also was ist nochmal passiert?
Also,
und wie kommt es, dass
es hat geregnet. Ne? Und dann, woran liegt das eigentlich? Woran lag eigentlich
Regen.
Die Flut?
Regen und wahrscheinlich auch noch Tauwasser.
Und Tauwasser, Regen Tauwasser? Und Tauwasser.
So in den
ja, klar, natürlich.
Ja, das kam ja aus dem Osten und rüber.
Die Donau war das und hier die Elbe. Und die Elbe kommt ja auch aus dem...
Tauwasser?
Ich glaube schon.
Ja, also alle Flüsse speisen sich ja aus Tauwasser von Gebirgen. Und das wird wahrscheinlich mit einer Rolle gespielt haben, weiß ich nicht.
Wenn dann so alles zusammenkommt.
Ja.
Ja. Und auf jeden Fall die Elbe hatte halt Höchststände. So, ne? Und wie das dann halt so ist, werden dann Gebiete überschwemmt, die halt nicht für Überschwemmung vorgesehen waren. Und bedroht war dann vor allem auch Brandenburg, viele Orte und unter anderem stand dort irgendwie im Mittelpunkt auch Wittenberge. Und ich war gerade mit meiner Freundin unterwegs, wir haben eine Radtour gemacht nach Potsdam und schlenderten durch die Gegend und sporadisch schaute ich bei Twitter nach und da hatte Max dann einen Link getwittert zu dem Tagesspiegel und mit der Frage, sollte man dann vielleicht da einfach hinfahren, weil in diesem Tagesspiegelartikel der Bürgermeister von Wittenberge dazu aufgerufen hat, ob nicht vielleicht Berliner irgendwie helfen könnten, jetzt mal da ein paar Sandsäcke zu füllen, weil sie wären zu wenige und die Flut würde jetzt demnächst kommen und also der Höchststand wurde noch erwartet zu dem Zeitpunkt, okay. Also es war sozusagen alles ansteigend und sie hatten Angst, dass die Dämme brechen und da dachte ich mir noch, oh, wenn der Max das sowas twittert, dann kann das nichts Gutes bedeuten. Und tatsächlich hatte ich dann nach kurzer Zeit eine DM von ihm. Sag, kommst du mit? Ich fahre da hin und will ein Auto besorgen. Und ich war halt gerade in Potsdam und schaute mir Sanssouci an. Und schaute mir Sanssouci an und dachte mir so, ach ja, das Radfahren, das hat ja auch irgendwie Spaß gemacht und so ein bisschen körperliche Bewegung. Und jetzt will er da irgendwie da so Sand schaufeln. Und was habe ich denn morgen? Und habe ich dann gedacht, so, oh, ich habe bestimmt geile Termine und so. Habe ich in meinen Kalender getraut.
Nö, zwei Wochen lang eigentlich nichts.
Und dann war da einfach nichts. Der Montag war, also der hat mich komplett in den Stich gelassen, mein Terminkalender. Und
das
dann,
ist ja schrecklich mit der Flut.
Und dann meinte ich so, Sigi, du hast doch bestimmt gar keinen Bock, jetzt morgen irgendwie nach Wittenberge zu fahren. Und sie so, oh nö, wieso, das hätte ich jetzt Bock schon irgendwie. Und dann, ah, so, und dann habe ich ja, Max.
Ein Traum mit der Solidarität hier.
Ja, genau. Dann hatte ich irgendwie keine Ausrede mehr. Dann musste ich halt so sagen, ja,
wenn du. Oh, du Schaumbeutel, ne?
Aber mich ist bei sowas immer gut. Den kann man sowas anhauen und der ist so, ja, klar, mach ich mit.
Jetzt merkst du erst, was für eine Überwindung das für ihn war.
Ist okay. Ich meine, andere haben.
Stimmt.
Naja, ich hab auch meine Kollegen gefragt. So, ja, hey, wie sieht's denn aus? Ich überlege mir morgen Urlaub zu nehmen. Würde jemand eventuell mitkommen, wenn ich. Zirp.
Der leere Raum. Genau. So ein Strohballen.
Genau. Tumbleweed. Genau.
Ich meine, mich hätte sich auch totstellen können.
Du weißt ja immer, wo er ist.
Ja, ich kann dann aber natürlich auch nicht, weißt du, so, ich meine, er wäre dann vielleicht ohne mich gefahren und dann wäre er der Held gewesen.
Achso, nee, das geht natürlich nicht.
Das geht natürlich nicht. Und dann habe ich gedacht, ach komm, dann fahre ich das.
Das war eigentlich, also für mich war das so ein bisschen so ja, eigentlich, also man denkt sich ja öfters mal, eigentlich müsste man mal und dann, ach, warum eigentlich nicht? Ich meine, so einen Tag Urlaub nehmen dafür, das ist jetzt, ich habe schon Urlaubstage sinnloser verbracht, als irgendwie Sandsäcke abzufüllen. Mhm. Und es hat durchaus, also es war ja auch ein kleines Abenteuer, sage ich jetzt mal, im Sinne von, also man fährt irgendwo hin, ja, guckt sich.
Wie viele Leute waren denn da ungefähr?
Also vor Ort waren natürlich viele Leute da, aber jetzt.
So auf dem Platz, also es gab irgendwie zwei Sandapfelplätze, wie wir im Nachhinein gelernt haben, mhm. Als nämlich Merkel auf genau dem anderen war. also die war jetzt nicht auf dem wir auch waren, falls da irgendwie, weil die waren nämlich genau am selben Tag durch Zufall da auch. Und da waren so.
So zufällig war das jetzt nicht, aber gut.
So,
sie hat mich
sie hat geguckt, SMS, bei, SMS geschrieben, bei Twitter,
wo bist du heute?
Wo ich heute bin.
Hey, hast du Bock
und
auch?
Sie meinte so, sorry, keine Zeit für dich, Angie, ich bin hier gerade am Shippen.
Okay. Dann hat sie gesagt, komm ich vorbei.
Das muss ich sehen, hat sie gesagt.
Genau, und dann waren da so, ich weiß nicht, so 60, 70 Leute waren da auf dem Platz.
Okay.
Ja.
So, die,
aber also, komisch, müssten nicht eigentlich alle Wittenberger da am Start sein und wie blöde Sandsäcke beschreiben?
Nö, die hatten ja Besseres zu tun.
Ach so.
Irgendwie, keine Ahnung.
Naja, also ich glaube, ich meine, es ist eigentlich ganz lustig. Also wir sind ja hingefahren, man fährt hier so irgendwie knapp 2 Stunden aus von Berlin. Ich hatte mir ein Auto ausgeliehen von Freunden und wir hatten dann, wie gesagt, Michi war dabei, Sigi, seine Freundin. Und dann hat sich dann noch am Morgen direkt hat sich Marc gemeldet, seinen Twitter-Namen kann ich mir nicht merken, weil das so ein Rot13 Twitter-Name ist. Und
Beatspeak, glaube ich, ne?
So nee, Rot13, also das ist so ein Pseudo-Verschlüsselungsverfahren.
Okay.
Du verschiebst einfach jeden Buchstaben um genau 13 Zeichen im Alphabet. Also wenn du ein A machst, dann nimmst du A plus 13 den Buchstaben und so und dann hast du das Rot13.
Okay.
Das ist also nur so, egal. Dann sind wir da hingefahren und man kriegt natürlich ewig lange überhaupt nichts davon mit. Also man merkt irgendwann so, die Straße wird voller mit Autos, die eher geeignet sind, um in einem Notfallgebiet zu fahren, aber also so mehr THW, mehr Polizei, viel mehr Bundeswehrfahrzeuge und so. Aber so die Landschaft sieht genauso aus, die Sonne hat geschienen, war eigentlich wirklich nicht dran zu glauben, dass wir jetzt irgendwie in ein Hochwassergebiet reinfahren. Und dann hat uns das Navi so, hier jetzt bitte links abbiegen. Dann sind wir links abgebogen und kommen da an so einem kleinen, und dann kommt so quasi, ist irgendwie die Welt zu Ende. Also ist da so eine kleine Sandsack, Mauer gewesen, eigentlich auch alles sehr, sehr friedlich, direkt daneben irgendwelche Häuser und dahinter war ein See und in dem See standen sehr viele Bäume. Und
aber dessen Stämme man nicht mehr gesehen hat.
Und laut Karte war da so ein kleines Bächlein höchstens. Also das war so, also und das war wirklich, da war einfach eine riesengroße Fläche. Und das sah so aus, als wenn diese Sandsäcke da auch nur umfallen würden, wäre so quasi die Dorfstraße daneben einmal komplett unter Wasser gewesen.
Ja. Das ist eigentlich schon krass, was für eine riesen Einwirkung das hat oder wie massiv das eigentlich ist. Aber es kommt so schleichend dann über Tage und dann hast du plötzlich so viel zerstört innerhalb von kurzer Zeit. Das ist echt krass.
Und das war halt auch so, und dann sind wir da wieder weggefahren, weil da ging es dann, war dann irgendwann die Welt zu Ende und wir wurden dann auch so, ja, hier kommt er nicht mehr durch. Ja, fahrt mal da und da lang, halt einen anderen Weg. Und dann sind wir da auch wieder in die Stadt rein, so richtig, wo dann auch so irgendwann war dann auch alles abgesperrt, wir haben dann unser Auto relativ früh abgestellt. Und überall stand Polizei rum, die Leute weitergescheucht hat. Und auch da wiederum alles eigentlich sehr friedlich. Es hat auch, ich meine, als wir da vor Ort waren, es gab so, wir hatten alle diese Rohre waren da. Es gab unglaublich viele von diesen Sandsäcken. Es gab eigentlich die ganze Zeit war über Sand da. Also es klingt jetzt so tot. Hey, es war Sand da.
Es kam halt dauernd irgendwie LKWs mit Sandladen.
Also es hat nicht an Ressourcen gemangelt. Es hat also das Einzige. An
Paletten
hat es
gemangelt.
An Paletten hat es ein bisschen gemangelt. Also das ist, aber es ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie das Chaos ausgebrochen wäre oder sowas, sondern es war eigentlich die Leute, also es waren Leute da, die haben Essen gebracht. Es kam irgendwann nette mittelalter Frauen, die dann Kuchen so für die Helfer da bereitgestellt hatten und sowas. Und dann standen da so Partyzelte, in denen man sich jederzeit was zu trinken holen konnte und so. Also es war jetzt nicht so irgendwie, also meine Eltern hatten mir vorher gesagt, so tank unbedingt vorher nochmal voll, du fährst in ein Katastrophengebiet, wer weiß, was da los ist. Ich glaube, Benzin war da überhaupt gar kein Problem. Also du hättest an die nächste Tankstelle ranfahren können, hättest voll tanken können, wäre überhaupt kein Drama gewesen. Ist so meine starke Vermutung.
Nö, das war ja auch das Witten Berge war ja auch noch komplett trocken. Es war halt nur eine ziemlich hohe Gefahr ausgesetzt. Also
Teile der Stadt waren schon evakuiert.
Die waren evakuiert und man hat das auch gesehen. Die haben dann auch alles verrammelt und verriegelt und alles mit Sandsäcken, die Türen mit Sandsäcken aufgedingst und so. Und wir sind dann ja auch an die Ecke gegangen, wo dann halt sozusagen die Flutmauer war.
Genau.
Und haben über die Flutmauer dann geguckt und da war dann tatsächlich sozusagen, du guckst sozusagen über eine Mauer und schaust sozusagen auf Augenhöhe auf den See sozusagen. Ja.
Und der See ist die Elbe.
Und du weißt, okay, diese kleine Mauer ist jetzt das, was jetzt dich davon trennt, dass jetzt hier irgendwie alles untergeht. Mhm. Und das war schon irgendwie auch ganz abgefahren.
Mhm. Ja. Und dann haben wir uns da, was ich auch krass, also ich hab ja vorher auch, ich habe so gedacht, naja, okay, kann man ja mal hinfahren, aber auf der anderen Seite ist natürlich so dieses, naja, man sollte da auch nicht hinfahren, wenn man irgendwie nur die ganze Zeit im Weg rumsteht oder wenn man eh nicht helfen kann oder so, dann ist ja echt niemand geholfen, dann lieber drauf verzichten. Und
aber die haben ja danach gefragt, also die suchten ja Helfer.
Dann, ja, weiß man ja auch nicht, ob da irgendein Bürgermeister jetzt am Rad dreht und das auch total kontraproduktiv ist. Also habe ich noch erstmal beim Technischen Hilfswerk nochmal angerufen, ob die das vielleicht irgendwie koordinieren oder sowas. Machen sie nicht, aber haben gesagt, ja, fahren sie da hin, da können sie auf jeden Fall was helfen. Und dann habe ich nochmal am nächsten Morgen, ob es jetzt noch aktuell ist, hätte ja auch sein können, dass die ganze Stadt schon überflutet ist und das war eh nur noch, also ich, genau. man weiß es ja nicht, habe ich dann nochmal im Bürgeramt angerufen und bin dann im Ordnungsamt rausgekommen, wo dann auch irgendwie so eine sehr nette Frau so, ja, also wenn sie Zeit haben, kommen sie unbedingt vorbei, wir können jeden gebrauchen. Ich bin quasi auch auf dem Sprung wieder zum Säcke abfüllen und sowas. Und dann sind wir da hingegangen, sind dann irgendwann angekommen, haben uns ein bisschen auf den Platz umgeguckt, aha, da hinten stehen die Rohre, aha, da sind Säcke und dann haben wir uns hingestellt und 5 Minuten später waren wir voll integriert. Also dann hat uns da irgendwie auch noch einer, der selber nicht von da kam, sondern dessen Heimat das sozusagen mal war und er dann irgendwann weggegangen ist, der hat also mehr oder weniger seinen Urlaub verbracht. Also der hat da am Montag...
Bauingenieur oder sowas, oder nee, Elektroingenieur war er, glaube ich. Oder
der irgendwas war der. Also der irgendwie schon was Praktischeres
Ingenieur,
als wir.
Ein Ingenieur.
Und der hat uns dann erklärt, auch wie man diese Europaletten aufstapelt und so, damit die nicht in sich zusammenfallen, wenn man die dann fertig hat und so. Aber das war so dieses Gefühl, dass man da, nein, man steht da sowieso nur im Weg rum und so, das war wirklich gar nicht gegeben. Also wir hatten den ganzen Tag über handfest was zu tun. Ich konnte Dienstag quasi nicht laufen vor Muskelkater. Ja, ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ich war auch ziemlich kaputt, ja.
Also und das ist...
Vor allem, ich hatte ja vorher, einen Tag vorher habe ich 60 Kilometer sind wir Fahrrad gefahren.
Ja.
Und dann irgendwie den ganzen Tag halt geschaufelt. Und danach den Tag bin ich dann trotz Muskelkatern aber auch nochmal 10 Kilometer
jetzt
laufen
gewesen.
Jetzt
bist du unsterblich.
Okay.
Und das heißt mit anderen Worten, ich hatte dann wirklich nur noch ganz, ganz wenige Bereiche in meinem Körper, wo ich keinen
Muskelkater. Also das war echt krass. Also es ist... Und Michi war ja auch irgendwann wirklich nicht mehr zu stoppen. Das war ja, wir waren irgendwann alle so Sigi und ich, wir sagen, ach ja, wir könnten jetzt auch wieder. Und Michi, nein, ich möchte jetzt noch nicht fahren, ich bin doch gerade erst hier.
Und angefahren.
Also ich meine.
Hier aber, so nach 10 Minuten.
Das war nach 7 Stunden oder so. Also wirklich,
ja, 6 Stunden haben wir gemacht.
Sechs, okay. Also ja, also nicht am, also wir haben da echt, ich hab mal so grob.
Wir sind 12 Uhr angekommen.
Ja.
Und dann haben wir gemacht bis 17 Uhr, oder?
Bis 17 Uhr und zwischendurch waren wir irgendwie mal...
Das waren also 5 Stunden, also nur.
Haben wir nur bis 17 Uhr?
Ja,
das ist aber...
Nee, wir sind 18 Uhr sind wir wieder gefahren.
Nee, 17 Uhr sind wir. Haben wir 5 Stunden, glaube ich, gemacht. Nur 5 Stunden, ja.
Und davon haben wir 3 Stunden...
Jetzt erzählt ihr so eine Heldenstunde.
3 Stunden Mittagspause gemacht und...
Halbe Stunde YouTube-Video.
Genau. Das YouTube-Video hat wirklich nur 10 Minuten gedauert.
Na gut.
Das musste auch im ersten...
Ja, aber kann man denn an die Hörenden also eine Empfehlung rausgeben und auch bitte noch hinzufahren und zu helfen?
Nee, das ist jetzt der Höchststand ist es gewesen.
Ah, okay. Ich weiß gar nicht, ob da noch Leute gebraucht werden.
Macht euch schlau, guckt nach, aber eigentlich ist der Höchststand ist jetzt eigentlich überwunden gewesen und da sind sie locker durchgekommen. Ich habe jetzt was gelesen, das habe ich jetzt aber nicht genauer gelesen, dass halt tatsächlich die Dämme bedroht sind durch die Säcke. Weil das Gewicht der Säcke jetzt plötzlich die Dämme anfällt.
Also müssen wir jetzt wieder Dämme bauen?
Also im Endeffekt müssen jetzt die Säcke abgebaut werden. Oder
also was halt... Also der Höchststand ist ja gar nicht so sehr... Also erstens haben die da nicht nur für den Berge den Sand abgefüllt, sondern es war quasi auch für die gesamte Region. Das ist wohl dann auch noch teilweise woanders hingefahren worden. Bis nach Sachsen-Anhalt hin und so. Und der Höchststand ist auch gar nicht so sehr das Problem. Also der Höchststand war zu dem Zeitpunkt, als wir waren, schon nicht mehr, weil da hatten sie irgendwie ja die Havel...
Nee, der war für den nächsten Tag angekündigt.
Polder oder
kurz
sowas.
Geht's dann im Moment zurück? Ja, ne?
Ich glaube, es geht langsam zurück. Das ist aber gar nicht so sehr das Thema, sondern das Problem ist, dass so ein Deich halt aufweicht, je länger das Wasser dahinter ist. Und ob das sehr hoch ist oder nicht mehr ganz so hoch, ist relativ egal.
Wenn dann noch die Antifas und Antideutschen kommen und die Dämme in die Luft springen, ist natürlich auch scheiße.
Ja, genau, das war voll von der Titanic. Ja. Diese,
so, das ist aber ein ganz altes Bild, dass da diese Menschenkette steht und so einmal Wasser in die springt.
Ja, genau, also so gegen die Maßnahmen haben sie dann Wasser...
Es gab ja die germanophobe Front oder sowas, die bei Indymedia was veröffentlicht hatte.
Ach du Scheiße.
Ja, wir hassen euch, wir sprengen eure Dämme.
Oh Gott.
Das echt nicht, ob das ein Fake ist. Also,
ich gehe mal davon aus.
Ich auch.
Naja, jedenfalls, es war irgendwie, also was ich irgendwie ein bisschen frustrierend fand, war, dass also die haben diese, irgendjemand hat sich diese unglaublich tolle Technik ausgedacht mit diesen Röhren. Und
war Michi auch echt, hat er auch und, echt mit den Einheimischen geschimpft.
Und diesen Säcken, ja, also das war übrigens auch wirklich aufeinander zugeschnitten, diese Säcke, das waren so, keine Ahnung, auch glaube ich irgendwie irgendein Kunststoffsäcke, ja. Die extra auch für diese Rohre halt zugeschnitten waren und diese Technologie war wirklich echt groundbreaking, ich war ganz begeistert und der Witz war, dass diese ganzen Dorfhoschis da dann halt aber drauf geschissen haben und die haben dann wirklich einfach so, der eine hat dann halt so mit der Röhre dann halt einfach so rein, als ob das halt ein normaler Spaten wäre. Und dann hat der andere, ein anderer halt den Sack aufgehalten und dann hat er da so, dann so vorsichtig da so reingeschüttet.
Das war echt krass.
Und hier Marc, der dann...
Du bist hingegangen, hast du erst mal eine gescheuert.
Nein, und Marc, der, also es waren 80% der Leute haben das so gemacht, sie haben falsch gemacht.
Also wir haben da wirklich im Akkord, also du hast die Rohre halt genommen mit einem Sack drauf, hast den reingeschoben und dann hast du den Sack hinten runterfallen lassen, so zack auf den Boden, dann ist der auch gefallen, dann brauchtest du das Rohr nur noch zu nehmen und umgekehrt wieder in den Sand reinzustülpen und dann konnte jemand anders kommen und konnte wieder anfangen Säcke drüber zu und du hast dir so lange ein anderes Rohr genommen und das war so richtig so Fünf Sekunden, zack. Und die stehen da zu zweit. Einer hält den Sack auf, der andere so.
Also ohne Scheiß, wir haben zu zweit oder zu dritt halt irgendwie in einer halben Stunde eine komplette Palette mit sechs Schichten Säcken voll gestapelt, so, ja. Und der Marc
hat nicht so wenig Paletten.
Der Marc war auch ziemlich genervt und hat dann so nebenbei, während er selber geschippt hat, einfach mal mitgezählt, wie viel er macht, während halt irgendwie die zwei Hoshis neben ihm halt irgendwas macht.
Geschäft, Alter.
Und er war alleine doppelt so schnell wie die zwei anderen, ja, die das halt mit der anderen Methode machen. Und was ist so, also das heißt mit anderen Worten, es ist eine vierfache Effektivität gewesen, so, ja. Eine vierfache Effektivität. Und weißt du, wenn der scheiß Bürgermeister sich dann hinstellt und sagt, Hilfe, wir haben zu wenig Leute.
Nein, wir sind ja zu doof.
Wir haben zu wenig Helfer. Wir brauchen hier mehr Helfer. Aber die Leute zu dumm sind.
Wir haben teilweise schon Teelöffel, aber wir wissen nicht, wie man die
sozusagen auf einer Viertelleistung arbeiten, ja, sozusagen, weil sie halt einfach die Technologie. Ich habe sie dann gefragt, sag mal, hier wisst ihr übrigens, dass ihr eure Effektivität extrem steigern könnt, wenn ihr das halt folgendermaßen macht und so. Ja, wissen wir, haben wir aber nicht so eine Lust.
Ist das nicht so eine Situation oder so ein Anwendungsgebiet für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die den fertigen Leuten erklärt, wie sie Technik zu benutzen haben?
Ja, mal ohne Scheiße. Ich dachte mir so. Ey Leute, das ist euer Scheißdorf. Ich bin hier aus Berlin hergekommen. Und ihr, naja.
Also wahrscheinlich könnte man noch viel mehr erreichen, wenn man einfach eine Keynote-Präsentation vorbereitet hätte, wo man ihnen aufzeigt, wie das so schön mit so Zeichenfiguren und wie das alles. Manchmal oft hilft ja sowas tatsächlich so ein bisschen. Wenn man dann so Berliner helfen Brandenburger erklären, wie man Säcke voll macht. Das ist
furchtbar.
Also mit unserer Berliner Arroganz haben wir echt irgendwie.
Allerdings muss man auch sagen, ich hatte das Gefühl, dass sich das Publikum, das da war, also sehr geändert hat im Laufe des Tages. Also am Vormittag waren die Leute, glaube ich, da war halt dieser Typ, der auch da extra für einen Urlaub hingefahren ist und sowas, der hat das auch extrem effizient gemacht. Also da waren auch viele Leute, die das hingekriegt haben. Und abends waren es dann so Leute, die das dann so nach der Arbeit gemacht haben, teilweise auch mit ihren Kindern, dass die dann so, und das war so ein bisschen, was natürlich eigentlich auch irgendwo ganz cool ist, so ein bisschen volksfestartige Stimmung, dass sie dann auch, aber halt auch tatsächlich sehr bekloppt diese Säcke einfach falsch befüllt haben. Das muss man einfach, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist einfach, also ja, Wittenberge, das ist auch ein Stück weit Evolution, wenn das untergeht.
Okay, jetzt kommen wir hier in die Region.
Ich habe gerade zwei Wittenberger-Hörer verloren.
Aber was man...
Die finden noch den Stopp-Button ewig.
Das hier doch nicht.
Also ich meine, aber jetzt mal ohne Scheiß, jetzt mal abgesehen von ob die jetzt richtig shippen können oder nicht, worüber wir uns dann unterhalten haben, war diese allgemeine Landflucht, die ja auch ganz krass ist in Brandenburg und in diesen ganzen Dörfern, die bluten ja aus. Das heißt, junge Leute gehen halt weg. Und die jungen Leute übrigens, die dann da waren, das haben wir dann ja auch festgestellt, waren ja auch schon lange nicht mehr da. Die sind halt gekommen, um ihre Heimat sozusagen.
Ja, so
sozusagen.
Wie ihr. Ja, seid ja auch nicht aus Berlin.
Ja klar, aber wir haben ja keine Wurzeln halt. Ne? Also,
die kamen von da und sind dann halt nochmal zurückgekommen,
also sozusagen,
um ihr Elternhaus sozusagen vor dem Untergang zu retten. Ja. Oder ihre
Und der Witz ist halt, diese Bevölkerung wird dann halt sozusagen strukturell immer älter.
Mhm. Ja, also man sieht schon jetzt, dass da stehen einfach unglaublich viele Häuser leer. Ich glaube, da kann man auch, mal so durch Brandenburg, da kann man ja auch so mal am Wochenende mal irgendwie einen Urlaub machen oder sowas, einen Kurzurlaub, geht ja auch relativ
das
günstig. Das ist, du kriegst ja da, was wir mal gesehen haben, war eine komplette Einkaufspassage in der Innenstadt von Tangermünde, was eine 1000-jährige Stadt ist, für 120.000 Euro. Das ist, dafür kriegst du hier nicht, da kriegst du in Berlin nicht mal eine Abstellkammer für.
Kommune, oder?
Und würde ich sagen. Da kannst du da, wie gesagt, eine komplette Einkaufspassage im historischen Stadtzentrum von Tangermünde für kaufen. Wir haben da Häuser gesehen, die mit Grundstück, also die waren dann auch in einem scheiß Zustand, aber 4.000 Euro gekostet haben. Mhm. Also das ist
weniger als so ein Garten irgendwo am Rande von Berlin.
Genau, da leben nicht mehr viele Leute. Das werden weniger, da ist alles schön gemacht, weil das da irgendwie schlimm wäre oder sowas, sondern es ist einfach, die Leute haben halt offensichtlich, die Leute ziehen da weg.
Genau. Also es ist halt Struktur.
Die Alten bleiben da.
Irgendwann wird man sich dann wirklich auch entscheiden müssen, so warum wird man da jetzt noch irgendwie groß investieren, um diese Ortschaften zu erhalten? Oder nimmt man dann tatsächlich...
Oder flutet man sie?
Ja, oder macht man halt einfach mal eine Evakuierung ohne Rückflug, ohne Rückkehrticket.
So, ja? Also ich glaube, in 20 Jahren, dann sind die Leute, die da sind so alt, dann finden sich da einfach, also wenn da so ein Hochwasser ist, dann finden sich einfach nicht mehr genügend Leute, die das Ganze retten.
Genau, müsste so
die Bundeswehr blutet auch zusehends aus.
Ja.
Also ich meine, so die Wehrpflichtigen gibt es ja alle nicht mehr und so. Und dann, ich weiß nicht, ob man dann noch so genug Berufssoldaten hat, die das machen. Und ich weiß nicht, ob da großartig eine andere Chance besteht, als dass man dann einfach sagt, okay, dann ist es eben so. Dann evakuieren wir da die Leute und...
Renaturalisierung von Brandenburg mehr oder weniger. Und dann gehört das einfach auch dazu, dass Überschwemmungsgebiete, die dann mit einer gewissen Regelmäßigkeit, das ist dann halt einfach so irgendwann,
ja,
ist das wieder also Dschungel.
So richtig abwegig finde ich das tatsächlich nicht. Das war schon so. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist auch so einer der letzten Kämpfe. Also das ist eines der letzten Male, dass dieser Kampf noch gewonnen wird.
Na, wollen wir mal hoffen, dass es in der Zukunft bessere Vorkehrungen gibt. Also ich meine, dass das, so werde ich das verstehen, muss, viele schimpfen ja auch darüber, dass das einfach auch verkackt wurde. So, dass viele der Dinge, die da passieren, eigentlich nicht hätten sein müssen, wenn da mehr investiert worden wäre. Aber okay, wenn ihr jetzt sagt, das lohnt sich eh nicht mehr investieren, dann...
Also ich hatte so das Gefühl, dass diese Sache, die wir da gemacht haben, den ganzen Tag über mit diesen Rohren, dass das irgendwie nicht so der Weisheit letzter Schluss ist. Ich glaube, diese Säcke könnte man auch wesentlich effizienter mit Maschinen mit Sand befüllen. Ich hatte nicht unbedingt... Okay. Bringst du noch ein Bier mit?
Ja, genau.
Aber es hat auf jeden Fall, also ich fand das jetzt nicht irgendwie heldenhaft oder sowas, das hat...
Kannst du mich... Ich wollte mich räuspern.
Ach so, ja klar. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Das hat mir eine Menge Muskelkater bereitet und ja, man hat halt auch mal so ein bisschen dieses quasi vor Ort gesehen, wie das eigentlich so abläuft. Und das ist und ein paar Leute kennengelernt und eben auch diese Stimmung dabei mitgekriegt. Und das fand ich schon ganz interessant.
Ich finde das ja auch krass, was das eigentlich, also ich habe mit einer drüber gesprochen, die so ein bisschen erzählen konnte, was dann passiert. Das ist ja schon echt heftig, was für einen Schaden das hinterlässt, wenn so ein Haus komplett, das Schlimme sei wohl irgendwie, also die halten das ja schon aus, da stehen ja auch Häuser, die sind mehrere hundert Jahre alt, die haben das schon mal mehrmals durchgehalten, wo ich auch dachte, boah, das muss ja voll schlimm, der Horror für diese alten Häuser sein, aber die haben das ja schon mehrmals durchgestanden. So ein Haus kann das auch ab, also es dauert aber halt Monate, bis das trocknet und alles, was halt da unten stand im Wasser, ist halt kaputt, Schrott. Und das war wohl auch total viel ekliger Schlamm so und das.
Es ist halt so alles, was so die Flut mitnimmt. Genau. Auch wohl gerne mal, ich meine, wenn dann irgendwelche
Abwasser,
Tiere.
Klar.
Abwasser, Tiere, die ertrunken sind und die dann so da in dein Haus geschleift werden und dann irgendwie da die Kadaver rumliegen und so. Also ein Spaß ist das alles nicht.
Also hygienisch ist, also ist total krass. Ich hatte in, meine Mutter ist aus Vietnam und da war ich in Kantor und da war das so, da war ich im Winter und da war auch so eine leichte Überschwemmung. Das ist eigentlich sehr unnormal, weil ich war da über Silvester und da ist normalerweise kein Monsun, hat trotzdem sehr stark geregnet und da war halt so eine Überschwemmung von circa 10 Zentimetern so in der Stadt im Inneren. Und das war schon der bestialisch eklig und schlimm und widerlich eigentlich. Ist natürlich auch nochmal eine andere Dimension. Also was da so herumgespürt wird und was du auch so gesehen hast, was da drin so rumtrieb. Und was das für eine hygienische Situation auch ist, aber das war schon so widerlich und alles, als es dann auch weg war, das war einfach alles voller Schlamm und es war so krass. Und das waren halt nur 10 Zentimeter.
Ja.
So. Und da haben die Leute schon ziemliche Panik geschoben.
Das wird, also das ist ein Spaß, ist das nicht. Aber es ist irgendwie ist es auch ein bisschen, also wir bauen das Zeug ja auch immer wieder dahin, dass es beim nächsten Mal dann wieder weggespült wird und diese ganzen Flussbegradigungen, die dazu führen, dass das ganze Wasser nicht irgendwo...
Ja, genau, die Begradigungen sind ja doch das Problem.
Sind auch ein Großteil des Problems, genau. Und das ist schon... keine Ahnung, wie man das irgendwann alles mal gelöst kriegen will.
Aber ich finde, das ist ein so dieses, was ihr angesprochen hatte mit dem Zusammenarbeiten, danke, ist vielleicht auch ein guter Übergang für das, danke, was in der Türkei gerade abgeht, oder?
Ah ja, stimmt. So, wollen wir mal in der Türkei, was geht denn in der Türkei ab?
Eine Menge, auf jeden Fall. So richtig, wie es passiert ist, kann niemand wirklich sagen. Ich habe ja ein paar Freunde, die da gerade unterwegs sind. Lohnt sich sehr, @Pedram73 zu folgen. Der ist gerade vor Ort und twittert von dort. Pedram Shaya. Und mit dem habe ich ein bisschen gesprochen und mit einem Kumpel, dem Malte. Und da da hatte ich nur ein bisschen mitbekommen, was da passiert. Und mit dem hatte ich gesprochen, wie geht's dir denn, was geht so ab? Und das war einfach völlig außerhalb dessen, was ich mir vorgestellt hatte.
Also das ist da dieser Gizeh-Park, wie heißt der?
Gizeh-Park und
Taksim-Platz.
Der genau. ist daneben, genau. Und der Taksim-Platz, der sollte, also soll ich kurz paraphrasieren.
Ich glaube, du bist die bestinformiertere in dieser Runde.
Runde, ja. Genau. Der Taksim-Platz ist ein Platz, der schon relativ stark politisch aufgeladen ist. Das ist halt irgendwie ein Ort, wo sich viel dessen abspielt, was so innerhalb der, also so die junge Szene und die alternative Szene, soweit ich das verstanden habe, da ist der Taksim-Platz etwas sehr, sehr Zentrales und auch der Park. Und es gab wohl Pläne von Erdogan, dort eine Moschee und ein Einkaufszentrum hinzubauen. Und das
ganz kurz, Erdogan, warum Erdogan? Ich meine, das ist sowas nicht Entscheidung der Stadtpolitik und nicht der nationalen
Politik? Das weiß ich nicht, hängt ja auf jeden Fall mit drin oder vielleicht hängt das auch alles miteinander zusammen. Ich bin da leider nicht so super, das sind jetzt vor allem Informationen, die ich von anderen habe, die da vor Ort sind. Und der wurde ja auch gewählt, so das ist ja das Krasse eigentlich.
Na ja, klar.
Die wehren sich da gegen jemanden, den sie eigentlich selber gewählt haben. Das ist ja nicht so das Muster, das wir sonst so kennen von Diktaturen oder so. Dass es da hingebaut werden sollte, ist halt eigentlich auch ein Politikum. Das ergibt nicht wirklich Sinn, dass es da hingebaut werden sollte, so von der Stadtstruktur her. Aber das soll halt, ist halt auch so ein Statement. So ich habe hier irgendwie was dagegen, deswegen baue ich hier mal alles zu. Und dann sind Leute in den Park gegangen, wollten dagegen demonstrieren, wurden vertrieben. Dann kamen sie zurück, waren mehr, wurden wieder vertrieben, kamen wieder mehr und so ist das wohl hergegangen. Also den genauen Hergang hört man auch immer was anderes oder lese ich auch immer was anderes.
Also aber Erdogan ist ja auch, der ist ja schon sehr, sehr lange irgendwie, ich glaube Ministerpräsident. Nicht,
ja. Ne?
Und er ist von der konservativen und ich glaube auch leicht religiösen Partei.
Also so deutlich ist das bei dem, also er ist von der konservativen Partei, das stimmt, er war auch früher sehr stark für sozusagen eine Re-Islamisierung der Türkei, hat dann irgendwann mal Kreide gefressen oder seine Hände in Unschuld oder hat sich einen Meinungswandel durchmacht, ist auf jeden Fall seitdem eigentlich tendenziell säkulär, wie heißt das, also Religion, Trennung von Religion und Staat,
ja.
Hat halt immer noch so dieses, dass er, also ich meine jetzt nicht doof, so dieses, man muss hin und wieder mal den Leuten, den religiösen Leuten auch so ein paar Zugeständnisse machen, so nach dem Motto. Also ist da schon auch, gibt denen dann auch sozusagen immer mal wieder Geschenke. Er ist
schon so ein bisschen nationalistisch auch drauf.
Naja, oder? Aber er probiert auch ja dieses ganze Land im Akkord auf EU-Kurs zu bringen und EU-tauglich zu machen und so. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie der böse religiöse Führer wäre oder sowas, sondern er ist vielleicht einfach nur ein ehemals ganz guter Mann, der mittlerweile einfach zu lange an der Macht ist und einfach die Realität nicht mehr sieht.
Das wird ja aber schon befürchtet eben, dass es jetzt wieder Richtung Islamisierung des Landes geht und so weiter. Und das spielt ja auch eine große Rolle. Und was da jetzt passiert, ist ja einfach völlig...
Ich finde die Brutalität so wahnsinnig.
Es ist also total krass.
Also so dieses, diese Fotos, die man ja von Istanbul gesehen hat, wie diese Rauchwolken von Tränengas da über der Stadt schweben.
Das ist ja nicht so das Tränengas, was wir hier von unseren heiteren Demos kennen, sondern das ist ja eins, das wirklich auch deinen ganzen Kreislauf in den Arsch... Also es ist einfach...
CS-Gas, so weiß ich was, oder?
Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich genau das ist. Also Malte, mein Kumpel, hat ein bisschen davon erzählt und er meinte, er kam da rein und dachte, er muss sterben. So, also er hat auch erzählt, es werden einfach laufen, werden aus dem Platz heraus. Das ist ja auch eine ziemlich heftige, also krasse Infrastruktur, die sie also aufgebaut haben. Und es ist wohl so, dass da laufend Leute da sich darum kümmern, Verletzte rauszutragen.
Okay.
Und diese Verletzten kollabieren aufgrund der Enge und des Tränengases, weil das halt auch deinen Kreislauf total anstrengt und das ist halt auch scheiße für den Magen, glaube ich, und so weiter. Viele haben auch Verletzungen von den, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Projektile sind, also von den
Gummigeschossen.
Nicht von den Gummigeschossen,
sondern von den Kartuschen.
Genau.
In denen das Tränengas
drin ist. Normalerweise werden die mit 100 Meter Entfernung in bestimmten Winkel geschossen, die werden aber direkt in die Menge einfach sehr nah geschossen und die Leute tragen ziemlich schlimme Verletzungen davon da weg und versuchen halt auch immer die zurückzuschmeißen und das er meinte auch, dass er bisher nur Leute gesehen hat, die diese Kartuschen zurückwerfen.
Ja.
Das wird dann immer gesagt, dass die Leute mit Molotow-Cocktails und Steinen schmeißen.
Halt so
genau. Also da, die Leute gibt es auch. Klar. Bei denen wiederum mutmaßen viele, dass das dass sie provozieren sollen, dass sie von der Polizei sind und so weiter. Also es ist total
heftig. Wobei ich ehrlich gesagt, solange wie das schon geht und wie brutal das gefühlt wird, auch jeden verstehen könnte, der da auch wirklich einen Molotow-Cocktail auf die Polizei wirft. Also das ist ja, es ist schon auch so dieses Selbstverständnis, mit dem Erdogan da so die Demonstranten auf, ich finde das nicht schön, dass ihr dagegen mich demonstriert, jetzt hört doch mal auf. Also das ist schon irgendwie ein merkwürdiges Selbstverständnis. Das
geht nicht, dass ihr demonstriert, das muss weg. So, dass es halt keine alternative Umgangsweise für ihn damit gibt. Er hatte sich ja jetzt getroffen mit Aktivisten, wobei die Leute vom Taksimplatz sagen, das sind überhaupt keine Repräsentanten von uns. Und das war eigentlich so, er hat sich mit denen getroffen, meinte, ja, man kann ja nochmal abstimmen über die Bebauungspläne, aber ihr müsst innerhalb von 24 Stunden weg. Jetzt habe ich mich auch mit euch unterhalten, also macht das auch. Und ich glaube gestern, der Pedram hatte heute geblockt oder einen Artikel geschrieben, dass er gestern, oder ich glaube heute, ich glaube, gestern da war und da meinte jemand zu ihm,
gelesen,
ja, danke, dass du hier bei uns bist in der letzten Nacht. So, und es wird wohl jetzt, ich bin jetzt nicht auf dem aktuellen Stand, aber es wird jetzt geräumt, so ganz klar. Und das wird sehr brutal. Aber es ist eigentlich ziemlich sicher, dass so, wie die Leute drauf sind. Ich hatte ja mitbekommen, er fliegt in die Türkei, seine Tweets gelesen, war total überrascht, weil er ja irgendwie mega gut gelaunt war, meinte so, ey, mal gucken, ob Bier gegen Tränengas hilft und da. Und echt coole Stimmung, aber es ist auch gute Stimmung. Habt ihr den Artikel gelesen in der Taz über den Humor am Taksimplatz? Nee. Super geil. Also echt der Hammer. Die sind echt gut drauf, die Leute. Es ist halt auch keine schlechte Stimmung, es ist halt auch keine Angst da, sondern es ist halt ein ziemlich krasser Mut, den sie haben. Und da stehen halt irgendwie so ein alter Bus steht da und da steht dann draufgeschrieben, ey, ihr legt euch mit den Leuten an, die bei GTA schon die Polizei besiegt haben und so. Und echt gut. Oder so bei verschiedenen Freunden, oder da hatte jemand hingeschrieben, ja, du musst ein starkes Rückgrat haben und so weiter. Und da hat jemand runtergeschrieben, ja, mach doch Pilates. Also total selbstironisch auch. Aber was ja auch heftig ist, ist, was für Allianzen sich dort ergeben und halt auch mit Kurden und so weiter und den kemalistisch-nationalistischen Leuten und den linksextremistischen und auch schwulen Bewegungen oder homosexuellen Bewegungen, die da alle gemeinsam auf dem Platz sind und für etwas kämpfen. Und
genau, also was mich jetzt mal interessieren würde, wenn man solche Proteste sieht, und das ist zum Beispiel ja auch, hat man ja in Spanien auch gesehen, hat man in Griechenland gesehen, dann mag das vielleicht irgendwie ein Anlass sein, dass irgendein Park geräumt oder ein Park dicht gemacht werden soll. Aber ich bin mir relativ sicher, dass da natürlich andere strukturelle, tiefer liegende politische Unzufriedenheiten auch schlummern.
Auf jeden Fall.
Und das ist etwas, was ich noch nicht so richtig kapiert habe. Wogegen, also ich bin dann einfach nicht tief genug drin. Nicht, dass ich nicht glauben würde, dass es etwas gibt, aber ich glaube, dass da, die Türkei ist, glaube ich, nach wie vor immer noch eins der Länder, wo auf jeden Fall noch ein sehr hohes Wirtschaftswachstum passiert, glaube ich. Wo ich weiß nicht, wie das mit der Arbeitslosenquote beispielsweise ist. Also in Spanien hatte man ja irgendwie 50% Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen. Ja? Und dann ist ganz klar, dass wenn du plötzlich irgendwie eine ganze Generation so ohne Perspektive halt rumlungern lässt, dass dann halt irgendwie die Leute einfach unzufrieden werden, dass die halt irgendwie auf die Straße gehen. Und ich weiß nicht, wie das bei dem, wie das in der Türkei ist. Man muss dazu sagen, irgendwie Istanbul ist halt einfach eine wahnsinnig riesige Stadt. Das hat 13 Millionen Einwohner. Das ist eine der größten Städte hier, also wahrscheinlich die größte Stadt, die nächste wirklich größte Stadt, die es so gibt.
Ach so, sorry. Ja, also ich glaube, das war ja in der letzten Sekunde. Das war
knapp.
Danke. Ich glaube, das hat auch eine Menge damit, dass in Istanbul die Preise gerade die Immobilien- und Mietpreise extrem in die Luft steigen. Okay. Und dass dieses wirtschaftliche Wachstum, dass davon bei Weitem, wie das so oft ist, nicht alle profitieren. Und das dann eben.
Das ist praktisch eine Gentrifizierungsgeschichte auch. Ich meine, dazu würde natürlich auch diese Parkdichtmachung. Ja, würde natürlich dazu passen dann auch, ne?
Also es gibt da wohl, das war auch bei Hacker News, wurde das auch relativ hoch aufgearbeitet, dieses Thema. Und es war ganz putzig, wie dann so alle reagiert haben, so von wegen, ja, wem soll ich denn jetzt glauben? Hier soll ich diesem Blogartikel hier glauben, und dann fing jemand anders an und meinte, naja, also ich meine, dass da steht, also dieser Park, das kannst du ja schon mal ergoogeln, das kannst du auf Google Maps dir angucken, wie der aussieht, dieser Park, den gibt's da wirklich. Und wenn die jetzt schreiben, dass es da im direkter Nachbarschaft, schon viele Shopping-Malls gibt. Dann habe ich nämlich mal einfach bei Google Maps dann eingegeben Shopping-Mall und dann die Nähe mir anzeigen lassen. Dann hat er sich alle Shopping-Malls und dann geguckt, wie groß sind die denn? Also indem man auf die Webseite gegangen ist, ja, das sind schon alle große Shopping-Malls. Nee, so viel braucht man vielleicht wirklich nicht. Also sozusagen, ja. Dass man, fand ich auch ganz putzig, weil gerade am Anfang wurde ja von der Presse, also so auf, bis ich da, also ich habe auf Twitter lange was davon mitbekommen und eben auf diesen alternativen Möglichkeiten und aber auch bei Tagesschau.de und Spiegel Online war relativ wenig bis gar nichts da und wenn dann eher so, ja, hier wird gegen Erdogan randaliert und so das war am Anfang doch relativ stark. Ich glaube, Spiegel Online hat dann irgendwann mal ziemlich, haben die mitgekriegt, dass die Leute danach gesucht haben und haben umgeschaltet. Und aber so finde ich es auf jeden Fall ganz putzig, wie man so mit ein bisschen Improvisation auch den Wert einer Nachricht doch zumindest ein bisschen besser einschätzen kann, indem man einfach auch von seinem Schlafzimmer aus oder wo auch immer man seinen Laptop auf dem Schoß hat, einfach ein bisschen hinterher recherchiert.
Mhm. Was ich dann ja auch interessant fand, und da gab es dann auch einige Artikel darüber, also angefangen bei Sascha Lobo, der es in seiner Kolumne hatte, natürlich wieder die Rolle der digitalen Medien bei diesen Protesten, die extrem auch wieder eine extreme Rolle gespielt haben bei der Koordination, bei der Kommunikation, bei dem Verbreiten, bei dem Organisieren und sich finden und so weiter und so fort. Und das ist und dass der vor allem der Erdogan da jetzt plötzlich sich hinstellt und die Presse sagt, so dass Twitter irgendwie jetzt das Gift für ich weiß nicht mehr, wie die Formulierung
das war. Das Gift einer jeden Gesellschaft ist.
Ja, irgendwie sowas oder das Gift der Nation oder irgendwie sowas. Mhm. Also, ja. Also und das fand ich dann auch wieder interessant, also dass dann das hast du ja schon angesprochen, dass eigentlich schon auch dann bei demokratisch legitimierten in Anführungsstrichen Herrschern, ja.
Dann, ja, ist demokratisch legitimiert, ja, klar, also, das ja, klar, ist nicht mal in Anführungsstrichen.
Ja klar, natürlich. Aber ich meinte Herrscher jetzt, ja. In Anführungsstrichen. Also politischen Führern oder wie auch immer, da halt sozusagen jetzt so eine Angst entsteht über diese Mobilisierungsmacht, die sich dort sozusagen in der Bevölkerung immer sichtbarer macht. Ne? Mhm. Und das ist eine Sache. Dann die andere Sache, Martin Weigert, der ist übrigens auch gerade dort vor Ort.
Krass.
Und hat auch einen Blogartikel darüber geschrieben.
Mal ganz kurz, wir müssen mal Blumenkraft ein bisschen anfeuern, der hier Chat, also der die Shownotes schreibt als einziger.
Okay, ja, ich würde auch sagen, wenn hier in dem
Chat hätte gern ein paar Links.
Oder in dem Stream noch Leute am Start sind, ihr könnt euch hier oben auf pet.shownotes.es, also oben im Chat ist es verlinkt, könnt ihr euch das mal reinziehen und dort halt mithelfen bei den Shownotes.
Das wäre so schön. Dürfte.
Ja. Genau, da brauchen wir hinterher nicht so viel
Arbeit. Muss Michi sich das nicht nochmal alles anhören.
Genau.
Mit seiner Muskelkater. Ja, sorry, wollte ich jetzt nicht, also doch, ich habe dich unterbrochen, also insofern wollte ich das auch, aber du kannst jetzt gerne weiter erzählen, so.
Ja, jedenfalls, das fand ich interessant und Martin Weigert hat dann nochmal irgendwie aufgeschrieben, was da halt zum Beispiel für Tools im Einsatz sind und eins der wesentlichsten ist halt, dass ich neben Twitter, Facebook und zu den üblichen Verdächtigen ist tatsächlich WhatsApp, was auch ganz interessant ist, weil dann, weil da mehr oder weniger auch sozusagen kleinere Öffentlichkeiten durch so Gruppenchats entstehen können, mhm. Wo dann halt Informationen geteilt werden, während Twitter und so weiter und so fort mehr so für die Außenkommunikation da ist, wo du hast dann halt diesen Hashtag OccupyGezi und damit kannst du sozusagen dann auch mit den externen Medien kommunizieren ganz gut irgendwie und das in die Welt tragen und dann irgendwie für die interne Kommunikation dann aber irgendwie WhatsApp passiert.
Von den Twitterern sind ja wohl auch 23 oder
25,
also 25 verhaftet worden.
Genau.
Also das ist also das wird offensichtlich schon ernst genommen da dieses und dieses.
Ja, das ist auf jeden Fall ernst dort mit der Zensur und ja. Ja,
auf jeden Fall, man setzt sich auf jeden Fall ein Risiko aus, wenn man da jetzt öffentlich irgendwelche Dinge macht. Ich glaube, die Leute, die dort belangt werden, die haben dann halt tatsächlich zu irgendwelchen Sachen aufgerufen oder so etwas.
Ja, aber gleich 25 auf Anhieb zu finden, ist schon mal...
Ich glaube, die Anklage war eher, ich glaube, Beleidigung, wenn ich mich recht erinnere.
Echt? Okay. Ja.
Also es ist schon alles, also klingt schon, ja.
Ja.
Ja,
gut, das kriege ich nicht zu Ende.
Also genau, der Artikel von Martin Weigert ist natürlich im Netzwertig-Blog. Ne? Also,
ja, und der Artikel von Pedram lohnt sich auch.
Den habe ich schon gerade in den Chat geschmissen.
Genau. Also ich bin auch mal sehr gespannt, wie das weitergeht, weil die sind ja nun wirklich schon mal, die Polizei geht ja da sehr brutal vor.
Warte mal, bis das Militär kommt. Also
ja, wobei das Militär hat er ja wohl gerade Erdogan nicht so richtig unter seiner, also die scheinen ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch eher durchaus gar nicht ja, so mit ein bisschen durchaus mit den Demonstranten zusammenzuarbeiten oder zumindest jetzt denen nicht total abgeneigt gegenüberzustehen. Mhm. Haben die Leute, also entweder verlieren die Leute irgendwann mal die Lust oder
Es ist wie in Ägypten, ne? Es ist jedes Mal das Gleiche. Also du hast halt immer irgendwie eine revolutionäre Situation, wo halt irgendwie die Leute gegen die Regierung stehen und dann hat die Regierung hat die Polizei und die Demonstranten haben ihre Masse und dann kommt dann immer sozusagen der Faktor Militär, der das große Fragezeichen ist, auf welche Seite stellt sich das Militär? Und der Witz ist halt, dass tatsächlich es nie sicher ist, dass das Militär sich eben auf die Seite der Regierung stellt, weil sie halt als dieser Machtapparat so viel Eigenmacht haben und so viel, weil sie halt einfach militärisch überlegen sind, dass sie mehr oder weniger jetzt halt nicht das Zünglein in der Waage sind, sondern tatsächlich einfach auch der Machtfaktor, der jetzt einfach sagt, okay, nö, wir finden jetzt eigentlich den Mubarak auch nicht mehr so toll. So, und dann ist dann halt einfach der Mubarak ist halt einfach weg.
Ja, wobei ich in der Türkei jetzt auch ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl habe, dass es die Städte sind, die gegen er, also dass es da so ein, auch so ein extremes Gefälle zwischen Land und Stadt ist, also dass zumindest vielleicht auch nicht mal die Städte so komplett, also dass es gibt einfach Leute, die mit Erdogan ein sehr, sehr großes Problem haben, wegen dem, wie er vorgeht, aber dass man dennoch im Hinterkopf behalten muss, dass es durchaus viele Leute gibt, die auch ihn total nach wie vor wählen und auch unterstützen und ich würde mich auch nicht wundern, wenn das die Mehrheit ist der Bevölkerung. Also dass er
das aber dann eben tatsächlich auf dem Land. Ich meine, du hast ja immer diesen extremen Unterschied zwischen Stadt und Land. Ne? Das Land ist immer extrem konservativ und die Städte sind sehr progressiv.
Und da scheint es noch ein Zacken schärfer zu sein oder zumindest.
Genau. Ja.
Als
ja klar, das sind auch, also gerade in der Türkei sind die Unterschiede auch extrem. Also ja.
Auch dann, was die Bildung angeht und sowas.
Wenn du da teilweise aufs Land fährst, da hast du dann wirklich Strukturen wie im Mittelalter so, ja. Und halt so richtig starker Stammeskultur, so starker, so wirklich, wirklich total antiquiert. Während du in so eine Stadt wie Istanbul, die ist halt, das ist eine quirlige Metropole, die sich überhaupt nicht hinter irgendwelchen anderen westlichen Metropolen verstecken muss.
Teilweise. Also schon relativ klein und überschaulich, die Szene, die du jetzt meinst, glaube ich, so im Vergleich zum Rest von Istanbul. Und das zentriert sich auch, so wie ich es verstanden habe, sehr am Taksimplatz. Und deswegen ist der halt auch so wichtig. Mhm. Mal gucken, ich bin vermutlich eh ein paar Wochen in Istanbul. Mal schauen, was dann noch so übrig ist. Ist dann natürlich auch
von gut. Der Stadt.
genau. Naja, dann halt zu so gucken, was ist denn, was bleibt. So, das wäre natürlich ganz spannend. Dann, also würde ich halt fotografieren dann dort wahrscheinlich.
Und das ist bestimmt spannend, ja. Das glaube ich wohl. Ich war selber noch nie in Istanbul. Da würde ich auch gerne mal hin eigentlich. Das soll eine sehr, sehr krasse Erfahrung sein. Eine krasse Stadt.
Es sieht wohl auch so aus, als würde ein Podcast-Team dort morgen hinfliegen. Ja.
Okay.
Es ist noch nicht aussprechbar, welches.
Ist wieder geheim.
Ja, ein geheimes.
Ein geheimes Podcast-Team.
Naja, mal gucken. Also ich selber denke, so leicht wird es jetzt nicht sein, mittlerweile vom Flughafen überhaupt rauszukommen, wenn du irgendwie Podcast-Equipment da hast. Aber es wird auf jeden Fall ein Podcast-Team da sein und berichten. So werden wir mal noch von hören.
Krass, cool. Auf Deutsch?
Sehr, sehr cool, ja.
Das finde ich gut.
Sollte man vielleicht gucken, ob Metronaut was dazu sagt.
Morgen. Okay,
morgen
gut.
Oder übermorgen. Da sollte man, glaube ich, dranbleiben, wenn man das verfolgen will.
Hint. Ich weiß auch nicht, worum es geht. Also nicht nur.
Ich wink hier so nur heiter mit dem Zaun.
Ja, offensichtlich.
Genau. Die Fiona winkt hier herum. Das ist auf jeden Fall spannend, was dort abgeht, und es ist irgendwie so ein, es findet Anschluss an die, nach diesem sehr, sehr langweiligen Jahr 2012, an die vielen, vielen Dinge, die 2011 so schön passiert sind. Ja, irgendwie,
wie so 2012 sind doch so viele Dinge passiert, dachte ich.
Was ist denn in 2012 passiert?
Oder habe ich das alles um ein Jahr? Wann war Fukushima?
Alles 2011.
Meine Güte. Okay.
Ja, 2011 war das krasse Jahr mit den vielen Ereignissen. 2012
habe ich angefangen
war das,
zu studieren, 2011.
2012 war Akte, das war es dann auch ja. Schon. So.
War aber auch lustig.
War aber auch lustig, ja.
Wir hatten auch unser dieses Jahr haben wir auch noch, fünf Buchstaben-Akronym.
Genau, da kommen wir zum nächsten Thema.
Oh nein.
Genau, also Fiona, was? Wir haben dir als Hausaufgabe gegeben, dass du dich jetzt, dass du hier ein kleines Referat hältst über Prism.
Prism. Ja, ich dachte, wir hätten das so ausgemacht, dass ich euch Fragen stelle. Ihr müsst das von Grund auf erklären können. Habt ihr euch vorbereitet?
Genau.
Keine
Ahnung.
Also was ist denn das Prism?
Ja, genau. Max, was ist denn Prism?
Wieso ich jetzt? Also das Prism ist ein Programm von der NSA, glaube ich. Computerprogramm? Also kein Computerprogramm, ein Ablaufprogramm, also sozusagen, wie sie auf Leute zugehen etc. pp. Ah, so richtig klar ist das nicht, ob das ein Computerprogramm ist oder nicht. Also sozusagen, es geht darum, Informationen von allen möglichen Quellen abzugreifen, wo es auch immer geht. NSA, National Security Agency, also die staatliche Sicherheits
die mit
Behörde,
der meisten Kohle auf jeden Fall.
Die sehr, sehr schlecht nur kontrolliert, bis gar nicht kontrolliert werden vom Staat.
Es ist der militärische Nachrichtendienst.
Militärisch ist das?
Ja, das ist militärisch.
Ach so, okay, ich dachte, das wäre so. Die halt sowieso schon immer im Verdacht stehen, so quasi jeden zu belauschen. Jetzt haben sie diese Prism-Grafiken, also diese PowerPoint-Präsentation ist geleakt.
Hat jemand von euch angeschaut? Und hat jemand die verbesserte Version angeschaut?
Ich habe
die verschönerte.
Ja, ich habe auch die verschönerte Version habe ich so ein bisschen gesehen. Ich habe so ein paar Slides aus der Original. Der Guardian ist ja auch sehr schlau und also der Guardian veröffentlicht die ja nicht so auf einen Schlag, sondern er lässt das kriegt man ja schon
eine
mit wie sie so hin und wieder mal so eine Slide raushauen und dann immer wenn sich irgendwie ein Politiker wieder gesagt, nee, so war es ja gar nicht, das ist jetzt alles so dann schmeißen sie noch eine Slide drauf, auf der eindeutig bewiesen ist, nee, der hat auch noch gelogen und so.
Zermürben sie.
Das ist ja, die stellen sich da ja schon nicht doof an, das Thema auch so ein bisschen am Kochen zu halten.
Es war der Guardian und die Washington Post, glaube ich, die dieses Leak bekommen haben.
Von, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr.
Edward Snowden.
Genau, der
jetzt in Hongkong sitzt.
Der Zuflucht sucht in einem Land, das ihn nicht gleich, das irgendwie Freiheit würdigt und Meinungsfreiheit und geht nach Hongkong.
Hongkong ist ja eine freiheitliche Stadt.
Naja, mittlerweile ist auch China. Aber das China jetzt durchaus ein Interesse, ach, den lassen wir da mal schön in Ruhe sitzen.
Ja,
China hat tatsächlich relativ wenig Arme nach Hongkong rein. Obwohl es offiziell dazugehört, die haben eine sehr, sehr strikte Trennung. Als damals Hongkong an China ging, haben die sehr, sehr strikte Verträge geschlossen, dass Hongkong von der chinesischen Regierung sehr, sehr autark bleibt.
Na und ich glaube auch, wenn sie nicht so, selbst dass China gar nicht so ein großes Interesse daran hat, dass diese Story jetzt unbedingt runterkocht. Also das
genau,
ist,
also China hat es auch nicht unbedingt, hat es jetzt auch nicht irgendwie eilig, jetzt irgendwie da irgendwas zu unternehmen.
Genau, das ist, und er hat Asyl in Island beantragt, wenn mich nicht alles täuscht. Und wo man heutzutage so Asyl beantragt, offensichtlich.
Ja, wie ist das? Warum nimmt Deutschland den nicht auf? Gibt's, also warum ist das keine Option?
Ich glaube, also wir würden ihn sofort ausliefern.
Ich glaube, wir sind.
Stimmt, stimmt,
Merkel wieder, würde sagen: Guck mal, hallo Barack, guck mal, was ich dir mitgebracht habe.
Genau. die würde sofort
den Snowden so vor die Tür legen.
Genau.
Ja.
Aber das ist, ich fand auch, ich habe hier diesen Artikel von, wie heißt der, Post von Wagner, dieser Bild-Kolumnist, dieser sehr schlechte. Und der hat ja auch zu dem Thema eine Kolumne geschrieben und ich finde die Formulierung so wirklich, also er hat wortwörtlich geschrieben, ich bin froh, überwacht zu werden. Das ist also sozusagen, das ist, er hat
Privacy.
Nee, natürlich nicht, sondern das sind natürlich die Guten und die beschützen uns vor den Terroristen. Und wenn die dafür meine E-Mails lesen müssen, dann ist derjenige ein Terrorist, der das verrät und der diese Präsentation geleakt hat. Und der ist der Böse. Und das ist ich meine, das ist
das ist ziemlich genau das, was glaube ich die Republikaner so sagen.
Ja, aber das ist ich meine, es ist hier, also ich meine jetzt Wagner ist irre und durchgeknallt und weiß der Teufel was und ein alter Mann, aber der ist, ich glaube erstens, dass diese Meinung so dieses, naja, das muss man jetzt aber auch mal und was für ein schlimmer Mensch auch das und das, dieser Geheimnisverrat.
Aber wollen wir erstmal noch kurz bei, nochmal bei was passiert ist bleiben, also sind wir damit was durch?
Das ist doch in einem Satz zusammengefasst, also es wurde halt geleakt, dass es da ein
Überwachungsprogramm gibt. Also ich finde ehrlich gesagt, das ist alles noch relativ kompliziert und das ist relativ noch alles in der Schwebe.
Ach so.
Ich meine, es gab da ja so, also was ist jetzt PRISM überhaupt, ja, und das ist jetzt die Frage, weil am Anfang wurde es so dargestellt, auch vom Guardian und von der Washington Post, die Washington Post musste mehrmals seine Formulierung umschreiben im Nachhinein. Am Anfang wurde ja tatsächlich kolportiert, der NSA hatte eine direkte Schnittstelle auf die Server von Google, Facebook und so weiter und so fort. Und das ist dann von Google, Facebook und so weiter und so fort bestritten worden von den verschiedenen CEOs relativ schnell und sehr, sehr vehement auch. Und wo dann halt dann erstmal eine große Verwirrung am Start war. Mhm. Und dann gab es dann eben Regierungsanfragen natürlich, was ist jetzt daran dran und so weiter und so fort. Und die Regierung hat dann auch scheibchenweise dann zugegeben, ja, es gibt halt sozusagen so ein Programm und so weiter und so fort. Hat dann aber auch irgendwie dementiert, dass es direkte Schnittstellen gibt, woraufhin dann tatsächlich auch, die Washington Post dann zurückrudern musste. So. Also ich glaube tatsächlich, diese Sache der direkten Schnittstelle in die Server hinein, das hat sich jetzt als wahr herausgestellt, sondern PRISM ist ein wahrscheinlich schon auch ein Programm, womit sie halt auf jeden Fall eine gewisse Verbindung zu diesen Unternehmen unterhalten, um einen komplizierten, unkomplizierten Datenaustausch zu ermöglichen. Aber alles nicht auf einem sozusagen willkürlichen direkten Zugriff, sondern eben aufgrund dieses Gesetzes, Court Orders, ja, also wie heißt das nochmal?
Genau, also da müssen theoretisch Gerichte drüber, oder da muss ein Richter drüber entscheiden, genau. der muss das zugestehen. Der hat in 1700 irgendwas Fällen letztes Jahr exakt nullmal Nein gesagt und jedes Mal Ja gesagt.
Also man weiß, glaube ich, konkrete Zahlen nicht, weil das halt alles komplett geheim ist.
Ja, also so die Zahlen, die habe ich irgendwann gehört. Ich habe bei der Daily Show habe ich einen ganz schönen Kommentar dazu gehört. Das war so in Richtung, weil Obama ja, nee, das ist alles legal, was wieder machen und sowas. Und da hat halt, das wird im Augenblick gerade nicht von John Stewart gemacht, sondern von John Oliver. Egal, also hat auf jeden Echt? Fall der okay. Ja, der macht
gerade Pause oder was?
Der macht gerade irgendwie Pause und darum macht das jemand anders. Und der meinte dann so, ja, Herr Präsident, wir haben schon verstanden, dass das alles legal ist. Wir sind nur schockiert, dass man keine Gesetzes brechen muss, um uns so weit abzuhören. Also das, was da offensichtlich einfach legal ist.
Ja.
Und das ist jetzt nicht so, dass die da die große Verschwörung haben und alles illegal und alle gehen in den Knast, sondern niemand wird dafür in den Knast gehen, weil die haben sich die ganze Zeit über an Recht und Gesetz gehalten.
Genau.
Und das Gesetz ist einfach offensichtlich mittlerweile so verwaschen, dass so eine Pauschalüberwachung stattfindet.
Genau, und das ist jetzt das Interessante. Und das ist jetzt, um das mal konkret zu fassen, wir haben damit schon mal in Berührung gekommen, und zwar als Twitter angefragt wurde, während Wikileaks-Geschichte, wurde ja Twitter angefragt, unter denselben Umständen übrigens halt Daten herauszugeben,
genau,
von Wikileaks-Aktivisten.
Und sie durften nicht mal erwähnen, dass sie gefragt worden sind.
Genau, und dagegen ist ja Twitter dann damals auch gerichtlich vorgegangen.
Ja.
Ich weiß nicht, welche Grundlage ist, aber ich glaube, die gesetzliche Grundlage ist der sogenannte Foreign Intelligence Surveillance Act. Mhm. Also
und diese gerichtliche Vorgabe Twitters dagegen ist der Grund, warum wir überhaupt erfahren haben, dass das Ganze stattgefunden hat.
Weil also dieser Foreign Intelligence Surveillance Act ist halt FISA, also das ist ein Gesetz, das hat George W. Bush in 2007 eingeführt als Antiterrorbekämpfungsmaßnahme. Und zu diesem FISA gibt es dann noch den FISC, den Foreign Intelligence Surveillance Court. Und das ist ein Gericht, das nur und ausschließlich dafür da ist, geheim zu tagen, geheime Urteile zu fällen.
Im Namen des Volkes.
Und geheime Orders zu geben, die dann eben zum Beispiel diese Unternehmen geheim ausführen müssen. Ja, und das muss man sich mal vorstellen, was das für eine krasse Scheiße ist. Ja, also in einem demokratischen Land gibt es sozusagen geheime Gerichte, die geheime Dinge tun. Und wenn du von diesen geheimen Dingen, Dingen gemacht hast, dann musst du das ausführen, ohne darüber reden zu dürfen. Und genau, das Gleiche hatte Twitter gemacht und Twitter hat dann geklagt, vermutlich, ich gehe mal davon aus, FISA ist ja als Antiterrormaßnahme gemacht und wahrscheinlich konnte Twitter dagegen gerichtlich vorgehen, weil natürlich WikiLeaks alles Mögliche ist, aber nicht wirklich eine terroristische Organisation. Und
ich glaube, zu Recht konstruieren kann man das immer, wie jetzt im Fall Bradley Manning jetzt ja gerade probiert wird.
Anscheinend haben sie es aber gerichtlich nicht durchgekriegt.
Nee,
konnte auch damals Twitter überhaupt bekannt geben, dass es diesen Gerichtsurteil gab.
Ich glaube, der Grund war, weil dadurch, dass sie geklagt haben, ist sozusagen diese Klage dagegen automatisch öffentlich geworden.
Nee, das so einfach ist das ja nicht. Also dann wäre das ganze System ja relativ schnell aus.
Naja, andere klagen halt nicht so wahnsinnig viel. Aber ich finde, da sieht man mal, was wir an Twitter haben, dass die nämlich, also das war ja damals eigentlich schon relativ klar, dass die anderen garantiert auch alle gefragt worden sind und dass dann von denen nicht eine ähnliche Reaktion kommt, beweist nicht, dass sie nicht gefragt worden sind, sondern eher, dass sie offensichtlich dann einfach relativ klein beigeben oder zumindest nicht auf diesen schlauen Gedanken. Offensichtlich Twitter hat ja auch sehr gute Anwälte, auf diesen schlauen Gedanken gekommen sind.
Sie wissen, auf welcher Seite sie stehen.
Ne? Ja, das Problem ist halt, dass wir nichts wissen. Wir wissen halt nichts und wir wissen deswegen auch nicht über dieses Ausmaß der Geschichte.
Aber ich finde,
wir wissen, dass es halt diese Court Orders gibt. Wir wissen nicht, wie viele es davon gibt.
Ja.
Weil und das war dann auch so, dass sich die ganzen Unternehmen, die davon betroffen waren, jetzt an sich an die Regierung gewendet, an Obama gewendet haben und gesagt so, wir wollen wenigstens den Leuten sagen, wie viel es davon gibt, so, ja, weil momentan spekulieren ja alle nur, ja, also haben die jetzt alle Daten, die Facebook hat, oder haben die jetzt nur irgendwie 12 Anfragen gemacht oder 150 oder 2 Millionen oder niemand weiß überhaupt über das Ausmaß und niemand darf darüber reden. Das ist absurde, das ist eine absurde Situation, in der wir momentan sind.
Ich finde, also, das ist die eine Seite, irgendwie zu gucken, okay, was ist da eigentlich genau passiert, aber ich finde die andere Komponente, die für uns auch wichtig ist, wenn wir uns damit auseinandersetzen, ist, was bewirkt das eigentlich, das zu wissen. Und es gab ja den Fall, dass da, also ich habe halt so mit Prism, ich habe mich ja schon ein bisschen damit auseinandergesetzt und auch geguckt, okay, so theoretisch, wenn wir das ernst nehmen, müssten wir alle sofort unsere Facebook-Konversationen löschen, wenn wir vermuten, dass da irgendwas gefährlich ist. Oder wenn wir mit Leuten kommunizieren, die tendenziell vielleicht verfolgt werden oder so, oder die geheime Dinge verraten haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ist ja sowieso für uns immer schwer zu beurteilen, inwieweit ist sowas wie Prism, wie weit wird das eigentlich im Mainstream-Diskurs überhaupt diskutiert, aufgenommen, überhaupt medial verarbeitet. Wir sind halt irgendwie hier in unserer Blase. Aber interessant finde ich, wenn man sich anschaut, zum Beispiel die Sache mit dem Au-pair-Mädchen, das in den USA einreisen will, dann aber wieder abgewiesen wird, weil sie über Facebook mit ihrem Gastvater was geschrieben hatte.
Aber das war öffentliche Kommunikation.
Das waren Nachrichten, oder?
Nee, das war öffentlich.
Nee, die war nicht öffentlich. Es war nur nicht klar, wer die rausgerückt hat. Also es könnte möglicherweise sein, dass die Gastfamilie die selber sozusagen rausgegeben hat.
Ja, das ändert ja nichts daran, dass da trotzdem du dir einen Zugang verschaffen musst, um die überhaupt, auch wenn es Kommentare waren oder sonst irgendwas. Aber ich finde wichtig daran ist eigentlich,
also es ist jetzt die Frage, ist der Prism jetzt beteiligt? Ich glaube nicht, dass Prism eingesetzt wird, um irgendwelche Au-pair-Mädchen zu bei der Einreise zu...
Ja, wofür soll es denn eingesetzt werden?
Zu Terrorbekämpfung, beziehungsweise halt... oder zum Beispiel gegen solche Leute wie WikiLeaks oder so etwas. Also
ich glaube, das wird eingesetzt, wofür... Also ich meine, das ist eine sehr große Behörde, die quasi...
Aber doch nicht, um kleine Mädchen beim Einreisen zu...
Warum nicht?
Also ich lese
weil jede Anwendung von Prism natürlich die Gefahr beinhaltet, dass das Programm aufgedeckt wird. Ja, und du gehst dieses Risiko nicht ein, weil du eine 16-Jährige nicht im Land haben möchtest.
Ich glaube, das ist so eine große Behörde, diese NSA und die hat so viele Mitarbeiter und es sind so.
Die NSA kümmert sich nicht um kleine Mädchen.
Und das sind so.
Moment. Also es wird auch gerade hier im Chat nochmal klargestellt, dass mit dem Au-pair-Mädchen ist 3 Jahre her. Das hat jetzt nichts mit der NSA wirklich zu tun, vermutlich.
Das vor wurde 3 Jahren halt, gab es das Programm auf jeden Fall schon, aber.
Ja, aber das wurde wohl irgendwie aus so einem journalistischen.
Aber die NSA zusammen, kümmert sich nicht um Au-pair-Mädchen.
Nein, aber darum geht es auch nicht. Sondern es geht darum, welche dieser beiden Stories wird wohl eher dazu führen, dass Leute ein bisschen sensibler mit ihren Daten umgehen. Und ich glaube, da sind eigentlich solche Geschichten mit dem Au-pair-Mädchen so ein Narrativ. Ich meine, bei NSA haben wir natürlich noch diesen Helden-Narrativ dazu, der das Ganze nochmal so ein bisschen medial erfolgreich bestückt und dekoriert. Aber ich frage mich eigentlich sofort, so, okay, hat das so das Potenzial dazu, dass die Leute bewusster mit ihren Sachen umgehen und ein bisschen vorsichtiger? Du hast da ja bekanntlich nochmal eine andere Meinung dazu geäußert. Aber ich denke, so was so die Gefahr angeht oder das Potenzial oder so ein Bewusstsein dafür, befürchte ich, dass so eine Geschichte mit den Au-pair-Mädchen sehr viel mehr bewirken kann als eigentlich so eine Geschichte mit Prism, die eigentlich so ein viel größeres Ausmaß hat.
Aber wenn wir tatsächlich unsere Handlungen von dieser, das ist halt für mich der Punkt. Mhm. Wenn ich jetzt meine Handlungen von dieser Drohkulisse beeinflussen lasse, hat dann diese Drohkulisse nicht gewonnen? Mhm. Ja, also wenn ich mein Verhalten ändere, weil irgendjemand sagt, dass er mich überwacht, hat er dann nicht sozusagen genau das, was er wollte?
Mhm. Ja, na klar ist das auch.
Nein, also das ist, also ich meine, es gibt sozusagen die klassischer Terrorismus sozusagen, das ist, wir wollen Angst und Schrecken verbreiten und wenn wir dazu keine Bombe zünden müssen, sondern einfach nur drohen damit, dass wir eine Bombe zünden müssen, um Angst und Schrecken zu verbreiten, dann haben wir unser Ziel erreicht. Ja, das stimmt, da hast du absolut recht, aber dieses, wenn ich mir meiner Kommunikation bewusster werde und Kommunikationskanäle wähle, die eventuell sicher sind und die nicht abhörbar sind, hoffentlich, das ist natürlich nicht, dann hat der nicht sein Ziel erreicht, derjenige, der mich abhören will. Derjenige, der mich abhören will, ist einfach, würde ich sagen, in dem Fall, ich glaube, die NSA ist nicht mal per se böse, in Anführungsstrichen. Ich glaube, das ist einfach eine Behörde, die offensichtlich keinerlei Kontrolle untersteht. Genauso wie bei uns der Verfassungsschutz, der ja offensichtlich
der Verfassungsschutz,
genau.
Der Verfassungsschutz, genau, der ja offensichtlich auch nicht gerade wegen seiner extremen Kompetenz eine Gefahr ist.
Die NSU untersteht auch keiner Kontrolle.
Die NSU untersteht auch keiner.
Wer hat denn eigentlich die NSU, was ist das eigentlich für ein staatliches Organ?
Who watches
die
NSU?
Das war eine Unterabteilung des Verfassungsschutzes.
Ach so, doch, ja,
aber diese NSA, das und ich glaube, so abwegig ist das mit diesem Au-pair-Mädchen nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendjemand an der Grenze dasteht und wartet auf dieses Au-pair-Mädchen und weiß der Teufel was. Ich glaube einfach, du hast in diesem
System... Die Einwanderungsbehörde.
Du hast, warte mal kurz. Du hast in diesem System mit unglaublich vielen Mitarbeitern, die alle natürlich Eigeninteressen haben. Da sind Abteilungen drin, die ihre Eigeninteressen haben. Da kannst du natürlich davon ausgehen, dass da auch... dass selbstverständlich Leute, wenn da keine Kontrolle stattfindet, überwacht werden, die ist wirklich nicht irgendwie, wir sind auf der Jagd nach Terroristen, sondern ich möchte gern meinen Konkurrenten ausschalten, darum überwache ich mal dessen Mail-Kommunikation, wenn es geht.
Also und es gibt ja diese übergreifende Homeland Security-Geschichte, ne? Also die Homeland Security ist ja sozusagen dieser Metadienst der FBI, ich glaube auch NSA und eben beispielsweise Einwanderungsbehörde alle zusammenfasst oder zumindest so Schnittstellen bietet, dass halt die irgendwie auf einheitlicher Datenbasis machen. Also das wäre so das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass halt irgendwie die gesamte Homeland Security auf eine IT-Infrastruktur zum Abfragen von Leuten irgendwie zugreifen kann. Aber wie gesagt, also bisher ist nicht, wie gesagt, die momentane Zustand, was überhaupt passiert ist, ist immer noch komplett unklar, weil wie gesagt, dieser alles geheim ist und auch geheim bleiben muss und per Gesetz geheim bleibt. Aber bisher ist jedenfalls nicht nachgewiesen worden, dass irgendetwas jenseits dieses FISA-Acts, also dieses FISA-Abkommen passiert ist. Das heißt mit anderen Worten, es gab zu allen Dingen einen Gerichtsbeschluss. Und jetzt überleg doch mal, wenn dieser Foreign Surveillance Court dann da steht und dann kriegt er dann halt irgendwie eine Abfrage für dieses 16-jährige Mädchen in Deutschland, das einreisen möchte, um ein Pair zu machen.
Also,
das überschreitet meine
Vorstellung. Das mag sein, aber es gibt eine gewisse Anzahl. Es ist klar, dass sehr viele oder ziemlich viele Anfragen gab. Wie gesagt, ich habe die Zahl von irgendwas 1700 irgendwas gehört, von denen null abgewiesen worden sind. Und daran kannst du ungefähr daran ermessen, wie genau die geprüft werden und wie wahrscheinlich das ist, dass dieses Gericht sagt, nein, da sind Freiheitsrechte betroffen, das
glaube ich auch, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass dieses Gericht für ein 16-jähriges Mädchen, das einreisen möchte, eingeschränkt
wird. Ich glaube, die haben das für alles getan, was da war. Also offensichtlich.
Also mit anderen Worten, für jeden Passagier, der die letzten seit 2007 hat ein Richter dort gesessen und hat über den Fall befunden.
Also im Zweifelsfall natürlich. Im Zweifelsfall natürlich schon.
Ungefähr 12 Millionen Richter.
Da brauchst du keine 12 Millionen Richter für. Das läuft einfach wie am Flughafen. Es gibt dieser berühmte Fall am Frankfurter Flughafen, wo gesagt worden ist, nach 23 Uhr darf da kein Flugzeug mehr fliegen, außer es gibt eine Sondergenehmigung. Und dann denkt man sich, Sondergenehmigung, oh, das ist ja kompliziert, das ist ja furchtbar schwer einzurichten. Und da sitzt in der Praxis sitzt da einfach ein Typ von dem entsprechenden Ministerium, der ist dafür eingestellt und er macht nichts weiter als die ganze Nacht Sondergenehmigung abstempeln. Zack, zack. Sondergenehmigung, ja, darf landen. Sondergenehmigung, ja, darf landen. Ja, darf landen. Ja, darf landen.
Trotzdem und damit schleusen die Amerikaner, wie viele Leute kommen da pro Tag an? Ich weiß nicht.
Die überprüfen nicht jeden, der da kommt. Aber zum Beispiel weißt du ja nicht, wie viele Leute davon betroffen sind pro Anfrage, die kommt. Es kann ja auch einfach sein, dass die sagen, ja, da kommt ein Flugzeug aus dem und dem Land. Wir vermuten, dass da eventuell ein Terrorist an Bord sein konnte. Erlaub uns mal, dass da jeder, der an dem Bord an dieses Flugzeuges ist, jetzt überprüft werden darf. So, zack, einmal abgestempelt. Hier, bitte sehr, hast du deine Genehmigung. Oder wir vermuten, dass der im Laufe dieses Monats aus einem dieser Länder kommt. Lass uns mal alle Flugzeuge überwachen, die aus einem dieser Länder kommen für diesen Monat.
Und für dich kommt überhaupt nicht in Frage, dass es einfach nur darum geht, ein Exempel zu statuieren, wenn die so etwas machen, um zu zeigen, nicht unbedingt hier alle Au-pair-Mädchen, pass mal auf, sondern wir tun durchaus auch so die Orthonormalverbraucher kontrollieren. Das war für mich sofort so die Erklärung dafür.
Also wir können es jetzt auch nicht rausfinden, wie gesagt.
Nee, das ist, können wir nicht. Also ich glaube, deswegen, auch
das also ich halte es für extrem abwegig, aber können wir halt beide nicht.
Also meine Theorie bei sowas ist immer sehr stark, also ich glaube sowohl, dass da auch Leute dabei sind, die da gerne mal ein Exempel statuieren wollen. Ich glaube einfach in erster Linie, gibt Leuten Macht und sie werden sie missbrauchen und da ist halt offensichtlich eine Behörde, die sehr, sehr viel Macht hat und die sie in sehr, sehr großen Stil missbraucht. Und diese Naivität, da ranzugehen und sagen,
aber eine Behörde übt ja nicht Macht aus, um sich selber zu erhalten. Also,
Ein Stück weit schon. Also,
die Behörde steht ja im Dienste von etwas Bestimmtem.
Nein, die Behörden hat ein Eigeninteresse. In der Behörde arbeiten Leute, die wollen ihre Jobs erhalten. Also wenn die NSA jetzt sagt, also wie wäre es am Ende des Kalten Krieges gewesen, wenn irgendein Geheimdienst gesagt hat, oh, der Kalte Krieg ist vorbei, lösen wir mal unsere eigene Behörde auf. Ist erstaunlicherweise nicht passiert, sondern stattdessen existieren all diese Geheimdienste weiterhin und sie haben sich halt entsprechende neue Aufgaben gesucht und haben das gemacht. Du hast in diesen Behörden hast du Leute, die Vermutung haben, weiß ich was, dass ihr Partner sie betrügt und darum ihre Partnerin oder ihren Partner überwachen oder die ihren Nachbarn diese kleinen, in Anführungsstrichen, relativ menschlichen Verhaltensweisen, die haben die Möglichkeit dazu, das zu tun und darum wird sie garantiert auch illegal eingesetzt, im großen Stil.
Also ich glaube auch, dass es da auf jeden Fall Missbrauch gibt, da will ich jetzt auch überhaupt nicht dagegen sprechen. Ich glaube trotzdem ich würde auch dir absolut zustimmen, dass halt tatsächlich diese Behörden irgendwann auch ein Eigenleben entwickeln, um dann auch sozusagen im Eigeninteresse zu arbeiten. Eine fand ich interessante Sache, die auch noch bei dabei rausgekommen ist nebenbei, ist eine Karte, wo dann gezeigt wurde, für welche Regionen, in Weltregionen relativ häufig solche Court Orders gemacht wurden und für welche weniger. Und da war Deutschland übrigens an der Spitze. Und das, also man sollte jetzt irgendwie denken, okay, also es geht ja um Terrorismus, vielleicht, keine Ahnung, Iran irgendwie oder Pakistan oder Afghanistan oder so etwas vorne. Aber nee, es war Deutschland. Und also für mich lässt das nur einen Schluss zu, und das ist ja eigentlich auch ein offenes Geheimnis, dass diese Dienste im großen Maßstab für Wirtschaftsspionage eingesetzt werden. Ja,
das ist selbstverständlich.
Und
also davon gehe ich auch fest
drauf. Das ist, glaube ich, relativ evident daraus. So.
Also ich glaube auch nicht, dass da irgendwie
Der Chat hat Humor auf jeden Fall.
Also ich halte das schon alles eher für...
Wir haben hier gerade Breaking News reinbekommen von Olli, die NSA klärt Fahrraddiebstahl in Oderbruch auf.
Yeah, endlich. Genau.
Aber man kann, also ich bin mir relativ sicher, dass jeder, der hier sitzt, einfach davon ausgehen kann, dass seine Daten irgendwann mal im Rahmen irgendeines Falls mit beim NSA gelandet sind. Ich weiß jetzt nicht, wir wissen alle nicht, wie viele Daten, aber dass jegliche Kommunikation, die wir betreiben, geht irgendwie über Amerika. Es war erklärtes Ziel der NSA, nur aus Nicht-Amerikaner sozusagen zu erwischen. Wir sind alle Nicht-Amerikaner, die wir hier leben. Und
die meisten Menschen auf der Welt sind übrigens
Nicht-Amerikaner. Die meisten Menschen auf dieser Welt sind Nicht-Amerikaner. Aber so ziemlich jede Kommunikation, die irgendwie von A nach B geht, geht dabei über Amerika. Und
also ich würde auf jeden Fall im Zweifelsfall immer davon ausgehen. Und ehrlich gesagt, was mich auch bei dieser ganzen Sache erstaunt hat, ist das große Ausmaß der Überraschung, das dort im Allgemeinen gedacht wird. Hm. Weil wir kennen zum Beispiel 98 kam halt das Echolon-Programm raus, was praktisch schon dasselbe war, also ja, wo herauskam, dass halt irgendwie alle Telefonleitungen überwacht werden, versucht wurde, zumindest irgendwie der gesamte Datentraffic irgendwie mitzulesen, was halt auch schon damals die NSA war. Und da gab es auch ein großes Geschrei dann irgendwie, aber eigentlich hat sich dann auch nicht wirklich was geändert. Mhm. Jetzt bin ich eigentlich immer von ausgegangen, dass halt irgendwie, wenn ich halt irgendwie elektronisch kommuniziere, dass da irgendwie der NSA zumindest Zugriff drauf hat, wenn er es will. Und das war für mich irgendwie so eine relativ klare Geschichte. Und wenn ich jetzt, was jetzt herauskommt und was so herausgespült wird, finde ich entgegen dem, was ich mir vorgestellt habe, ehrlich gesagt, relativ moderat und relativ geordnet sogar gegenüber dem, was ich dachte, was es ist.
Ja, das heißt ja nicht, dass bloß weil jetzt irgendwie ein Teil aufgeflogen ist, heißt das ja nicht, dass
dann... Und wir wissen immer noch nicht überhaupt das Ausmaß, wissen wir einfach nicht und so weiter. Klar, aber trotzdem scheint es dann doch irgendwie zumindest irgendwie nicht komplett willkürlich zu sein, sondern halt schon einem gewissen Prozedere zu folgen, was ich schon alleine schon erstaunlich fand. Zumindest, dass die NSA den Eindruck machen kann, aufgrund von Gesetzen zu arbeiten, weil normalerweise... Ich meine, wir reden hier nicht von Polizeiarbeit, wir reden hier nicht von Ermittlungen, wir reden von Spionage. Also NSA ist halt ein Spionagedienst, es ist nicht irgendwie ein Polizeidienst oder
so. Das stimmt, aber das ist auch das, womit sie selber in internen PowerPoint-Präsentationen werben, sozusagen. Mhm. Also es ist nicht jetzt, dass hier irgendwie jemand das X geheime Verhalten auf, also doch, es ist geheim, aber es ist jetzt nicht so, als ob das darüber traut sich selbst die NSA nicht zu reden, Verhalten aufgedeckt haben, sondern das ist so dieses, was sie in internen PowerPoint-Präsentationen und guck mal, was wir hier so den ganzen Tag über machen, so Schulungsmaterial mehr oder weniger. Ja, also klar. Und dass das nun nicht...
Das wäre übrigens überhaupt mal sehr interessant, in welchem Kontext diese Slides überhaupt gelesen werden müssen. Für wen, also an welches Publikum richteten sie? Ne? Also sind das jetzt zum Beispiel, ist es so ein Educated Guest zu sagen, dass es jetzt so Schulungsmaterial ist? Kann natürlich aber auch einfach sein, dass es eine Präsentation ist, mit dem sich die NSA dicke tun will vor irgendwelchen Politikern oder so etwas, ja. Also all diese Möglichkeiten bestehen und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr interessant zu wissen, in welchem Kontext
das eigentlich stimmt. Das wäre tatsächlich, aber es ist, darum finde ich auch so die automatische Schnittstelle, von der ja in dieser PowerPoint-Präsentation mehr oder weniger auch tatsächlich die Rede ist, also dass diese Schnittstelle existiert, kann natürlich auch sein, dass sie bisschen übertrieben haben, dass die Schnittstelle da, und wenn die Schnittstelle darin besteht, wir brauchen nur einen Richter anzurufen und der zeichnet uns eh immer alles ab, was wir eben dann zuschicken und dann kriegen die das hin und zwei Tage später haben die das, dann ist das eine Schnittstelle, die nach PowerPoint-Präsentation immer noch eine Schnittstelle ist, aber wo mit der Facebook und Twitter und Apple und Google alle wirken, nein, die können auf unsere Server nicht nach Belieben zugreifen, sondern wir geben nur das, was nach Recht und Gesetz, ja klar, die kriegen hier einen abgestempelten Richtervorbehalt, dann suchen die das raus, schicken den Datensatz dann wieder rüber oder die Datensätze oder wie viele auch immer das sind und das ist alles drüben. Also das ist nur, weil da nicht auf Protokollebene irgendwie eine IP-Verbindung existiert, die die Daten hin und her schickt, sondern da noch irgendwie 3,5 Menschen neben dem ganzen Prozedere was absägen müssen, heißt das ja nicht, dass es eine Schnittstelle ist, die im Endeffekt fast automatisch funktioniert.
Ja, klar. Das ist die Frage, ne? Ja, klar. Also, wie gesagt, das sind so Sachen, die mich jetzt noch interessieren würden, bevor ich irgendwie abschließend diesen Fall beurteile.
Man darf also noch gespannt sein, was noch so, ist es wirklich so, dass man im Moment extrem wenig drüber weiß oder nur Details noch nicht weiß oder?
Ja, also man kann strukturell darüber nichts wissen, weil das Gesetz, auf das das basiert, eben von der Pike auf und von allen Prozessschritten hin irgendwie eben totale Geheimhaltung einfordert.
Ich glaube, das ist das
Einzige, worauf wir uns jetzt irgendwie verlassen können, sind wirklich Leaks. Ne? Und das Einzige,
das stimmt, ja.
Wir müssen jetzt hoffen, dass irgendwie entweder der Herr Snowden noch irgendwie nochmal Futter rausgibt oder dass sich andere Leute von Snowden dann inspiriert fühlen, dort auch irgendwie nochmal Daten rauszugeben.
Ja, aber ich meine, das bei Snowden ist krass, ne? Der wird sein Land nie wiedersehen, der wird seine Freunde wahrscheinlich, also ich glaube, den kann man abhaken.
Wahrscheinlich wird er sein Land wiedersehen, nur nicht freiwillig.
Ja,
ja, es geht, also ich meine, er ist im Augenblick in einer weitaus besseren Situation als Bradley Manning.
Ja,
der, und auch als Julian Assange, muss man sagen, der irgendwie in seinen 5 Quadratmetern herumtigern muss. Also.
Ja, das stimmt.
Also das ist, aber es ist krass. Also ich bin bei so, was so dieses ganze Ding angeht, ich bin, also so, wir waren ja beide damals, Michi und ich, wir waren ja, als Obama das letzte Mal in Berlin war und an der Siegessäule da gesprochen hat, als er noch nicht Präsident war, waren wir ja da und haben uns das Ganze gegeben und Michi hat ja auch damals dann, wo ich ja dann auch da war, die Wahlnacht, haben wir uns da um die Ohren geschlagen und waren alle glückliche Menschen, als Obama gewählt worden ist. Und also da muss ich sagen, dass da können wir jetzt doch mal langsam sagen, dass wir da ziemlich, ich zumindest ziemlich desillusioniert sind.
Das hätte man
sind.
Schon vor langer Zeit eigentlich
und,
sagen.
Und er hat auch versprochen, dass er eigentlich genau diese Sicherheitsgesetze, diese überzogenen Sicherheitsgesetze zurückbauen möchte.
Nein, hat er
und
nicht.
Da wäre FISA wäre der erste Punkt gewesen, ehrlich gesagt.
Also er hat gesagt, dass er dafür sorgt, dass die illegalen Abhöraktionen eingestellt werden.
Ja, aber Kinder...
Und sie werden, und sie sind jetzt einfach legal. Das ist jetzt offensichtlich das...
Aber Obama ist doch eh ein Fähnchen im Wind. Also ich auf welches Versprechen bezieht ihr euch jetzt? Also
es war immer noch so ein bisschen so, naja, aber vielleicht irgendwann noch, und wenn er dann in der zweiten Legislaturperiode ist, dann wird er bestimmt und,
ist halt,
und
das ist halt
irgendwann macht er Guantanamo noch zu. Aber
naja,
es tut
er hat
weh,
auf jeden Fall,
Obama eine Scheiße zu finden.
Ach, ich finde, ehrlich gesagt, dass er auch schon eine ganze Menge gemacht hat.
Ja.
Also,
was denn?
Er hat schon eine ganze Menge gemacht. Er hat jetzt mehr oder weniger dann doch irgendwie nach einem wirklich zähen Ringen sowas wie eine Krankenversicherung auf den Weg gebracht. Er hat
was noch?
Er hat zumindest den Krieg gegen den Terrorismus verlagert auf eine Weise, die ich mehr nachvollziehen kann als die Linie, die George W. Bush gefahren hat. Also weg aus dem Irak hin zu Grenzgebiet Afghanistan, Pakistan, wo halt wirklich tatsächlich die Taliban und die Al-Qaida am Start sind. Er hat jetzt nicht irgendwie weniger Krieg und nicht irgendwie gar keinen Krieg oder so, aber er hat halt den Krieg auf jeden Fall ein bisschen, ich sag mal so, rationalisiert. Also, was hat er noch gemacht? Er hat Ja, es gibt doch diese Webseite, wo dann immer irgendwie gezeigt wird, what has Obama Administration done, ja, oder so etwas.
Ich glaube, da
gibt es schon eine ganze Menge Sachen.
Ich würde auch nicht für mich beanspruchen, irgendwie ein
er hat es auf jeden Fall nicht verschlimmert als das, was George W. Bush.
Naja, aber ich meine, ich glaube, das mit Ziel, mit dem er angetreten, sein Wahlwerbeslogan ist, mit mir wird es nicht schlimmer als mit Bush, sondern es war irgendwie, ich erinnere mich, dass das irgendwie was anderes war.
Ja, ja.
Und ich hatte schon, also die Hoffnung, die ich zumindest verbunden hatte mit ihm, war jetzt nicht so, er wird eventuell den Krieg gegen den Terrorismus pragmatischer gestalten im afghanischen Grenzgebiet.
Was hast du denn gedacht?
Ich hatte schon,
dass er ihn entbinden würde, ist einfach komplett ausgeschlossen. Also da habe ich nie mit gerechnet.
Also ich finde, gerade jetzt so diese Abhöraktion, da gab es ja vor ein paar Wochen ist ja diese Abhöraktion gegen die AP hier, Associated Press, aufgeflogen, wo dann auch Obama, haben wir halt gemacht, das muss man doch verstehen, geht auch um nationale Sicherheit sehr stark. Also er bedient sich auch durchaus so dieses Vokabulars. Und ich meine, es ist auch, das hat man jetzt hier bei, wie hieß es, Newton, also wo dieses Massaker stattgefunden hat, gesehen, wo er tatsächlich mal Obama probiert hat und wo er mal wieder so ein bisschen, ich weiß nicht, sympathisch würde ich nicht sagen, aber vernünftig gewirkt hat, indem er probiert hat, das Waffengesetz einen Hauch von zu verschärfen, also ja wirklich ein Hauch von, also es ist, falls ich das hier mal zusammenfassen darf, es ging darum, in Amerika muss man, bevor man eine Waffe kaufen darf, muss man beweisen, dass man nicht schon mal jemanden erschossen hat oder mit einer Waffe bedroht hat oder einfach komplett irre ist.
Oh.
Dieses Gesetz gibt es, das gilt auch ganz allgemein, außer du kaufst die Waffe im Internet oder auf einer Waffenmesse. So, wenn du auf eine Waffenmesse gehst, dann gehst du dahin und darfst dir auch, obwohl du gerade ein Psychopath bist, der gerade aus wegen massiver Paranoia entlassen worden ist, darfst du dir dann eine Uzi kaufen. Das ist absolut legal. Und der Versuch war jetzt, das Gesetz insofern zu verschärfen, dass auch wenn du bei Messen oder übers Internet Waffen kaufst, dass du trotzdem nachweisen musst, dass du kein Psychopath bist. Also das war so das, was sie jetzt probiert haben, durchzudrücken. Und nicht mal das haben sie geschafft. Das ist einfach gescheitert an einer...
Ich habe mal ein halbes Jahr in den USA gelebt und war auch an einem Ort, wo ich sehr nah dran war, an dem Umgang mit Waffen, von dem man so hört.
Ja.
Nebenbei, dass du irgendwie angeben musst, dass du beweisen musst, dass du kein Psychopath bist, ist lange kein Schutz vor dem, was so mit Waffen passiert. Weißt du, ich habe in Montana gelebt, ziemlich an der Grenze zu Kanada für ein halbes Jahr, mehr oder weniger auf einer Farm auch, so offiziell 35 Einwohner in meinem Dorf. Und da war halt ganz klar, da hat jeder so zu Hause seinen Waffenschrank. Aber auch jeder hat irgendeine total tragische Geschichte aus seiner Familie, aus seiner näheren Verwandtschaft zu erzählen, wo jemand auf sehr schlimme Art und Weise umgekommen ist, wo Kinder irgendwie an die Waffen gekommen sind und so weiter und sich gegenseitig erschossen haben. Und es ist mir nur gerade aufgefallen, so dass du da so ein Gesetz hast, das irgendwie sagt, du musst erstmal beweisen, dass du noch niemals jemanden umgebracht hast oder kein Psychopath bist, ist einfach so in 99% der Fälle kein Schutz.
Ja, nee, dass da natürlich immer noch eine Menge passiert, also dass das... Aber es ist halt nicht mal dieses wirklich, wo glaube ich, also das war auch eine Zeit lang selbst der Position der NRA. Und ich meine, wenn die für irgendwas, wenn die sagen, ja, dann kann man einfach sagen, ja, okay, da ist wirklich jeder Mensch.
National Rifle Association.
Genau, also die Waffenlobby-Organisation.
Hat unglaublich viele Mitglieder.
Und selbst die waren dafür zu sagen, ja, diese Kontrollen müssen sein. Dann sind sie natürlich, als Obama plötzlich dafür waren sie natürlich dann dagegen auch. Also das war so das letzte Mal, dass er...
Aber wie kannst du gegen jemanden sein, gegen den die Waffenlobby von Standard her einfach gegen ist? Das ist doch praktisch dann ausgerechnet.
Das ist der Feind meiner Feinde.
Das ist doch dein Freund.
Ja, das ist tatsächlich das Letzte, was mich noch mit Obama verbindet.
Ich hab ja ein Interview gegeben, Deutschlandradio Kultur, gestern war das, glaube ich, ja, gestern, zu diesem Obama, zu diesem Prism-Ding und Post-Privacy. Und ich habe da einfach mal ganz kackdreist gesagt, ich finde, die Prism-Daten sollten offengelegt werden. Und
hast dich mal wieder schön aus dem Fenster gelegt, ja, ne?
Das ja. kennen wir ja.
Und dass ich das grundsätzlich für eine bessere Idee halte als Geheimdienste, die halt Daten im Geheimen sammeln, auf denen nur sie Zugriff haben und denen auch nur sie gegen dich verwenden können. Denn Daten sind erst einmal nur Daten und sie können dich belasten und sie können dich aber auch entlasten. Dass sie dich entlasten können, wirst du aber nie herausfinden, wenn eben nur so eine Behörde eben einen geheimen Zugriff darauf hat und du eben nicht. Und das war übrigens nicht von mir diese Idee, sondern tatsächlich hat WikiLeaks, also der Twitter-Account von WikiLeaks, ich glaube, der größtenteils sogar von Assange persönlich befüllt wird, getwittert, wie viele Daten wohl in diesem Prism-Projekt vorhanden sind, die Tausende von Amerikanern, die momentan schon in im Gefängnis sitzen, entlasten könnten. Das ist eine interessante Frage. Mhm. Und das ist eine Frage, die wir einfach nicht beantworten können, weil eben niemand auf diese Daten Zugriff hat. Und wenn man sich einmal damit abgefunden hat, dass es so etwas wie Überwachung gibt, und ich, ehrlich gesagt, bin ich eben, das ist ja eine der Grundthesen, bin ich nicht davon zu überzeugen, dass wir das irgendwie wegbekommen, diese Überwachung, dann sollten wir uns überlegen, wie wir die Gesellschaft strukturieren, die mit dieser Überwachung leben muss. Und das ist dann eben, finde ich, der nächste logische Schritt, die Demokratisierung dieser Überwachung.
Aber wie soll die stattfinden?
Ich bin am Überlegen, ob es nicht vielleicht ein sinnvoller Vorschlag ist, zu sagen, Datensammlungen, du darfst alle Daten sammeln, die du aber nur, die du auch öffentlich tun würdest, ja? Also das heißt mit anderen Worten, Dinge, die du nicht frei zugänglich machst, darfst du nicht sammeln. Als so eine Art, kategorischer Imperativ des Datensammelns, ja? Also was du nicht willst, was von dir öffentlich ist oder was von allen öffentlich ist, darfst du auch nicht sammeln. Dann würde man zum Beispiel sagen, okay, was ist hier mit Steuererklärung und so etwas? Und dann findet man solche Sachen wie zum Beispiel Schweden, wo dann tatsächlich diese Sachen alle für alle öffentlich sind. Hm. Und dann findet man zum Beispiel solche Sachen wie private Kommunikation, von denen keiner will, dass sie für einen selber irgendwie öffentlich ist. Also darf man sie auch nicht sammeln. Und das ist natürlich alles, das hat natürlich ganz viele Haken und Ösen.
Ja, aber
es ist momentan nur eine Sache, über die ich nachdenke, ob das nicht vielleicht eine sinnvolle Regel wäre.
Der kategorische Datensammelimperativ oder
ja,
wie?
Genau.
Ja, das ist ja alles ganz schön, aber ich glaube, dass die NSA schon jetzt sehr viele Daten sammelt, von denen sie nicht wollen würde, also dass die sich...
Genau, da sind wir schon längst drüber hinweg und deswegen müssen wir jetzt sozusagen erstmal eine schmerzhafte Maßnahme machen und das erstmal alles öffentlich in die Öffentlichkeit pusten. Boom.
Ja, und dann sagen die anderen Behörden, oh geil, jede Menge Überwachungsdaten ohne einen Funken Eigeninitiative und nutzen sie im Rahmen des Systems, das wir gerade haben.
Genau, und dann sagen aber andere, oh, ich habe da endlich die Daten, die mich jetzt entlasten irgendwie, ne? Und da kann ich jetzt endlich mal zeigen, dass ich ja gar nicht der Mörder gewesen sein kann, weil meine Standortzellen.
Wenn er vom Knast aus jemals an die Daten rankommt.
Ja, sein Anwalt reicht, wenn das sein Anwalt kann.
Oder sie filtern, naja, wenn sein Anwalt motiviert genug ist, das zu tun.
Genau, also das sind dann alles verfahrenstechnische Geschichten, aber was ich sagen will, ist halt erst einmal, dass Daten, wie gesagt, sie können einen belasten, sie können einen entlasten. Dass wir sie als grundsätzlich böse erachten, liegt eigentlich daran, dass meistens die Behörden, die machtvollen Behörden, die alleinigen Leute sind, die darauf Zugriff haben.
Aber ist es denn nicht absolut berechtigt zu sagen, ich möchte weder, dass die Behörden noch die Öffentlichkeit auf diese Daten zugreift?
Das ist
also warum diese Daten, bloß weil sie gesammelt sind, sie jetzt veröffentlichen? Ich verstehe das nicht.
Damit zumindest das Monopol der NSA damit gebrochen wird.
Ja, könnte man das Monopol der NSA nicht auch dadurch brechen, indem man diese Daten vernichtet?
Wie würdest du das denn hinbekommen?
Genau, also alleine, ich meine, hast du schon mal versucht, jemandem glaubhaft zu machen, dass du etwas gelöscht hast?
Naja, die NSA hat mir bisher auch noch nicht glaubhaft gemacht, dass sie also ich wüsste auch nicht, wie sie mir glaubhaft machen sollen, dass sie jetzt wirklich alle Daten veröffentlicht hat. Also um erstmal zu sagen, also sie müsste mir erstmal sagen, was sie überhaupt gesammelt hat, und wenn in dem Moment, in dem sie es gesammelt hat, könnte man eventuell auch dafür sorgen, dass es vernichtet wird. Und also mir glaubhaft zu machen, dass sie jetzt wirklich alles veröffentlicht haben, wird ihr auch schwer fallen. Also,
das ist natürlich richtig.
Also ja. Vertrauen muss ich ihr in beiden Fällen, sagen wir es so.
Ja, klar. Ja, das ist so eine grundsätzliche Frage. Also
du bist immer sehr dafür zu haben, für diese, also ich finde ja, ich einen schönen Tweet, den ich in Bezug auf diese ganze NSA-Sache zu sagen habe, und das war ja ein Argument, was du mir neulich auch so gegenübergebracht, so nach dem Motto, wer nichts zu verbergen hat, brauchst dich auch keine Sorgen machen. Ich habe irgendwo diesen schönen Tweet gelesen, wer nichts zu verbergen hat, braucht auch keine Geheimnisse, sagt der Chef des Vereins, der gerade mit seinem massiven Geheimnis aufgeflogen ist.
Das ist einer der Punkte. Ich meine, schau mal, ne, eins der Folgen der Digitalisierung ist eben nicht nur, dass die NSA ganz viele Daten sammeln kann, sondern dass auch eben jeder Hoshi, der mit der NSA zu tun hat, eben diese wiederum die Aktivitäten des NSA wiederum leaken kann. Ja, also Edward Snowden ist selber ein Produkt dieser Digitalisierung, die eben NSA diesen Zugriff auf die Daten gibt. Und das sind zwei Seiten derselben Medaille. Das heißt also mit anderen Worten, der Kontrollverlust findet auf allen Ebenen statt. Und deswegen glaube ich auch nicht daran, dass halt tatsächlich auf Dauer so etwas wie ein Geheimdienst funktionieren kann, der wirklich nur geheime Dinge tut. Weil früher oder später kommt dann doch irgendwie der Edward Snowden vorbei oder der Bradley Manning, und dann hast du halt den Salat, ja.
Naja, haben sie jetzt den Salat? Also ich meine, wird das jetzt nicht so laufen, dass das in zwei Wochen einfach wieder vergessen ist und sie machen weiter wie bisher? Glaubst du denn, dass es irgendwelche Konsequenzen für sie hat?
Zumindest gibt es jetzt eine Awareness darüber.
Aber ich finde, genau das hängt aber auch wirklich mit diesem Narrativ auch zusammen, der mit Snowden wiederum also verknüpft ist. Und ich glaube, dass gerade, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Pech. Ich meine, habt ihr euch mal angeguckt, was für ein Heldentum um Snowden herum aufgemacht wird?
Ja.
Wie krass das ist, dass Leute sagen, ja, hier, was war das?
Finde ich übrigens gut, weil das dann nämlich Nachahmer produziert.
Nicht so Nachahmer, ich glaube, das verursacht auch Nachhall. Also ich glaube eben nicht, dass es deswegen kann das nicht in zwei Wochen vergessen sein, weil du diesen Typen da einfach hast. Die NSA hat diesen Typen da an der Backe, der jetzt von vielen Leuten als Held irgendwie verehrt wird. Und auch auf ziemlich krasse Art und Weise, wahrscheinlich auch nicht unberechtigt.
Also wir sehen auch, wie es um WikiLeaks steht, also ja. wie die hochgehoben worden sind und sozusagen als Helden auch ein Stück weit verehrt worden sind. Und
aber
wie das
ist aber auch ein Vollidiot.
Ja, siehst du, genau das ist das Narrativ,
wir kennen Snowden noch nicht so gut wie den Julian
auch
Assange.
Auch an ihm wird sich genügend Vollidiotisches finden.
Aber also wie er momentan rüberkommt, ist er ein extrem eloquenter, reflektierter Typ.
So. Ja, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie man ihn darstellt. Also das ist...
Tante konnte ihn doch ziemlich schlecht darstellen.
Ja, ich habe den Artikel nicht gelesen, aber irgendwie Tante hat dagegen ihn geraged, ne?
Ja, muss auch mal sein.
Ja, kann man ja auch mal machen.
Also kann er ja meinetwegen machen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus einen Großteil der Berichterstattung darüber ausmachen wird, sozusagen, was der eigentlich doch für ein mieser Typ ist und eigentlich doch gar nicht so ein netter Kerl und sowas. Das ist schon, also ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube nicht, dass es dass diesen Automatismus geben wird, dass alles, was geheim ist sozusagen, also tendenziell schon, dass alles, was geheim ist, wird über kurz oder lang auch ans Licht der Öffentlichkeit kommen. Aber wenn es keine Konsequenzen hat, ist das doch wurscht. Also das ist doch...
Ja, das ist die Frage, ne? Also... Du hast schon recht, ich glaube ja auch mehr oder weniger, dass das alles relativ konsequenzlos passieren wird. Irgendwie, irgendwann, das werden wir alle wissen, okay, es gibt die NSA und die NSA hat im Zweifel Zugriff auf unsere Kommunikation. Wie weit und wie in welchem Ausmaß, das wissen wir alle nicht. Und mal gucken, ob wir es noch rauskriegen, fände ich schön. Aber selbst wenn wir es rauskriegen, wird es wahrscheinlich auch nichts ändern. Wir werden, also ich glaube auch diese ganzen Hoffnungen, die sich wieder die ganzen Datenschützer, die sich jetzt die Hände reiben, machen, dass jetzt alle aus Facebook austreten werden und aufhören, Google zu benutzen. Ich glaube daran nicht. Also ich glaube es wirklich nicht.
Leider auch nicht.
Und das wird nicht passieren.
Naja, dass das nicht passiert, das ist ja, aber ich meine, es gibt ja jetzt diese schöne iPhone-App Threema, hier diesen kleinen SMS-Client, der dann verschlüsselt die gesamte Kommunikation, verschickt und ich meine, das ist jetzt mal die Frage, wir kennen den Quellcode nicht, wir können ihn nicht überprüfen und wir kennen auch niemanden, der das kann, aber es ist auf jeden Fall jemand, der zumindest im Gegensatz zu WhatsApp, die ja nun wirklich offensichtlich so leicht zu überwachen sind, dass es selbst eher unter entwickelten Geheimdiensten gelingt und so.
Das gelingt auch mir. Das ist einfach nicht schwierig, WhatsApp abzuhören.
Das ist, ohne das Gerät zu manipulieren, kriegst du das hin?
Fiona lernt abzuhören.
Und Fiona lernt abzuhören.
Fiona lernt
ein Root-Zertifikat, also HTTPS verschlüsselt ist es, glaube ich, schon. Also,
ich habe darüber gesprochen, das erschien mir nicht so wahnsinnig schwer.
Aber man braucht ein Root-Zertifikat, glaube ich, für irgendein. Okay.
Vielleicht habe ich auch geirrt, aber.
Also, es ist, auf jeden Fall ist es.
Hast du nicht erzählt, dass sie irgendwie eine Zeit lang die MAC-Adresse als Passwort, implizites Passwort?
Stimmt, hatten sie. Also ja. Das hatten sie tatsächlich. Also die haben sich, also es gibt Firmen, die machen sich gar keine Sorgen um Sicherheit oder minimale Sorgen um Sicherheit. Dazu gehört WhatsApp ganz definitiv. Und es gibt Firmen, die machen sich da ein bisschen mehr Mühe. Man kann natürlich auch ein bisschen opportunistisch sein und kann im Zweifelsfall einfach sagen, naja, solange meine Kommunikation schwerer abzuhören ist als die von den anderen, werden wahrscheinlich sich die meisten Geheimdienste nicht die Mühe machen, meine Kommunikation abzuhören, sondern sich erstmal auf die von den anderen begrenzen, weil haben ja erstmal genug Daten. Fällt denen wahrscheinlich gar nicht so schnell auf, dass sie meine gar nicht haben. Und also ich finde schon, dass man sich da um dieses Thema Sicherheit einfach auch Gedanken machen kann. Und bei mir hat das irgendwie, vielleicht ticke ich da jetzt auch einfach so, dass ich dank One Password, eine einfach zu benutzende Software, die sich für mich die Passwörter merkt, dazu übergegangen bin, Passwörter nicht mehr doppelt und dreifach zu verwenden, wie ich es früher getan habe, sondern wirklich jedes Mal brav ein neues Passwort zu machen, einfach weil es mir einfach genug ist. Und ähnlich sehe ich das mit solcher Software. Wenn es einfach ist, meine Daten zu verschlüsseln, ja, warum soll ich? Ich werde auch mit einem Klammerbeutel gepudert oder wie heißt das, wenn ich es nicht tun würde. Also ich muss ja nun meine Daten nicht dem NSA in den Rachen schmeißen und sie noch besonders einfach machen. Und darüber sollte man sich schon mal Gedanken machen. Also und Threema ist lustig. Also kauft euch mal Threema, kostet 1,79. Ist ein knuffiges Stück Software, das auch ganz schick aussieht und hat auch...
Nimmt es dann auch mein gesamtes Adressbuch und schickt es an den Server von denen.
Gehasht.
Okay, gut, mit Hash ist okay. Ja.
Nur gehasht.
Aber das funktioniert dann trotzdem.
Das funktioniert, also was leider nicht geht, man kann keine Nachrichten an mehrere Personen gleichzeitig verschicken.
Und was wahrscheinlich auch nicht geht, ist halt die Nachrichten an Leute zu schicken, die ich sie schicken will, weil sie alle das nicht haben.
Das, ja, genau. Aber da kann man ja einfach ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten im Freundeskreis. Das ist ja, also ist auch nicht teurer als WhatsApp. Ich meine, WhatsApp kostet irgendwie 90 Cent und kostet dann pro Jahr 1 Euro. Hier ist eine Software, die kostet irgendwie 2 Euro oder 1,80 oder sowas und dann halt pro Jahr nichts mehr. Also ich meine, und selbst wenn sie dann pro Jahr irgendwann mal 2 Euro kostet, ist es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld. Also kann man auch ruhig mal ausgeben. Warum das Geld denen in den Rachen schmeißen, die es wirklich auf Sicherheit scheißen? Also ich meine, das ist doch wirklich
gut. Ja, also das ist der Tenor vieler Leute, die jetzt sagen, okay, das ist jetzt der Punkt, wo ihr jetzt mal den Wert der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verstehen müsst und hier sind die Programme. Ich finde das auch spannend. Ich finde auch, das ist auch der einzige Ansatz, den ich jetzt für mich persönlich als ein, sag ich mal, zumindest gangbarer Privacy-Ansatz sehe für bestimmte Dinge und den ich auch unterstütze. Was ich zum Beispiel mir denke, wenn es beispielsweise Staaten wirklich ernst sein sollte, für Datenschutz irgendetwas zu tun, dann halte ich es für weniger sinnvoll, neue Datenschutzgesetze zu basteln, die im Endeffekt dann sowieso nichts bewirken, außer dass wir halt nochmal irgendwelche Sachen wegklicken müssen, die sich für uns aufbauen, sondern das, und das hat Frank Rieger übrigens vorgeschlagen und das fand ich eine sehr gute Idee, warum der Staat nicht tatsächlich mit seinen eigenen Mitteln eigene Zertifizierungssystem anbietet für alle deutschen Bürger, die halt dann plötzlich alle so Public- und Private Key Verschlüsselungsdinge generiert bekommen und dann sozusagen zum Beispiel dann tatsächlich mit so etwas wie DE-Mail, aber dann halt wirklich Ende zu Ende verschlüsselt, alle Leute mit Krypto ausstatten und zwar sozusagen standardmäßig, ja, irgendwie.
Aber der Staat, also ich meine,
hat der Staat natürlich absolut keine.
Eben, der Staat hat da kein Interesse dran. Wir sehen es ja gerade bei
die E-Mail. Das wäre wirklich mal ein echter und ein wirklich effektiver Datenschutzvorschlag, den ich auch unterstützen würde.
Ja, aber wie du richtig sagtest, der Staat hat darin kein Interesse, dass die Leute eine wirksame Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben, an der er selber nicht teilnehmen kann. Er möchte immer eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben, an der er selber jederzeit eingreifen kann. Und darum ist absolut klar, dass es vom Staat nicht kommen wird und dass entweder irgendwelche Privatorganisationen machen müssen oder eben wir selber. Also es gibt keine andere Möglichkeit.
Das ist richtig. Aber guck mal, da ist ja Fiona. Lass uns doch ein bisschen über Fiona reden.
Ich will eigentlich, will eigentlich so ein bisschen daran anschließen, weil ich finde, was vorhin nicht so richtig zur Sprache kam, ich denke, es spielt dabei eben auch eine Rolle, irgendwie so ein bewusster oder in diesem Falle vielleicht souveräner Umgang mit Technik eben. Und ich meine, in welchen Kreisen hast du denn so einen Umgang mit Technik, der irgendwie darauf achtet, auf Verschlüsselung und so weiter, halt einen technikversierten. Und
das stimmt.
Das spielt für mich eben auch eine, das, was ich immer sage, so sich mit Technik auseinandersetzen und irgendwie auch überlegen, okay, du hast nicht irgendwie einen Browser und das auf irgendeiner Website eine E-Mail, sondern was ist das eigentlich und was kann man damit eigentlich machen und was ist daran so gefährlich oder was sind vielleicht Angriffspunkte, wenn du das über deinen Browser machst, über Gmail und so weiter und unverschlüsselt und ich denke, ihr macht sicherlich auch immer wieder die Erfahrung mit Leuten oder vielleicht auch nicht immer mit Leuten darüber zu sprechen, inwieweit es Verschlüsselung eigentlich gibt und inwieweit es keine Verschlüsselung eigentlich gibt in den täglichen Anwendungen, die du so einbaust in deinen Alltag.
Das stimmt. Ja. Also ich meine, da stimmt es natürlich, wenn man gar nicht, also ich meine, wir wissen jetzt, was eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist, oder zumindest haben wir es grob verstanden und wir können den Unterschied zu eben dem HTTPS erklären, das in Facebook oder weiß der Teufel was so besteht und das stimmt schon, wenn man wie soll man jemanden, der auf der einen Seite WhatsApp hat und auf der anderen Seite, sagen wir mal, Streamer und die sehen doch im Wesentlichen genauso aus, wieso ist denn das eine sicher und das andere nicht? Ja, das stimmt. Da muss man auf jeden Fall, ist eine Menge Überzeugungsaufwand notwendig. Und Erklärungsaufwand.
Aber du machst auch nicht so viel verschlüsselt, also jedenfalls ist mir das nicht aufgefallen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich persönlich auch nicht so viel. Ich meine, ich muss ja mal einen Public Key anbieten, damit du mir verschlüsselte Sachen schicken kannst. Ne?
Genau. Ich mache tatsächlich nicht, sondern ja.
Es gehören also schon zwei dazu. Ja.
Das stimmt.
Ja.
Zur Verschlüsselung gehören immer zwei.
Ja. Ja, ja.
Ich kaufe dir einfach mal Streamer. Ich gebe dir das auch gerne aus. Ich schenke dir das auch, weil du ja immer mit dem Geld ein bisschen knapp bist. Das ist einfach eine. Also es war jetzt nicht irgendwie böse gemeint oder sowas, sondern es war ganz ernst. Also
didn't take one.
Ich erwische mich ja selber auch dabei, dass ich immer den bequemsten und der Rest der Welt kommuniziert nun mal auf diese Art und Weise und ja, daher gehören zur sicheren Kommunikation gehören immer zwei und das ist aber so dieser Versuch, ein bisschen mehr das zu machen, den finde ich schon bedeutend und sich da, vielleicht ist das auch ein bisschen so, wie kann ich denn meine Kommunikation sicher machen? Und die Leute werden auch nicht immer gewusst haben, dass sie Türschlösser gebraucht haben. Wobei, ja, das ist irgendwas, das kriegt man relativ gut daran mit, wenn der Nachbar mal ausgeraubt worden ist. Aber
eben drum. Oder wenn ein Au-pair-Mädchen im eigenen Alter, naja, egal. Aber ich glaube, es fehlt auch noch total. Ich denke, man könnte auch noch eine Menge machen in Sachen Workshops über Verschlüsselung und so weiter und das Leuten irgendwie näher bringen. Ich war letztens bei einem in der Seabase, der war leider total furchtbar. Da haben Leute aus der Seabase angefangen zu pöbeln, weil sie den so schlecht fanden, weil er auch falsche Sachen wohl erzählt hat. Und niemand ist rausgegangen mit dem Wissen, wie er jetzt oder sie die E-Mails verschlüsselt. Aber das wäre, ich meine, man kann nicht an einem Abend für Anfänger irgendwie schon Exkurs in elliptische Kurven machen. Das geht einfach nicht.
Wobei, vielleicht hast du vorhin doch recht gehabt, dass die Daten veröffentlicht werden müssen. Und zwar nicht aus dem Grund, um da irgendein Machtgleichgewicht herzustellen, sondern was ja nun einfach mal die Erfahrung ist, ist, dass die Leute fotografieren ihr Haus und sagen, die Daten bleiben geheim und ich baue damit meine Datenbank auf, mit der ich weiß, wie Häuser aussehen und sie werden nichts dagegen haben.
Ja.
Stell diese Daten ins Internet und sie werden Amok laufen und werden sonst was erfinden, warum das alles ganz furchtbar ist. wenn die NSA oder irgendein Geheimdienst deine Daten sammelt, dann sagen die Leute immer, ja, ich habe doch nichts zu verbergen, ist mir doch wurscht. Aber wenn der NSA die Daten sammelt und die kommen irgendwann mal weg und stehen im Internet drin, dann ist nämlich die Panik groß. Dann werden natürlich die meisten Leute sagen, ja, wir müssen einfach verhindern, dass die dann im Internet stehen, sodass der NSA die einsammelt, ist doch.
Also ich finde auch dahinter steht auch so eine Obrigkeitshörigkeit, die ich einfach auch irgendwie ganz absurd finde. So, also unter dieser Diskrepanz, ja. Also, naja, egal. Auf jeden Fall, ich würde jetzt auch ganz gerne mal ein bisschen weiterkommen.
Gut.
Ja, es scheint ja auch irgendwie noch viel Spekulation im Spiel zu sein, so was ich so raushöre.
Genau. Was? Achso, okay. Ja. Fiona, wir waren noch gar nicht fertig eigentlich mit dir. Fällt mir auf.
Ja.
Ja, du hast ja noch, du hast ja noch mehr gemacht, als irgendwie Sexwürfel zu programmieren. Du hast ja auch die Schnittstelle zu Prism programmiert.
Ja, das stimmt, damals nach dem Abi-Kurs danach. Ja,
genau.
Dann habe ich als Putzfrau in einem Hostel gearbeitet.
Genau, nachdem du das fertig geprogrammiert hattest, warst du... Nein, wir wollten das jetzt nicht irgendwie tabellarisch abgehen, aber du hast ja eine Zeit lang nach dem Abi erstmal als Fotografin gearbeitet.
Das stimmt, genau. Daher mein blöder mein Twitter-Name.
Und bei dieser Gelegenheit wollte ich dann nämlich nochmal dein anderes Blog, dein Tumblr-Blog, und das ist dann Ethnografien.
Genau.
Fotografiona.tumblr.com.
Genau, auch, und der Blog, das Blog heißt Ethnografien. Genau.
Stimmt. Also Fotografiona.tumblr.com ist halt auch ein Blog von ihr, wo sie fast ausschließlich Fotografien
Ja, doch, Fotos eigentlich.
Fotos,
nur.
Genau.
Gestern habe ich wieder ein paar neue hochgeladen.
Genau, hier eine Drohne und ein eingefrorener
Spargel,
Baum.
Ein Spargelkopter.
Stimmt, da ist ein Spargel drauf.
Ja, da ist ein Spargel drauf, auf jeden Fall.
Das finde ich gut. Es gibt viel zu wenige Quadcopter mit Spargeln drauf. Genau, das ist die eine Sache. Und dann hast du damit aber aufgehört, weil du ja jetzt studierst.
Ja,
genau. Und der Name des Blogs gibt da ja auch so ein bisschen Aufschluss, und zwar Ethnografien. Du studierst Ethnologie.
Richtig. Also ich bin da so ein bisschen, es ist wirklich lange her, seit wir aufgehört haben, über meinen Lebenslauf zu sprechen, aber ich habe nach meinem Abi bin ich da irgendwie reingerutscht. Ich habe dann plötzlich als Fotografin gearbeitet, hatte Visitenkarten und eine Kamera und lief rum und meinte, ich bin Fotografin, aber total der Scharlatan. Ich darf mich auch nicht Fotografin nennen. Ich war ja Fotodesignerin, ist ja ein geschützter Beruf, Fotografin.
Echt? Okay.
Ja, ist ein Handwerk. Genau, da musst du deinen Meister machen.
Ist eine Ausbildung so richtig?
Ja, du musst deinen Meister machen in Fotografie, das also so richtig handwerklich. Mhm. Und dann darfst du dich offiziell Fotografin nennen. Dass ich das jetzt gesagt habe, handelt mir wahrscheinlich schon eine Strafe ein.
Okay.
Aber das, wie gesagt, hatte ich damit ein Unternehmen gegründet oder eine Marke mehr oder weniger mit meinem damaligen Geschäftspartner auch zusammen. Echtfotografie hieß die Firma. Und dann habe ich nach 2 Jahren festgestellt, nachdem ich so im Zeitraffer Selbstständigkeit und Fotografen sein erlebt habe, habe ich irgendwie gedacht, naja, ist vielleicht noch ein bisschen früh und ich muss jetzt was anderes.
Da gibt es noch das Blog, das ist das Erste, was ich dir gelesen habe.
Ja, Fotografiona.
WordPress.
Ja, genau.
Ne?
Da habe
genau.
ich über meine Selbstständigkeit
gesprochen. Das ist noch was. Das fand ich irgendwie auch extrem charmant. Da hast du über dann als Salatkarriere-Iristin.
Salatkarrierefrau, genau.
Genau, Salatkarrierefrau. das war da damals, als wir uns kennengelernt haben. Und dann hast du da immer irgendwie relativ ein toughes Selbstbild, die immer selbst dekonstruiert. Ich fand das irgendwie total toll zu lesen, weil das irgendwie...
du warst ein großer Fan. Du hast immer erzählt, das ist Fiona, der total geiles Blog, das müsst ihr alle lesen.
Ja, ich fand das aber wirklich gut, weil du halt irgendwie in Echtzeit immer sozusagen so ein Selbstbild projiziert hast, dass du in zwei folgenden Sätzen dann immer wieder gleich dekonstruiert hast.
Ja, das stimmt.
Und
damit habe ich ja aufgehört. Also
auch nee, aber das fand ich total toll. Also ich fand das irgendwie...
ich glaube, ich habe natürlich... Das war natürlich krass. Ich hatte dann ich war irgendwie 21 Jahre alt, hatte mein Büro in Prenzlauer Berg am Sinnefelder Platz, aber als Fotografin in Berlin gearbeitet.
Vorsicht, Fotodesignerin. Ja.
3 Euro. und hatte halt irgendwie mein Unternehmen.
Fotodesigner Fiona.
Ja, und das war total krass und das war auch eine Entwicklung, die mich selber total, ich meine, ich habe vorher, das war kein Witz, ich habe echt nach dem Abi als Reinigungskraft im Hostel gearbeitet und war während meines Abis auch...
NH-Hostel. NH, kennst du die NH-Hostels?
Da, nee, ich war in einem schlimmeren bestimmt.
Okay.
Und ich war irgendwie auch während meines Abis, war ich auf Platz 4, jung, kein Kontakt zu den Eltern. Und dann plötzlich bin ich Fotografin. Also das war echt sehr, sehr überrumpelnd für mich. Und das war auch alles viel zu schnell, obwohl durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, das war der Hammer. Also kann ich gar nicht in Worte fassen, wie viel ich erlebt habe in den 2 Jahren und wie reich und dicht das war und mit was für krassen Menschen ich zusammengearbeitet habe. Und
das ist ja für Attac und so, hast du viel gemacht.
Ich habe am Anfang viel für NGOs gearbeitet, das hat sich auch durchgezogen. Ich habe vor allem als Porträt- und Dokumentarfotografin gearbeitet und dann halt alles Mögliche aber auch gemacht. Und du schaust einfach in so viele verschiedene Leben rein, auch in Berufe, in Welten. So, dann machst du mal hier irgendwie, ich glaube, einer der krassesten Jobs, die ich hatte, war Aktfotografie mit einer schwerbehinderten Frau, die im Rollstuhl saß. Und das ist natürlich, also habe ich ein ganzes Wochenende, ich bin jetzt extra zu ihr gefahren für ein Wochenende, die wohnte in Westdeutschland und habe ein komplettes Wochenende mit ihr verbracht, um irgendwie so ihre Welt kennenzulernen, so mit ihr irgendwie auf, wie sie auch ein bisschen herauszuspüren, wie gehe ich mit ihr um und dann halt so eine mehrstündige Fotosession zu machen. Also so unglaublich heftige Erlebnisse, also sehr intensive auf jeden Fall, die mich auch stark geprägt haben. Oder noch ein Hilfstransport nach Bijeljina in Bosnien begleitet. Es waren schon echt krasse Sachen. Zwischendurch fotografierst du auch mal Heizungen in Karlshorst, wenn du Geld brauchst. Aber größtenteils waren das dann doch schon krasse Sachen. Aber halt auch mit einer ziemlich großen Verantwortung verbunden, die ich dann irgendwann nicht mehr so gut vertragen habe. Und ich glaube, ich bin ziemlich so sehr in diese Falle getappt, die so Leute irgendwie auch, in die Leute auch treten, wo es dann Richtung Burnout geht oder eigentlich Depressionen. Ich habe halt irgendwann so diesen Fehler, den man macht, ist ja, man hat dann Aufträge, man denkt, oh krass, Erfolg und Geld, ich werde irgendwie, ich bin gefragt, ich hatte auch ein großes Netzwerk, ich habe auch für New Thinking unter anderem gearbeitet. Aber du vergisst, dass Arbeit auch Arbeit ist. Und das ist die große Gefahr. Dann habe ich das irgendwann bemerkt, dass ich für mehrere Monate ausgebucht bin, weil es auch echt gut lief. Hat dann auch irgendwann alleine weitergemacht. Und dann dachte ich, naja, jetzt machst du mal irgendwie ein paar Jahre nichts und habe angefangen zu studieren.
Das ist eine schöne Ansage. Jetzt mache ich einfach mal nichts.
Ja, aber das ist überhaupt nicht so. Ihr seid ja noch aus dieser Zeit, als es noch so war. Ne?
Genau, und hier schließt sich der Kreis, weil was ich jetzt auch mal mitkriege von dir, ist halt, dass du dieses Ethnologiestudium und dann Programmier... Ehrgeiz irgendwie jetzt versucht zusammenzubringen.
Ja, spart halt Zeit, wenn du das irgendwie kombinierst.
Die Synergien.
Ja, also ich studiere europäische Ethnologie an der HU und dann noch Regionalstudien in Asien, Afrika. Wir hatten uns auch darüber unterhalten, im Grunde genommen tue ich was Ähnliches wie du eigentlich. Also ich beschäftige mich größtenteils mit...
Wie, du liegst im Bett rum und...
Ja, das ist echt und, geil.
Und liest Twitter und, okay. Ja,
weiter.
Und esse Nudeln.
Das ist echt, kann ich nur empfehlen, das ist korrektes Leben. Nee, tatsächlich ist es, also wie gesagt, ich dachte, studieren ist doch lustig. Da macht man irgendwie alles, hat so seine Aufgaben für den Tag und sonst keine große Verantwortung. Aber jetzt bin ich irgendwie in der Position, dass ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich arbeite jetzt an der Uni. Bin ich Dozentin? Nee, ich leite ein Projekttutorium.
Dozent bist du, sobald du irgendwie vor Leuten sprichst und irgendwie, keine Ahnung, ein Seminar gibst jetzt, oder so etwas. Sobald du Inhalte anbietest an Universitäten, bist du Dozent. Das ist kein geschützter Begriff, das ist einfach nur sozusagen deine Rolle in...
Okay, dann bin ich wohl Dozentin, arbeite als Dozentin jetzt.
Ja, beziehungsweise bist du wissenschaftliche Mitarbeiterin? Nee, das bist du auch nicht, ne? Du bist eher so Tutorin oder sowas. Oder
ja,
so
Status, wahrscheinlich. Oder? Ist halt ein Projekttutorium.
Genau, bist du Tutorin, ja.
Genau, und so meine Schwerpunkte in der Ethnologie beschäftigt sich ja viel mit, ist eigentlich so ein Vielnamenfach, das ist so wie Volkskunde meinetwegen oder Anthropologie.
Volkskunde gibt es ja tatsächlich noch in Hamburg. Die natürlich auch sich distanzieren aus von.
Wir alle distanzieren uns voneinander, weil wir es alles scheiße finden. Wir sind alle voll
kritisch. Von eurer Vergangenheit.
Ja, ja. Genau. Naja, die Ethnologie ist eigentlich eine. Die europäische Ethnologie hat sich entwickelt aus einem kritischen Ansatz, also aus einer Kritik an der Trennung zwischen Volks- und Völkerkunde. Völkerkunde, weil wir sind nach Papua-Neuguinea gegangen und haben sich da so die Völker angeguckt und wie anders die sind, was für Ähnlichkeiten aber es doch gibt zwischen diesem anderen Volk und uns. Und die Volkskunde hat lange Zeit, weil sie dafür verantwortlich ist, so das eigene, das deutsche Wesen herauszufinden. Das wurde natürlich auch während der
NS-Zeit. Also im Endeffekt war das war eigentlich so die Wissenschaft der Alltagskultur.
Der deutschen Kultur.
Der deutschen Alltagskultur, richtig, genau.
Also Bauern und Trachtenkunde gibt es immer noch, Trachtenkunde.
Genau, sowas.
Und
Dialekte und
okay. Sowas. Ja, oder wie die Dachstühle jetzt gebaut sind in Brandenburger Bauernhöfen. Sowas und so andere
Spannungen. Und wie man Sand Themen. In die Säcke bekommt beim
Ja, Hochwasser. Genau, so die Praxis des Sandsäcke.
Also je länger man über dich redet, desto mehr Blogs findet man. Also das ist ja so ein richtiges Medienimperium. Ne? Also.
Ja, genau. Ich bin sehr stolz auf mein kleines Medienimperium. Das stimmt. Mein Tutorium, Projekttutorium hat das Blog netzkulturen.net, falls
genau.
du das meinst.
Net, das auch noch, ja genau. Netzkulturen.net.
Mhm. Genau.
Ist das dann so ein ich eröffne jedes
lauert
Mal,
mehr.
Wenn also ich habe ja, was, lauert mehr?
So
lauert
heißt
mehr,
mein so heißt Tutorium.
Ach so.
Das ist sehr bärndig.
Nein, okay. Das ist nicht bärndig, weil die Methode der Ethnologie.
Und außerdem ist mehr mit H geschrieben.
Ja, das geht nicht, weil dann verstehen die Leute es nicht im Moodle, im Vorlesungsverzeichnis. Sie muss man im EH nehmen. Wir haben ja die Methode der teilnehmenden Beobachtung. In der Ethnologie, das heißt, wir gehen hin, versuchen auch teilzunehmen an dem, was wir beobachten und auch unsere eigene Position zu reflektieren. Also im Grunde genommen tun wir nichts anderes, als zu lauern. Wir gehen halt hin, wir nehmen irgendwie teil, weil wir kicken uns das an, wir machen halt irgendwie nichts. So.
Lauern im Sinne von auf der Lauer liegen oder im Sinne von Christopher Lauer?
Es gibt noch ein anderes Lauern, das du im Internet tust. Wenn du zum Beispiel in einem Chat, so wie du jetzt hier im Chat lauerst, ohne irgendetwas zu sagen.
Eideln.
Lurken, eigentlich. Also Eideln würde ich nochmal anders, ist nochmal was anderes. Lurken, to lurk more.
Ja, Lurken kenne ich noch so.
Genau, das ist lauern. Und darauf bezieht sich das. Ach so, und wir sagen, unser Projekttutorium ist eigentlich ein Versuch. Also ich studiere das jetzt seit 2 Jahren und habe trotzdem, also es ist noch nicht lange, bin noch im Bachelor und habe schon mitbekommen, worüber ich auch mit MS Pro schon ziemlich oft gesprochen habe, dass die Situation in den Gesellschaftswissenschaften gerade so ist, dass man irgendwie noch so beim Fernsehen hängen geblieben ist. Das heißt, das Internet ist da, ist auch schnell gekommen, aber so wirklich vorangeschritten. Es gibt keine Standard, keine Schlüsselwerke, es gibt irgendwie keine dominanten, Bildschirmschoner. Es gibt irgendwie keine dominanten Figuren, die jetzt irgendwie bekannt dafür sind. Es gibt keinen Methodenkatalog so richtig. Es ist alles noch total in den Kinderschuhen und das Projekttutorium lauert mehr, ist eben ein Versuch, einfach verschiedene Netzphänomene so einfach ganz simpel einfach in den Diskurs zu bringen an der Uni. So, wir sprechen über sowas wie Anonymität im Netz, Sexualität im Netz. Diese Woche haben wir eine Sitzung zur Mimetik. Vorgestern hatten wir eine.
Habt ihr Plom und Erlehmann eingeladen oder was?
Erlehmann ist tatsächlich Teilnehmer.
Ah, okay. Hält er sein Referat
dann? Der muss nächste Woche Dienstag ein Referat halten. Und der muss Montag auf Dienstag bei jemand anderes schlafen, damit er auch kommt. Also er macht das mit 2 anderen zusammen. Er ist ja doch durchaus Experte für das Thema. Und was wir halt tun, wir haben halt Leute aus ganz verschiedenen Wissenschaften da oder Studienfächern. Und wir beschäftigen uns einfach damit. So, es ist halt echt es gibt immer Referate, so kleine Rechercheaufgaben. Und dann nächstes Semester geht es dann auch in die Forschung rein. Da sollen die Leute wirklich ein Phänomen dann auch erforschen. Dann meinetwegen ihre Hausarbeiten drüber schreiben oder Bachelorarbeiten, was weiß ich. Und ich betreue die dann. Dass es einfach darüber gesprochen wird, weil es wird wenig drüber gesprochen. Du hast ja auch das Problem, du brauchst dann für deine Masterarbeit, Doktorarbeit, brauchst dann irgendwie einen Prof. Und dann willst du irgendwie, dass auch Firmen ist in dem Thema. Sind dann die aus der älteren Generation dann eher nicht. Und das ist alles ein sehr träger Prozess und genau das versuche ich gerade irgendwie anzustoßen, das irgendwie auch zu vereinbaren. Also ich beschäftige, meine Schwerpunkte sind halt Digitalisierung und so.
Aber das ist eigentlich doch irre, weil die Methoden, also ich meine so bloß weil es jetzt ein anderes Medium ist, so ich kann nur Fernsehen und mit diesem Internet kann ich, die Methoden sollten doch irgendwie vergleichbar sein oder ein Professor sollte doch zumindest in der Lage sein einzuschätzen, ja, die Methoden, die du darauf probierst anzuwenden, sind andere als ich sie kenne, aber sie scheinen mir trotzdem geeignet zu sein. Also es ist doch, woran scheitert, also was soll denn diesen Teufelskreis jemals aufbrechen?
Dass ich irgendwann alt bin und Professorin und dass dann endlich Leute bei mir ihre Doktorarbeiten schreiben können. Nee, ich weiß nicht, also es ist halt doch nicht so leicht mit den Methoden. Es ist halt eine Frage, es ist halt ein Diskurs und eine Diskussion, die angestoßen werden muss. Also kann man die Methoden übernehmen oder ist es was komplett anderes? So, wenn ich bisher irgendwie Leute als Praktikant in einen Betrieb reingegangen bin, um dort teilnehmende Beobachtung zu machen, das ist eine andere Art und Weise, in ein Feld einzudringen als in einem Netz. Und da stellen sich halt Fragen wie, wie bewahre ich Anonymität? Wie stelle ich mich da? Ist das ethisch korrekt, dass ich da irgendwie lauer und niemand weiß, dass ich Forscherin bin? Halt irgendwie so eine Sachen. Und klar, wenn du eine Arbeit schreibst, dann willst du auch irgendwie spannende Fragestellungen aushandeln, die in dein Fach reinpassen. Und dann brauchst du einen Betreuer oder Betreuerin, die irgendwie firm sind in dem Thema. Und ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber meine ist so, dass daran fehlt es gerade noch. Es ist eine Generationenfrage ein bisschen.
Ja, also ich bin, das ist übrigens einer der Gründe, warum ich diese universitäre Karriere auch nicht eingeschlagen habe, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass die universitären Strukturen, die wie sie existieren, überhaupt auch strukturell überhaupt in der Lage sind, in der Geschwindigkeit anzuschließen, wie es eigentlich notwendig ist. Und ich habe dann ja mal irgendwann gesagt, irgendwie, das Internet ist die bessere Universität und denke halt, dass, also wenn man jetzt Universität begreift als eine ja Struktur, die Wissen und Leute mit Wissen und die Wissen wollen, irgendwie miteinander vernetzen kann und dann ist die Universität definitiv ein überholtes Modell und man kann sich da bessere Dinge mitmachen.
Ja, es ist natürlich andererseits, ich meine, dass ich jetzt im dritten Semester, viertes Semester schon ein Projekttutorium leiten kann, sagt natürlich mehr über meine Uni aus als über mich, aber trotzdem ist es halt auch so ein Zeichen dafür, okay, da gibt's halt irgendwie, das ist halt ein Ort, in dem du noch was bewegen kannst, wo du halt reingehen kannst und sagen, hallo, ich weiß, was der Unterschied zwischen Internet und www ist, und bist dann schon die krasse Expertin und du hast halt natürlich viel Freiraum, also ich bekomme zumindest viel Freiraum eingeräumt und die sagen alle, oh ja, mach irgendwas.
So, das ist super, ja.
Ja, aber andererseits, wie du halt auch sagst, ich lerne
also,
auch
Also ich muss
Neues.
Ganz ehrlich sagen, mein Studiengang, also ich habe ja Kulturwissenschaften studiert, der war da schon sehr viel weiter. Ich hatte ja auch sozusagen ein Nebenfach, das sich genau um diese Themen drehte, also Computer, Internet und sowas. Und da gab es dann sozusagen zumindest als spezielles Angliederungsfach eine gewisse Kompetenz, so, wo man dann auch echt in der Richtung auch schon einiges machen kann. Hier Martin Warnke, du hast ja sein Buch gelesen, der war da ja relativ dabei und hat das
super
da
Buch,
irgendwie
kann ich sehr empfehlen zur Einführung in die Technik und Geschichte des Internets.
Genau, also Martin Warnke, ich glaube Theorien des Internets heißt
eine
das,
Einführung,
glaube ich, ne?
Genau.
Ist in diesem Junius Einführungs-
ja, diese Einführungsreihe.
Genau. Ist das entstanden. Ja, jedenfalls, wo waren wir stehen geblieben? Ja, das ist, da bist du jetzt sozusagen, im wievielten Semester bist du jetzt?
Viertes.
Im vierten
Semester.
Das heißt,
jetzt muss ich einen Leistungsbescheid ans BAföG anschicken.
Musst du nicht irgendwie jetzt irgendwie Zwischenprüfung oder sowas machen? Oder Bachelor oder sowas? Oder?
Nee, Bachelorarbeit kommt nach 3 Jahren, also nach dem 6. Semester theoretisch.
Okay.
Ich schreibe so meine Hausarbeiten. Hab gerade vor einer Woche meine Hausarbeit über das Misstrauen der Hacker gegenüber kulturwissenschaftlicher Forschung abgeschickt.
Mhm.
Nachdem ich eigentlich Hacker erforschen wollte und dann Fefe einen Blogpost darüber schrieb, dass die Hacker den Forschern nichts sagen sollen.
Ja, das war jetzt nicht auf dich gemünzt, ne? Das war,
nee.
Okay.
Nee.
Okay, gut. Ja, was ich noch, du bist auch noch Musikerin.
Ja, genau.
Genau, Orchestre Miniature in the Park.
Meine Band.
Genau. Das ist ganz lustig. Das ist Klaus Kornfield. Der ist ja irgendwie auch ein bekannter Typ.
Einigen könnte der bekannt sein von Throw That Beat in the Garbage Can und Katze.
Das ist so eine ältere Band. Ich glaube, wann war das? In den 90ern oder was?
Lange her. Auch echt so eine krasse, schrottige Band, aber echt beliebt. Die sind auch viel in den USA rumgetourt und so.
Ja.
Unter den Top 100 oder sowas.
Genau, also der hat jetzt irgendwie organisiert ein richtiges Orchester von verschiedenen Leuten, die mit, und das ist das Interessante, mit Kinderinstrumenten spielen.
Genau,
also ja. Nicht mit so richtigen Instrumenten, also es sind aber richtige Musiker, die aber trotzdem mit Kinderinstrumenten spielen.
Ja, es sind auch eigentlich erwachsene Menschen, ja, ich spiele Geige. Es ist halt der letzte Hippie-Scheiß, es ist halt echt krass. Also wir spielen auch nur Lieder über Sommer und Sonne und
also das ist sind echt bunt. Gute Laune-Zeug, das ist wirklich... Ja. Das ist richtig geil. Also ich war jetzt ein paar Mal auf einem Konzert und
stimmt, du warst echt oft da.
Ja, und das, man geht da hin und egal welche Stimmung man ist, hinterher hat man eine definitiv bessere Stimmung.
Ja.
Weil also der Klaus Kornfield ist auch echt eine geile Rampensau, der macht sich echt nass auf der Bühne. Und die Stimmung in dem Orchester ist halt auch immer ganz großartig.
Total.
Wir sind ja auch halt, weil niemand nimmt sich da wirklich ernst. Alle ziehen sich auch mal ganz bunt an und spielen halt so mit Kinderinstrumenten. Hört sich auch tatsächlich gut an. Also es ist
seid ihr mal bei der Republika oder sowas auch?
Ja, genau.
Stimmt, da standst du auf der Bühne rum.
Das war mein erstes Konzert mit OMP. Da bin ich gerade erst beigetreten. Wir waren leider ein bisschen wenig dort. Das war total schade. Wir sind aber eigentlich über 30.
Genau.
So.
Okay.
Ja. Und das ist ein Non-Profit-Projekt, das heißt, wir spielen das ganze Jahr, um uns an eine Tour im Sommer zu finanzieren. Und letztes Jahr sind wir durch Norditalien gereist und ich zehre immer noch von dem Glück, das ich dort erfahren habe. Und in Italien kann man ja als Straßenband echt noch Kohle machen. Ist wirklich, also das habe ich noch nie gehört. Also so viel Geld, wie wir dort eingenommen haben pro Stunde, ist einfach völlig, völlig krass gewesen. Es hat uns echt so den Arsch gerettet, dass wir da so viel Geld bekommen haben. Der ganze Sprit und die vielen Autos, die wir kaputt gefahren haben. Das war echt.
Was?
Okay. Ja, fahren wir mit einem riesen Tourbus durch die Straßen in Italien. Das ist halt schon krass.
Linken Auto, rechten Auto, bumm.
Italien ist sowieso so scheiße teuer. Irgendwie. Das ist schon echt.
Ja, total. Ja, genau. Also die Band hat sich, glaube ich, vor ein paar Jahren gegründet, als ein paar Leute mit Kinderklavieren. Diese Kinderklavier sind ja das, was man so von Charlie Brown kennt.
Wo man so eins. Über, ja, genau. Okay, so ein kleiner Mini-Flügel quasi.
Genau, davon haben wir ein paar. Und die haben sich im Park getroffen und haben gedacht, oh ja, können wir nochmal eine Band draus machen? Das war vor 5 Jahren, glaube ich. Es waren 6 Leute. Und wie gesagt, mittlerweile sind wir offiziell über 30. Und wir spielen das nächste Mal am 21. Juni bei der Fête de la Musique. Ich glaube, das ist nicht weit weg, ist Eberswalder Straße, Pappelallee irgendwo.
Ja.
Und da spielen wir mit dem Korsakow Kurorchester oder so. Und dann abends in der Supernova.
Ah, Supernova kenne ich.
Ja, genau. Also es wird bestimmt cool. Da kommen auch viele Leute und ja, es ist halt echt, das Krasse ist ja, dass wir unheimlich gute Musiker auch haben. Also viele von uns, ich habe ja auch eine klassische Ausbildung gehabt und wir haben viele, die professionell als Musiker oder Musikerin arbeiten und spielen dann aber auf ihren kleinen Mini, also Kinderinstrumenten, dann meinetwegen eine Viertelgeige oder eine Kinderukulele, Kinderschlagzeug und es ist aber echt ein cooler Sound am Ende.
Was will man hier empfehlen? Die Facebook-Seite oder die
Ich habe gerade die Facebook-Seite, die MySpace-Seite vielleicht eher nicht.
Okay, achso, du hast es schon in den Chat
gepackt. Ja, vielleicht bei YouTube kann man noch ein paar Videos finden.
Genau,
vielleicht. Bei
YouTube gibt es, ich habe nämlich auch eure Sachen bei YouTube ganz viel gesehen.
Mhm.
Mhm.
Genau, kommt alle am 21. Juni, es wird ein Fest.
Das wird lustig. So, haben wir noch was?
Weiß nicht,
willst du noch was über Tofu erzählen?
Ja, soll ich mal für die Ewigkeit festhalten, wie man vernünftig Tofu brät? In 5 Schritten, glaube ich.
Lässt sich das auch auf Rindfleisch übertragen?
Nein.
Nee, erzähl, bin ich tatsächlich so ein bisschen.
Okay, so Tofu ist ja irgendwie, schmeckt scheiße, muss man richtig braten, damit es gut schmeckt. Also, woher holst du dein Tofu, wenn du mal Tofu machst?
Ich das macht meine Freundin, ich habe mit Tofu und mit Kochen sowieso, also aber bei der LPG im Allgemeinen.
Ah ja, okay. Also, okay. LPG ist eine super Sache. Aber ich finde, beim Asialaden kriegst du halt so die frisch, so aus diesem Tofu-Aquarium.
Okay.
Da kann ich in einen haben, die sind dann ein bisschen saftiger. Dann, wenn du sie zu Hause schneidest, du sie in die kleine Scheiben so oder meinetwegen so wie im Caesar Salad die Chicken Streifen in die Größe und dann machst du Gewürze drauf.
Ja.
Packst sie dann in die Pfanne ohne Öl und trocknest sie erstmal so ein bisschen. Die müssen erstmal ein bisschen trocknen und ein bisschen goldbraun werden. Dann nimmst du sie wieder raus. Und dann der Trick, den ich bei meinen Vorfahren in Vietnam gelernt habe, des Nachts, wenn du dann das Öl, Sonnenblumenöl meinetwegen, in die Pfanne packst, musst du Ingwer und Knoblauch drin verbrennen, richtig. Also so kleine Stücke, dann wieder rausnehmen. Also wirklich so, bis sie fast schwarz sind. Dann hat das Öl nämlich den Geschmack übernommen. Und dann, also die haben echt so eine komplette Knolle verbrannt, ich nehme meistens so 2 oder 10. Dann nimmst du das Tofu, das du schon vorher gewürzt hast, so ich nehme immer, keine Ahnung, Gemüsebrühe, Curry, Paprikapulver, also vorher schon, bevor es getrocknet wird. Jetzt nimmst du das Tofu und packst es rein mit Zwiebeln und brätst es. Und der Trick ist, Ratschlag Fiona würde sagen, mit Liebe kochen, denn Liebe ist gleich Geduld. Und dann musst du echt jedes einzelne umdrehen und echt so mit viel Geduld braten lassen und dann mit Sojasauce ablöschen. Dann wird es nämlich knusprig und das war's.
Ich hoffe, das habe ich mir halbwegs gemerkt.
Ja, besser ist.
Klang auf
sonst haben wir es aufgenommen, glaube ich. Sonst
haben wir es aufgenommen, ich kann es nochmal anhören.
Es gibt doch das Angeber-Tofu gibt es auch auf Fotografione.
Ja, genau, den Blog haben wir auch schon vergeben.
Tofu für Angeber.
Ich kann an der Stelle nochmal auf übermorgen hinweisen, da bin ich bei D-Radio Wissen mal wieder zu Gast im CT Online Talk. Da darf ich vielleicht auch ein bisschen über iOS reden.
Ach so, ja genau, stimmt. Ach, wir haben jetzt die WWDC.
Können wir beim nächsten Mal machen, ist ja okay.
Ja, aber was gibt's denn für Neuigkeiten? Ich habe jetzt ehrlich gesagt
alles. Also es gibt einen neuen Mülleimer, der so ein bisschen aussieht wie ein Computer oder andersrum.
Ja.
Also alle machen sich ein bisschen
über Elektro
lustig, weil der so aussieht wie ein Küchenmülleimer.
Weil er rund ist.
Ja, und halt, dass er auch noch diese oben, diese Wölbung hat, so als ob er so ein Loch hätte. Wie so das Standardmülleimer, wie man häufig sieht.
Ja.
Gut, ja, das ist lustig, der Mac Pro sieht aus wie ein Mülleimer.
Ich habe nicht zugehört.
Was ist noch irgendwie iOS?
iOS sieht komplett anders aus.
Ja, was hältst du davon? Weil ich habe jetzt sehr Unterschiedliches gehört. Also manche Leute finden das total toll, manche Leute sagen so, oh mein Gott, es sieht da scheiße aus.
Also mein persönlicher
Moment, du hast doch mehrere Tweets darüber abgelassen, wie scheiße das ist, oder?
Nee, ich finde das Control Center finde ich total scheiße.
Ah.
Das ist so ein, also dieses, dass man jetzt, also von unten kann man jetzt noch so eine Geste, also so wie oben dieses Notification Center, was es ja auch jetzt schon gibt, gibt es von unten halt so ein Control Center, was man von unten so reinziehen kann.
Einstellungen oder was? Oder
wie? Wo man so die häufigsten Einstellungen, so Flugmodus und Bluetooth und WLAN und sowas.
Das finde ich ja gar nicht so schlecht.
Und das finde ich
praktisch.
Ich weiß nicht, ich halte es für einen Fehler, Bluetooth und WLAN überhaupt abzuschalten. Ich finde, sie sollten lieber.
Ach stimmt, ja, darüber hattest du gesprochen.
Genau, ich finde, sagen wir mal so, falls es noch irgendeinen Vorteil hat, das WLAN abzuschalten, dann sollte Apple lieber viel Arbeit da rein investieren, dass es einfach keinen Grund gibt, das WLAN oder Bluetooth jemals abzuschalten,
also da mein dafür Buttons zu machen. Router halt ab und zu mal abkackt bei mir zu Hause, ne? Muss ich ab und zu immer mal wieder das WLAN ausschalten bei mir am Handy, damit ich überhaupt Empfang habe. Weil also bei mir bricht immer die Internetverbindung zusammen. Ich habe dann zwar noch WLAN, bin dann immer noch mit WLAN verbunden, aber halt kommen keine Daten mehr. Ne? Und das heißt mit anderen Worten, in den Momenten stelle ich dann halt immer bei mir dann irgendwie kurz das WLAN ab, damit ich halt wieder 3G-Empfang habe und dann habe ich wieder Internet.
Ui. Ja, also sozusagen, wenn das, also so dieses, die Welt wird nicht dadurch besser, wenn man diesen Prozess vereinfacht, sondern die Welt wird dadurch besser, dass man bessere Router herstellt. Egal, aber ansonsten finde ich, so der erste Gedanke war, ich war auch ziemlich geschockt, wie so viele Leute, dass ich auch insbesondere die Icons sehr hässlich fand, aber ich gucke mir jetzt ja gerade noch diese WWDC-Videos massenhaft an, also diese Apple-Videos, wo dann die Technik dahinter erklärt wird, wo dann natürlich auch entsprechend viel aus zu sehen ist von diesem ganzen Zeug. Und ich finde das inzwischen sehr, sehr schick. Also ich will endlich dieses Betriebssystem auf meinem echten Telefon installieren können. Mhm. Und ich will noch 2 Wochen damit warten bis zur nächsten Beta.
Auf
weil,
deinem echten Telefon?
Naja, auf meinem iPhone direkt. Also im Augenblick habe ich das nur im Simulator, so auf dem Mac laufen und so. Und dann kann man halt nicht alles machen. Und das ist... was trägst du für ein T-Shirt? Egal.
Hologleit. Also,
ich glaube, du hast dich schon mal über dieses T-Shirt lustig gemacht. Ja.
Das glaube ich sofort.
Hollowglide?
Ich habe nicht so viele T-Shirts.
Warum kauft man denn so ein T-Shirt?
Ich weiß es nicht, ich glaube, ich habe es geschenkt gekriegt oder so, ich weiß es nicht mehr.
Die Person kannte dich aber gut. Entschuldigung. Ist echt, naja.
Ach, ja.
Ich war nur gerade davon abgelenkt.
Also,
genau, also da kann man mich hören. Sondern gut. Um 10.
Sondern um 10 Uhr.
Um 11.
Habe ich irgendwas anzukündigen? Lass mich mal überlegen. Habe ich irgendwas anzukündigen?
Also ich habe vielleicht noch.
Ich glaube nicht. Also doch, auf der SIGINT bin ich. Ich halte auf der SIGINT einen Vortrag. Das ist jetzt aber, glaube ich, noch 2 Wochen hin. Oder so. Oder 3 Wochen sogar.
Was haben wir denn für ein Datum? Ich habe anzukündigen, dass ich bald wieder, dass das Semester bald vorbei ist. So, das ist vorlesungsfreie Zeit.
Geil. Genau.
Und dann
kann man. Was mit.
Soll ich sagen?
Kann man dich wieder zum Bier trinken treffen oder so?
Genau. Kann man mal wieder vernünftig mit mir reden.
Okay, ja. Gut.
Das ist. Ach so, im Gegensatz zu heute, wo wir nur unvernünftig mit dir reden konnten.
Ja,
toll.
Sorry, Alter, ich weiß es.
Genau. Ach ja, ich bin mal da Fusion und da trete ich auf mit meiner Band. Nein, ich.
Ja, ich finde es ja.
Ich werde da
ja
wahrscheinlich betrunken herumlaufen. Wenn ihr auch auf der Fusion seid, dann könnt ihr mir eine reinhauen
oder
so.
Oder Nudeln ausgeben.
Ja, ansonsten
nicht. Nudeln kann man bestimmt genauso zubereiten wie
Fusion
Tofu.
Fusion ist doch echt so Nullerjahre. Das kann man echt nicht mehr machen.
Ja.
Fiona. Ey, da geht doch echt keiner mehr hin zur Fusion, Michi. Also echt mal, außer dir ist da wirklich niemand mehr.
Nein, ich ziehe mir nur Gründe aus dem Arsch, dass ich keinen Bock habe, das Ticket zu kaufen. Oder mich in dieses.
Ich will einfach nur im MS Pro ärgern.
Achso, okay, ja, dann ziehen wir uns Gründe aus dem Arsch, warum wir im MS Pro ärgern könnten. Das da T-Shirt war schon mal ein guter.
So, ich beende jetzt diesen Podcast.
Steuererklärung ist sicher ein super Thema.
Ich beende jetzt diesen Podcast, um das hier Schlimmeres zu verhindern. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, vor allem natürlich auch bei Fiona,
ja,
die hier so lieb war und Gast war. Und ich bedanke mich natürlich auch bei den Shownotern, die fleißig hier mitgeschrieben haben. Und,
oh, der ist abgehauen.
Ja, ja, aber da hören wir jetzt ja auch auf darum.
Ja, genau. Okay, und weil ohne Shownotes macht das jetzt keine Sinn.
Müssen wir aufhören.
Gut. Haben die sich denn mal alle wieder schön brav eingetragen?
Wer eingetragen?
Liebe 343, also, wenn man nicht als Shownoter genannt wird, dann macht das hier keinen Spaß. Siehe letzte Sendung, liebe Grüße, Susanne, Blumenkraft.
Wer sagt das?
Blumenkraft, vielen Dank für die Shownotes.
Wo war das? Wie war das? Was? Wie?
Ja, ihr müsst das natürlich würdigen.
Ja.
Ja.
Ja, also wir sagen immer dazu, dass die Leute das da immer reinschreiben sollen, wer die Shownotes macht. Und das, wenn das nicht passiert, dann haben wir ein Problem.
Na gut.
Ach so.
Dann können wir
vielen
das
Dank fürs trotzdem mitmachen.
Vielen Dank. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.